Herrschaften, bevor es losgeht mit der Big Show bei Sportradio 360, ein sehr, sehr freundlicher Hinweis auf unseren neuen Partner, auf Athletic Greens. athleticgreens.com/sportradio-tennis. Dort findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und was findet ihr da? Ihr findet AG1. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen, etc., etc. Was ist das? Das ist ein Drink, den ihr euch selbst mixt, dauert weniger als eine Minute, ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser. So, wann mache ich das? Ich mache das in der Früh, weil mir mein Triathlon-Coach vor, mehreren Jahrzehnten gesagt hat, pass auf, Frühlauf nüchtern ist das, was dir hilft, also nichts vorm Frühlauf nehmen, aber danach brauche ich mittlerweile AG1. athleticgreens.com/sportradio-tennis, das ist die URL, wo ihr alles findet. Wer noch ein bisschen zögerlich ist, man kann AG1 risikofrei und flexibel testen. Also, bei einer Mitgliedschaft, das wird ganz entspannt nach Hause geliefert und die Mitgliedschaft kann abbestellt werden oder jederzeit pausieren. Es gibt keine Vertragslaufzeit. Und bei AG1 sind sie so von sich überzeugt, dass es eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt. Komplett risikofrei, 2 Monate lang testen, Geld zurück, no questions asked. So, und jetzt zu euch. Für die Sportradio 360 Community gibt es auf athleticgreens.com/sportradio-tennis, Sportradio-Tennis in einem durchgeschrieben, einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und AG1 im praktischen Reiseformat. Zu jeder Mitgliedschaft bekommt ihr 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Fassen wir nochmal zusammen. athleticgreens.com/sportradio-tennis. Da geht ihr hin. 90 Tage lang komplett risikofrei testen, die Nährstoffversorgung unterstützen und stark ins neue Jahr starten mit einer neuen Routine.
Okay. Just quiet, quickly, please.
Ja, sag einmal. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ist denn schon wieder Big Show?
Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen's empfindlich in die Goschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neureuther Felix. Guckt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein, kann aber.
Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
Die Big Show, jetzt!
Big Show 593. Es ist Hahnenkamm-Woche. Das heißt, in ganz Österreich ruht die Arbeit. Jeder schaut beim Skifahren zu. Wir nicht. Wir bringen die Big Show. Die Bundesliga ist zurück und wir plaudern mit Guido Schäfer und mit Andreas Renner über den deutschen Fußball. Christian Bernhard kommt zum italienischen Fußball dazu. Dann der NFL-Teil mit Andreas Renner, mit Nicolas Martin, mit Christian Schimmel. Weiter geht's danach mit Handball. Die Weltmeisterschaft. Uwe Semrau kommentiert natürlich nach wie vor für Eurosport und Götzi ist auch wieder dabei beim großen Preis heute. Danach Michael Körner zur BBL Motorsport. Eddie Mielke und Stefan Heinrich zum allgemeinen Motorsport wieder Formel E. Danach Stefan Ehlen zur Formel 1. Gut, Skisport, ja, müssen wir natürlich auch behandeln, wollen wir behandeln. Tom Heberlein und Roman Stelzl, beide eigentlich auf dem Weg nach Kitzbühel. Ich erreiche sie, wir erreichen sie noch kurz vor Abfahrt. So, danach gehen wir endlich mal wieder in die USA zu Jürgen Schmieder und zu Heiko Olderb für gleich 2 Segmente. Danach eine Buchvorstellung, was heißt der Buchvorstellung? Interview mit Nico Langmann. Wir hatten ihn im Sommer schon mal, Österreichs bester Rollstuhl-Tennisspieler, hat jetzt auch ein Buch geschrieben. Und hinten raus, 3 Minuten quasi nach der Niederlage von Alexander Zverev, haben wir den Davis Cup Kapitän erreicht in Melbourne, nämlich Michael Kohlmann. Da freuen wir uns drauf. Big Show 593, jetzt.
Herrschaften, es geht also los in die Big Show 593 mit Fußball. Die Bundesliga ist wieder da und auch wieder da ist Andreas Renner von DAZN. Guten Morgen, lieber Andreas.
Hallo.
Und Es ist dabei und wir ahnen schon. Wir werden sehr viel über Mainz sprechen und auch sehr viel über Rasenballsport Leipzig. Mit dabei Guido Schäfer. Servus, Guido.
Servus, ihr Lieben. Guten Morgen.
Ja, ich beginne mit dir, Guido. Was sind denn die großen Themen, was sind die Problemstellen, die Leipzig im Moment hat? Ich glaube, Nkunku wird nicht spielen können gegen die Bayern, dafür ist Timo Werner wieder da. Paint us a picture, please.
Ja, die Vorbereitung ist wie immer sensationell gelaufen. Das sagen ja die Trainer und die Spieler nach jeder Vorbereitung. Die waren also irgendwo in Abu Dhabi. Ja, Christopher Nkunku fehlt. Der fehlt noch 30 Wochen. Und er hat seine komplette Reha bisher auch in Paris absolviert. Man dachte schon, er kommt gar nicht mehr zurück. Mittlerweile ist der Deal mit Chelsea London perfekt. Zumindest hat das die Leipziger Volkszeitung in persona Guido Schäfer diese Woche geschrieben. Nee. Er geht im Sommer dahin, ja. Und lässt 65 Millionen Euro da und viele, viele Freunde. Toller Mann. Und wir gönnen ihm alles und auch den nächsten Karriereschritt. Ja, also den Bayern fehlen ein paar Spieler und RB fehlt eben Christopher Nkunku und Torwart Peter Gulaschi ja schon seit längerem. Aber das Stadion ist ausverkauft. Ganz Leipzig vibriert und ganz Leipzig geht davon aus, dass den Bayern die berühmten Hosen aus Leder ausgezogen werden.
Andreas, nicht, dass du Leipzig-Fan wärst, aber kannst du diesen Optimismus verstehen in Leipzig?
Lass mich mal so sagen, ich bin kein Leipziger, also ich bin mir nicht sicher, ob ich da ganz so enthusiastisch mitgehen würde bei der ganzen Geschichte. Man muss jetzt dann doch ehrlicherweise sagen, dass in der letzten Zeit, wenn es zwischen Bayern und Leipzig tatsächlich um was ging, doch Bayern dann meistens das bessere Ende für sich hatte und dann auch relativ deutlich. Sagen wir es mal so, aus neutraler Sicht für die Fußball-Bundesliga und die Spannung in der Fußball-Bundesliga wäre es natürlich gut, weil wenn nach diesem Spiel, nach einem möglichen Bayern-Sieg, Leipzig auf einmal 9 Punkte hätte und Leipzig ist halt einer von den 2-3 potenziellen Kandidaten, der Bayern das Leben aufgrund der individuellen Qualität der Mannschaft schwer machen kann. Das wäre natürlich schon richtig blöd. Insofern kann ich mir halt schon vorstellen, dass man aus neutraler Sicht Leipzig die Daumen drücken würde. Aber ich weiß nicht, wie groß mein Optimismus ist. Gerade bei Nkunku muss man halt auch wirklich sagen, im Vergleich zu den Ausfällen, die die Bayern haben, Nkunku ist halt wirklich einer, der dieser Leipziger Mannschaft was Besonderes gibt. Ja? Also das ist wirklich der außergewöhnliche Spieler in dieser Mannschaft und deswegen auch so begehrt europaweit. Da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht eine Schwächung zu viel ist.
Guido, was kannst du entgegenhalten? André Silva scheint mir sehr, sehr optimistisch zu sein.
Ja, André Silva, der hat einen Stein im Brett oder mehrere beim Marco Rose, beim Cheftrainer. Der kann den Nkunku natürlich nicht ersetzen. Gar keiner kann den Nkunku ersetzen. Aber es gibt ja noch ein paar andere ganz gute Fußballer, die da sind. Der Dominik Szoboszlai ist unter Rose wie eine Art Neuzugang. Ne? Der spielt sensationell, der zeigt jetzt endlich, was er kann. Dani Olmo ist endlich auch mal fit. Der kam ja von der Nationalmannschaft der Spanischen immer mit einer Zerrung und hat die dann hier in Leipzig ausgerührt. Und als er wieder fit war, ist er zur Nationalmannschaft gefahren und hat sich dort die nächste Zerrung geholt. Also der Marco Rose ist, glaube ich, der große Vorteil des Ganzen, weil er weiß, wie man ein nasses Handtuch anzündet. Das gilt, da geht es um Fußballer und auch um die Fans. Er weiß, was für ein Fußball man gegen die Bayern spielen muss. Und das bedeutet, der Kollege hat gerade richtig gesagt, die letzten Spiele, die gingen ja nicht gut aus. Da gab es ja richtig auf die Mütze. Das bedeutet, dass man mit dieser Kaninchen-Schlange-Nummer kommt man nicht weit gegen die Bayern. Natürlich müssen sie mutig spielen, sie müssen hochpressen, sie müssen selbst Chancen kreieren und auch die Bayern vor Probleme stellen. Wenn du nur zweimal aufs Tor schießt, dann hält der Herr Ulreich diese Bälle oder vielleicht auch der Herr Sommer. Aber wenn du 10-mal drauf schießt, dann merkt man vielleicht, dass kein Manuel Neuer im Tor steht. Und dass die Bayern-Abwehr ein bisschen irritiert ist. Das ist ja noch ein glänzender Fußballer dazu, der Neuer. Also ich glaube, dass einiges doch für Bayern, für RB spricht. Das wird ein Ritt auf der Rasierklinge, sagt man so schön. Und RB gewinnt das 3-2.
Naja, also gut, ein Unterhaltungswert mit 5 Toren an einem Freitagabend, das wäre nur allzu gut. Jetzt ist es so, Andreas, wenn man eine Tennisanalogie ziehen möchte, Novak Djokovic zu besiegen, da braucht es bestimmte Fähigkeiten und es braucht einen Glauben daran. Und es gibt nur ganz wenige Spieler, die beides haben im Grunde genommen. Und das Gleiche denke ich mir, um die Bayern zu besiegen, brauchst du zum einen gute Kicker, du brauchst aber auch den Glauben daran, das zu können. Leipzig, da mache ich einen Haken dran. Wo machst du noch einen Haken dran, Andreas? Wer könnte noch den Glauben und die spielerische Klasse haben?
Gerade aufgrund der letzten Spiele bin ich mir dabei Leipzig auch gar nicht so sicher. Also wir reden jetzt über fußballerische Qualität bei RB Leipzig, die ist unbestritten, das ist gar keine Frage. Wobei wir jetzt nicht sagen wollen, dass die individuell so gut besetzt sind wie die Bayern, nur dass wir uns da nicht falsch verstehen. Ja. Nur da ist eine Menge Qualität da und wenn die 10-mal gegen Bayern spielen, sollten die eine Chance haben,
2-mal.
3 bis 4 davon zu gewinnen.
Okay, okay, ja. Ja.
Aber dass das halt in letzter Zeit nicht passiert ist, spricht halt dafür, dass dieser Glaube nicht da war. Ob das jetzt dann mit der Ausgangsposition zu tun hatte, mit der jeweiligen Trainersituation, da gab es ja jetzt auch viele Veränderungen in Leipzig in den letzten Jahren. Wenn man da jetzt mit Marco Rose eine langfristige Lösung hat und eine Spielweise, die damit einhergeht, die sich ja dann doch immer wieder auch unterscheidet von dem, was vorher da war. Wenn sich das etabliert und die Mannschaft lernt, dass sie unter diesen Rahmenbedingungen eine Chance hat, Bayern richtig weh zu tun, dann glaube ich, kann man dieses Selbstbewusstsein, diesen Glauben entwickeln. Aber der Glaube muss ja irgendeine Basis haben. Und wenn du jedes Mal auf die Mütze kriegst, musst du halt erstmal gegensteuern. Und ich würde sagen, für Leipzig ein Spiel hinzulegen, das tatsächlich ein Tanz auf der Rasierklinge ist, wie Guido das sagt, und das bis zum Schluss spannend ist, egal ob man das dann 3-2 gewinnt oder 3-2 verliert, das würde ich jetzt schon erstmal als Erfolg sehen, im Sinne von, man zeigt zumindest mal wieder, dass man bereit ist, den Gegner wirklich ernsthaft herauszufordern.
Guido,
und du ja. Hast jetzt gefragt, wer sind die anderen Mannschaften, die das möglicherweise können? Da,
gibt's keine.
Ich weiß nicht. Tu mir schwer ich müsste halt von Dortmund mehr Positives sehen, um daran zu glauben, dass die soweit sind. Bei Eintracht Frankfurt könnte man sagen, die haben in der Hinrunde viel Gutes geschafft, aber im direkten Duell haben sie, glaube ich, 6 Tore kassiert gegen die Bayern. Und bei Freiburg war es ja auch so, dass man gesagt hat, hey, das ist jetzt mal eine Herausforderung für die Bayern, und da ging das, glaube ich, auch 4-0 aus oder irgend sowas in der Preislage. Also ich persönlich warte noch auf jemand, an den ich glaube. Und ich vermute halt, die glauben auch selber nicht so hundertprozentig an sich aufgrund dessen, was ja in den letzten Wochen, Monaten und Jahren passiert ist.
Guido, du als ehemaliger Fußballspieler, warum, wie ist es zu erklären, dass Marco Rose jetzt so gut nach Leipzig passt? Und man hört ja auch aus Gladbach, ich glaube, Christoph Kramer hat mal gesagt, er würde nie irgendein schlechtes Wort über Marco Rose verlieren, weil er so ein guter Typ ist. Aber in Dortmund hat es ja zumindest international nicht funktioniert. In der Meisterschaft hat es besser funktioniert als jetzt unter Edin Terzic. Aber warum, auch jetzt wirklich aus deiner Perspektive, ist es halt einfach so, dass Rose jetzt zu diesen Fußballspielern einfach besser passt, als es möglicherweise in den letzten 2 Jahren, zweites Jahr in Gladbach und das eine Jahr in Dortmund gemacht hat?
Also der Marco Rose ist nicht nur ein wunderbarer Mensch und Charakter, sondern auch ein glänzender Trainer. Das steht für mich außerhalb jeder Diskussion. Ich habe wirklich mit vielen Menschen gesprochen, ob das Gladbacher waren, Dortmunder waren, Insider, die auch mal so über den Tellerrand gucken und die auch mal was gucken lassen. Also er wird schmerzlich vermisst. Er wird jetzt auch schmerzlich vermisst von den Dortmunder Spielern. Das ist Fakt. Das darf natürlich der Herr Sammer nicht wissen. Oder der Herr Watzke würde das natürlich negieren. Die beiden haben ja Marco Rose abgesägt. Ich muss sagen, also eine blödere Entscheidung kann man überhaupt nicht treffen. Aber danke nochmal, Herr Watzke, danke nochmal, Herr Sammer, dass ihr uns den auf dem Silbertablett serviert habt. Der Marco Rose hatte in Dortmund das Problem, dass der Herr Haaland ein halbes Jahr ausgefallen ist, hatte diverse andere Verletzungsprobleme und konnte den Fußball, den er spielen will, ja nie aufs Tablett zaubern oder auf den Rasen zaubern. Und dafür war die Vizemeisterschaft, die lässig errungene Vizemeisterschaft, gar nicht so schlecht. International war es ein Desaster, wissen wir. Er hätte dieses zweite Jahr zwingend verdient gehabt. Es wäre für alle Beteiligten das Beste gewesen. Und ich sage euch etwas, der Herr Terzic mag ein netter Kerl sein, aber der guckt nicht so tief in den Maschinenraum des Fußballs wie der Herr Rose, und er hat nicht so ein glänzendes Verhältnis zu den Spielern wie Marco Rose. Der müssen wir den Reus beispielsweise mal fragen, was der denkt über den Trainerwechsel. Naja, das nur am Rande. Marco Rose und Leipzig passt natürlich sensationell. Er ist Leipziger, er kennt den RB-Fußball. Und es ist nicht mal so, dass man nur noch den Ball wie eine heiße Kartoffel befasst und sofort nach vorne, vertikal in den Strafraum. Nein, es wird auch Fußball gespielt. Also der Mix zwischen Balljagd und Ballbesitz stimmt unter ihm. Und die Ergebnisse hat auch bestimmt. Die haben daheim Real Madrid geschlagen, die haben in Donetsk gewonnen und so weiter. Also ich glaube, das Selbstverständnis ist auch da, dass man gegen die Bayern da was holt und auf keinen Fall irgendwie sagt, naja, wenn wir knapp verlieren oder unentschieden spielen. Nein, die spielen auf Sieg und der wird am Ende auch dabei rausschauen. Marco ist der Trainer. Also ich muss sagen, wenn ich noch könnte, unter dem würde ich auch nochmal gern spielen. Also ein toller Mensch und die Spieler lieben ihn. Da ist so eine gesunde Distanz, aber dann wieder ganz, ganz, ganz viel Nähe. Der Marco will wissen, was in den Spielern vorgeht, wie es ihnen auch privat geht, ja. Und das wollen viele andere Trainer nicht. Und ich glaube, das Band der Sympathie und die große Klasse von RB Leipzig wird dazu führen, dass es zu diesem Sensationssieg kommt. 3-2.
Ja, es wird hier notiert. Wir werden sofort dann auf das Wettbüro, zum Wettbüro unseres Vertrauens gehen und das setzen. Und das ist ja auch das, Andreas, hat mir uns Martin Konrad aus Österreich auch erzählt, aus der Zeit, wo Marco Rose noch in Salzburg Trainer war und dass das zum einen ein unheimlich loyaler Typ ist und dass er bei den Spielern gut ankommt und das hört man gerne gewissermaßen. Und ich weiß nicht, wie ich Terzic lesen muss. Das war natürlich auch schwierig in Dortmund, dass der immer in der Hinterhand da war. Keine einfache Situation in Dortmund.
Nee, natürlich ist das insgesamt keine einfache Situation. Aber wenn das so war, wie Guido das sagt, ich ziehe das nicht in Zweifel, ja, aber es gehört halt dazu, dass alle überzeugt sind. Und wenn der Chef vom Ganzen und sein engster sportlicher Berater das anders sehen, dann funktioniert's halt nicht. Und wenn man diese Rückendeckung nicht hat, kann man auch als Trainer nicht erfolgreich arbeiten. Ne? Das ist wie das Extrembeispiel wäre halt der FC Bayern mit Louis van Gaal. Müssen wir jetzt auch nicht drüber diskutieren, ob das jetzt wirklich so hundertprozentig gepasst hat oder nicht. Aber dass da die Situation war, dass der damalige Vereinspräsident Uli Hoeneß den Spielern die Möglichkeit gegeben hat, hinter dem Rücken des Trainers zu ihm zu kommen, um sich bei ihm über den Trainer zu beschweren. Das sind einfach so die Sachen, also wenn man auf dieser Basis nicht zusammen funktioniert und wenn das Vertrauensverhältnis an der Spitze nicht da ist, dann wird da auch nichts Erfolgreiches unterm Strich bei rauskommen. Und was Edin Terzic angeht, das war halt auch insgesamt eine super unglückliche Situation im Sinne von Terzic ist ja zum ersten Mal Cheftrainer bei Dortmund geworden als Notlösung. Und das lief dann ganz gut mit ihm und da war die Mannschaft auch ganz zufrieden und die Vereinsspitze hat dann ja auch gesehen, das ist eine gangbare Lösung. Und dann kommt ein neuer Trainer, kommt halt Marco Rose, von dem man eigentlich viel erwartet. Und die Erwartungen werden nicht sofort erfüllt, weil die Erwartung in Dortmund ist ja, wenn es gut laufen soll, soll man ja am besten Erster sein. Und mindestens souverän Zweiter vor jedem anderen Favoriten und die Bayern bis zum letzten Spieltag herausfordern. Wenn das dann halt nicht gegeben ist, und Guido hat ja schon gute Gründe angeführt, warum das dann nicht war. Und gerade auf einen Erling Haaland kann eine Mannschaft wie Dortmund halt nicht verzichten, wenn die im Prinzip darum aufgebaut ist, dass dieser Stürmer da ist. Also wenn es diese Probleme gibt und da ist dann diese Lösung in der Hinterhand, wo man sagt, ja, das ist unser eigener Mann aus dem eigenen Verein, das lief doch schon gut, wenn du dann als Externer dazukommst, dann ist es wirklich schwierig, ein Standing zu etablieren. Das hat halt aus diversen Gründen nicht funktioniert. Und das sehe ich dann halt auch so, dass das über die Qualitäten eines Trainers wie Marco Rose wenig aussagt. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, muss man halt auch nochmal, wenn man darüber redet, warum Trainer an bestimmten Orten funktionieren und an bestimmten Orten nicht funktionieren, schon auch nochmal darauf hinweisen, dass jeder Trainer sicher in der Lage ist, das, was er gerne machen will, ein bisschen auf die Mannschaft anzupassen, die er hat. Aber grundsätzlich haben Trainer heutzutage, und vielleicht war das früher mal anders, eine Art von Glaubensbekenntnis an die Art von Fußball, die sie spielen wollen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Trainer habe, der zu 100% auf Konterfußball und Umschaltfußball baut und dem gebe ich dann eine Mannschaft, die auf Ballbesitz ausgerichtet ist, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es da zumindest eine längere Anpassungszeit braucht, damit das funktioniert. Und grundsätzlich, wenn ich halt eine Mannschaft zusammengestellt habe, die Qualitäten hat für Konter- und Umschaltfußball, wäre es halt cleverer, ich suche mir einen Trainer, der genau das mit seiner Mannschaft machen will, statt dem Trainer zu erzählen, hier die Qualität der Mannschaft ist doch da, das ist doch ein gutes Spiel, das muss sie irgendwie hinbekommen. Ich glaube, das ist eine unrealistische Erwartung, aber eine, die es in diversen Vereinen immer noch gibt.
Ja, Guido, wen hast du noch als möglichen weiteren Kandidaten? Also ich bin jetzt nicht ganz so pessimistisch, was Frankfurt angeht. Also Andreas war ja auch nicht pessimistisch, hat nur gesagt, irgendwo das direkte Duell. Siehst du noch Mannschaften, die den Bayern lästig werden könnten?
Naja, nein, eigentlich nicht. Also wenn die Bayern, ich habe übrigens ein wunderbares Interview führen dürfen. Ich mache ein bisschen Werbung.
Auch mit Joshua Kimmich, ja, mit Joshua Kimmich.
Ja, das hat mich sehr, sehr gefreut, dass es geklappt hat. Er gibt ja selten noch Interviews momentan und auch nach der WM und dieser Corona-Nummer damals. Aber aus alter Verbundenheit habe ich ihn einfach mal dienstverpflichtet. Und er sagt das Richtige. Wenn wir das auf den Platz bringen, und zwar konstant auf den Platz bringen, was in uns steckt, dann führt ja kein Weg an Bayern München national vorbei und international auch nicht viele Wege. Da hat er vollkommen recht. Also wenn die Bayern aber schwächeln, heißt es doch immer so schön, muss man da sein. Und ab und zu haben sie ja schwache Momente. Und dann könnte RB da sein. Also Frankfurt weiß ich nicht. Also Frankfurt hat sich ja immer wieder neu erfunden. Das ist phänomenal, was dieser Oliver Glasner dort zaubert. Das ist phänomenal, was auch Markus Krösche, der Sportdirektor, dafür Leute holt. Also das ist, als die drei Bullen damals gegangen sind, diese Tiere da im Sturm, hat man gedacht, bricht alles zusammen. Dann ist der Kostic weggegangen, da dachte ich auch so, jetzt das Ende des Abendlandes naht am Main und jetzt spielen die wieder glänzend mit. Aber für ganz nach oben reicht es auch deswegen nicht, weil die so viel Körner lassen im internationalen Chef, wobei ich glaube, der Weg endet jetzt im Achtelfinale. Ja, also meinst du, 5 könnte Bayern München noch gefährlich werden und da ist der Wunschvater des Gedanken.
Sowas geht auch bei. Aber 19 Punkte, okay, das sind jetzt nur 5 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Und du hast mir mal gesagt, Guido, Bo Svensson, den ich als natürlichen Nachfolger irgendwann mal in Leipzig sehe, der wird aus Mainz nicht weggehen.
Ach ja, das ist doch nichts im Leben in Stein gemeißelt. Ich habe auch damals gedacht, ich gehe aus Mainz nicht weg und dann bin ich rausgeschmissen worden bei der ruhmreichen Allgemeinen Zeitung in Mainz und bin in Leipzig gelandet. Der Bo Svensson und Mainz 05, das passt natürlich sensationell, aber es gibt Beziehungen, die verändern sich auch über Jahre und das kann ein Misserfolg sein oder ein relativer Misserfolg, wie auch immer der wahrgenommen wird, oder unmoralische Angebote von anderen Vereinen. Also der Bo, ich schätze mal, dass er vielleicht 1 Million hat jetzt maximal im Jahr dort, 1 Million Euro, wenn dann ein Verein um die Ecke kommt und sagt, du, wir haben für dich 3 Millionen, ja, mein Lieber, komm mal rüber. Und dann könnte es sein, dass der Trainer dann sagt, ja, und der Kollege hat recht. Ich sehe das auch so, dass viele Vereine da ein Problem haben, eine Philosophie. Also der Verein muss für eine Philosophie stehen, RB steht für den Fußball. Da brauchst du auch den dazugehörigen Trainer, das ist völlig klar. Und bei manchen Vereinen ändert sich alles wieder mit einem neuen Trainer. Es sind jede Menge Paradigmenwechsel. Wieder, ach, der setzt wieder Ballbesitz, der setzt auf den Spieler, der setzt auf den. Also da kann nichts wachsen und nichts entstehen. Und das funktioniert bei RB gut und das funktioniert auch bei Mainz 05 gut. Die stehen für etwas und Bo passt dahin und ich hoffe, er bleibt noch ein paar Jahre, der Liebe.
Was, Andreas, ist ein relativer Erfolg für den ersten FSV Mainz 05? Ist es einfach souverän, die Klasse zu halten und vielleicht hier und da mal anzuklopfen an den internationalen Plätzen? Oder denkst du, dass man da ein bisschen nach Freiburg schielt oder zu Union Berlin?
Naja gut, Freiburg und Union Berlin würde ich halt trotzdem immer noch als Ausnahmen sehen. Ja? Und man darf ja jetzt auch nicht vergessen, so eine Mannschaft wie Freiburg, dass die es jetzt geschafft haben, sich in den letzten Jahren einigermaßen konstant, sagen wir mal, im oberen Drittel zu etablieren und immer so um die Europapokalplätze rumzuspielen. Das war ja ein sehr langer Prozess mit immer dem gleichen Trainer und einem langsamen Aufbauen einer Mannschaft, übrigens auch mit einer erkennbaren Philosophie. Das heißt, die haben halt wirklich die Zeit investiert. Bei Mainz 05 darf man nicht vergessen, bevor Bo Svensson kam, haben die ja tief im Abstiegskampf gesteckt. Das heißt, die sehe ich halt auf dem Weg noch nicht annähernd so weit. Was nicht heißen soll, dass wenn die zusammenbleiben, also Trainer und Mannschaft, und man da tatsächlich den Weg zusammen weitergeht, dass das nicht irgendwann mal passieren kann. Es ist schon eine Mannschaft, ich meine, reden wir darüber, wie das jetzt derzeit in der Tabelle aussieht, und da kann man sagen, na, Platz 16 sind nur 5 Punkte, aber Platz 6 und Europapokal sind auch nur 6 Punkte. Also die hängen genau zwischen Abstiegskampf und Europapokal. Also wäre die Definition von Mittelfeld. Grundsätzlich finde ich, ist das für Mainz 05 derzeit immer erstmal okay, in so einem einigermaßen abgesicherten Bereich sich zu bewegen. Und wir haben eine ganze Reihe von Mannschaften in der Fußball-Bundesliga, wo man dann sagt, okay, wenn man ein Jahr ein bisschen besser läuft, dann sind die auf einmal im Europapokal dabei. Und jetzt mal egal, in welchem. Und wenn es dann nicht ganz so gut läuft, dann muss man aber vielleicht auch bis 3 Wochen vor Saisonende zittern. Und da gehört Mainz dazu, da gehören noch 5, 6, 7 andere Mannschaften in diesem Bereich, bei denen das in beide Richtungen gehen kann. Und um da rauszukommen und sich dann tatsächlich oben zu etablieren, wie das jetzt Freiburg und Union geschafft haben, würde ich sagen, braucht es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit, und man braucht dann dieses eine Erfolgserlebnis. Und was dann wirklich Freiburg und Union geschafft haben, ist, dass man dieses eine Erfolgserlebnis hatte, dann Europapokal gespielt hat und trotzdem, es war ja immer das Klischee, dann spielt man einmal Europapokal, der nächsten Saison hat man die Herausforderung, dass man so viele Spiele hat, und dann rutscht man auf einmal wieder in den Abstiegskampf. Ja. Und genau das ist bei den beiden ja nicht passiert, und das ist wirklich extrem beeindruckend, aber dafür braucht man halt auch wirklich eine breite Basis an guten Spielern und eine etablierte Philosophie, wo man viele Optionen hat, um das dann umzusetzen.
Guido, du stimmst zu.
Ja, ich finde ja erstmal schön, dass Mainz zu 5 so einen breiten Raum bekommt. Natürlich. Also für uns Mainzer ist jede Bundesliga-Saison nicht gerade ein Geschenk, aber es ist etwas, was wertgeschätzt wird nach wie vor in und um Mainz herum. Wir gehören aber per se nicht mehr automatisch zu den Abstiegskandidaten, und da, wo wir sind, ist es wunderbar. Das fühlt sich gut und richtig an. Natürlich willst du dann irgendwann mal deine Anforderungen steigen. Ja, auch das sehe ich ja bei mir daheim auch. Jetzt habe ich plötzlich ein drittes Auto gekauft, obwohl ich mir das gar nicht leisten kann. Du willst ja dann auch schöner und attraktiver werden und sexier. Aber sagen wir, meinst du, 5, ein Jahr Europapokal, dann krauchen wir auf dem Zahnfleisch. Wir haben diesen Kader nicht dafür. Das muss alles wachsen. Insofern, Besitzstandswahrung, Bundesliga, wunderbar. Bleibt, wo ihr seid. Mainz, wie singt ihr noch?
So, und zum Abschluss, Guido, noch die Frage, ein bisschen über den Kanal drüber, weil wir wissen ja, dass du mit Jürgen Klopp ein ganz besonderes Verhältnis hast. Der hat jetzt vor ein paar Tagen das schlechteste Spiel in seiner Amtszeit als Trainer, glaube ich, überhaupt gesehen. Ja. Glaubst du denn, dass wie kann es wieder aufwärts gehen? Weil der Vertrag ist ja langfristig, den Klopp in Liverpool hat.
Ja, Moment mal. Jens, ja, sensationell haben sie jetzt im FA Cup gewonnen.
Das ist wahr, erster Sieg, ja, genau.
Einmal auf Tor geschossen, ein Tor, 100% Quote. Jeder Versicherungsvertreter wäre froh, wenn er so eine Abschlussquote hätte. Nein, mal ganz im Ernst, der Fluch der guten Taten, der lastet schon ein bisschen auf dem FC Liverpool. Die letzten Jahre waren unfassbar zehrend und auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Wir haben vielleicht aus dem Fokus verloren, die letzte Saison. Es war eigentlich unfassbar, dass sie dieses Champions-League-Finale nicht gewinnen. Die spielen auf ein Tor von Real Madrid, auf ein Tor, spielen und die schießen einmal aufs Tor und gewinnen. Also der Champions-League-Sieg wäre verdientermaßen in der Vitrine von Liverpool gelandet. Dann sind sie einen Punkt in der Meisterschaft hinter Man City gelandet und, glaube ich, FA Cup haben sie ja gewonnen. Also das war auch wieder eine Sensationssaison, an die momentan natürlich keiner denkt. Es ist schwer. Es ist sehr, sehr schwer. Der Jürgen hat letzte Woche oder vor ein paar Wochen, während der Vorbereitung hat er mal gesagt, uns trifft das besonders, diese Vielzahl der Spiele. Dann hat er 3, 4 elementare Ausfälle. Dann hat er 4, 5, die nicht im Zenit ihres Könnens sind. Und dann ist es in der Premier League eben so, wenn du nicht das lieferst, was du drauf hast, dann verlierst du Spiele. Das sind mittlerweile alles topfitte Mannschaften. Die sind aufmunitioniert, auch personell. Die haben ja Kohle ohne Ende. Das ist ja unfassbar, was da alles... Wer bei 3 nicht auf dem Baum wird, der wird geholt. Und wer auf dem Baum ist, der wird noch runtergeschüttelt von diesen Premier League-Vereinen. Also Jürgen Klopp hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert, weil er diesen Verein liebt, weil er Erfolge liebt. Und ich bin mir todsicher, dass er keine Sekunde darüber nachdenkt, war vielleicht ein Fehler, hätte ich vielleicht doch jetzt sagen können, komm, geh nächstes Jahr und so weiter. Nein, er ist derjenige, der die Probleme erkannt hat, und er ist derjenige, der die Probleme auch löst. Also Jürgen Klopp, wer sonst?
Das ist mein Wort. Guido, vielen Dank. Andreas hat es noch nicht überstanden. Wir machen eine kurze Pause. 3-2 hat Guido Schäfer getippt. Wir werden uns das am Freitagabend selbstverständlich anschauen. I'm all for it, sage ich nur. Guido, vielen Dank. Kurze Pause. Danke.
Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
Ja, in der Big Show 593 geht's weiter mit dem Fußball. Andreas Renn ist dabei geblieben und ich freue mich sehr, einen Mann zu begrüßen, den ich live einmal gesehen habe, ohne zu wissen, dass es ist. Eine ganze Stunde lang und den ich aber vergangene Woche beim 5:1 des SSC Napoli gegen Juventus Turin auch bei DAZN gehört habe. Christian Bernhard, DAZN und Süddeutsche Zeitung. Servus Christian.
Hallo Jens, grüß dich.
Und Andreas kommentiert ja auch Serie A. Christian, folgendes. Bei diesem Spiel schaue ich mir also an, auf meiner App, die Aufstellung vom SSC Neapel. Und ungelogen, ich kannte keinen einzigen Spieler. Was nicht für mich spricht. Aber ich dachte mir, ich dachte mir, so beim Stand von 1:0 für Juve, naja, also gegen die Mannschaft könnte Frankfurt durchaus eine Chance haben in der Champions League. Und dann geht dieses Spiel 5:1 aus. Was genau ist da passiert? War das eine Revolution, dieses Spiel gegen Juve? War es ein Ausrutscher nach oben? Was ist da passiert, Christian?
Also nein, es ist kein Ausrutscher nach oben, denn wenn man sich Napoli die ganze Saison schon anschaut, dann war das, also so überraschend das jetzt kam, auch für mich, ich hätte nicht gedacht, dass sie Juve das so vom Platz schießen. Man muss sich ja nur anschauen, was Napoli in der Gruppenphase zum Beispiel mit Liverpool und Ajax gemacht hat. Also Napoli hat ja in dieser Saison auch schon auf internationalem Boden ja deutliche Spuren hinterlassen. 4 Tore gegen Liverpool, 6 gegen Ajax, glaube ich, einmal 6, einmal 5. Also diese Mannschaft hat sich die ganze Saison über schon ja fast in einen Rausch gespielt. Und jetzt dieses Spiel gegen Juve, das war jetzt wirklich was ganz Besonderes, denn man darf ja nicht vergessen, Napoli gegen Juve, also Juve steht in Neapel stellvertretend, das ist mehr als nur ein Fußballspiel, also Juve steht stellvertretend für den mächtigen, reichen Norden, gegen den sich Napoli ja immer wieder versucht aufzubäumen. Und jetzt Juve eben nicht nur zu schlagen, sondern dem Spiel auch zu demütigen und in der Tabelle jetzt wirklich auch wirklich davon zu ziehen, sowohl vor Juve als auch vor Milan und Inter, das war schon ein ganz, ganz besonderer Moment für Napoli, nicht nur für den Verein, sondern für die ganze Stadt.
Und Andreas, also die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt tatsächlich mit der ersten Meisterschaft seit Diego Maradona erstaunlicherweise klappt, die ist sehr, sehr groß. Was kann überhaupt noch schiefgehen?
Schiefgehen kann natürlich immer noch was, ne? Und ich nur um es mal einzusortieren für alle, die nicht so viel italienischen Fußball schauen, Napolis Tabellenführer hat 9 Punkte Vorsprung vor dem amtierenden Meister AC Mailand. Sie haben erst ein Spiel verloren in dieser Saison, sie haben mit Abstand die meisten Tore geschossen und sie haben die zweitwenigsten kassiert. Ja? Also das ist eine Mannschaft, die keine offensichtlichen Schwachpunkte hat. Und ich finde, was man herausstellen muss, ist tatsächlich, dass das durchaus überraschend ist, weil Napoli ja jetzt über die letzten Jahre, oder man kann fast sagen, über das letzte Jahrzehnt eine relativ konstant oben mit dabei war und hatte eine Mannschaft, die so aufgebaut war, um Spieler wie Marek Hamšík, der ist jetzt schon eine Weile nicht mehr mit dabei, aber Dries Mertens hat nach der letzten Saison aufgehört, Lorenzo Insigne ist nach Kanada gegangen, oder in die USA, weiß gar nicht mehr genau, und ist auch nicht mehr mit dabei. Das waren prägende Spieler dieser Mannschaft. Und ich glaube, viele haben vor dieser Saison erwartet, dass es erstmal einen Schritt zurückgeht, weil ja da so ein Kern ersetzt werden musste, der vorher für diese Mannschaft als wichtig galt. Und dass das so gut läuft, hat, glaube ich, praktisch niemand erwartet. Jetzt muss man sagen, wenn die offensichtliche Frage, was kann schief gehen, Napoli war letzte Saison nach der halben Spielzeit auch ganz vorne in der Tabelle und denen ist am Ende die Luft ausgegangen. Und das hat auch ein bisschen was mit Kadertiefe zu tun. Sie haben jetzt in dieser Saison noch nicht angedeutet, dass das ein größeres Problem ist und ich glaube, was ihnen vermutlich auch geholfen hat, ist diese lange WM-Pause, bei denen ja die italienische Nationalmannschaft, die italienische Nationalmannschaftsspieler tatsächlich auch frei hatten und wo man dann vielleicht davon ausgehen kann, dass dieses dicht gedrängte Programm, was in den letzten Jahren ein Problem war, wo dann am Ende dann vielleicht so ein bisschen die Körner gefehlt haben, dass das nicht passiert, aber natürlich wäre es vorstellbar, dass wenn die jetzt in der Champions League weiter erfolgreich spielen und die Herausforderungen kommen und das sind ja dann immer wieder sehr schwere Spieler und Spiele unter der Woche und meistens deutlich schwerer als das, was man zu Hause auf dem Programm hat, dass da vielleicht der Fokus verloren geht. Also die Gefahren sind natürlich schon noch da, aber die haben sich ein super Polster erarbeitet, das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja. Welchen Anteil hat der Trainer dran, Christian?
Ja, einen sehr, sehr großen. Es ist schön, dass wir mal über Luciano Spalletti sprechen, weil ich glaube, der oft ein bisschen untergegangen ist. Also für mich, so wie Andreas ja auch angedeutet hat, für mich ganz klar die zentrale Figur. Also Napoli hat ja im Sommer nicht nur Insigne und Mertens verloren, die haben zum Beispiel auch Koulibaly, den absoluten Abwehrchef der letzten Jahre, verloren. Fabian Ruiz, spanischer Nationalspieler, der jetzt bei PSG ist. Ospina im Tor. Also die haben wirklich die komplette erfahrene Achse verloren, wo man sich erstmal dachte, okay, schauen wir mal, wie sie das Ganze jetzt angehen. Und was Spalletti dann aus dieser Mannschaft gemacht hat, jetzt schon in diesen ersten Monaten, das ist einfach nur herausragend. Also Spalletti war ja bisher, wenn es um Titelgewinne geht, er hat in Italien noch keinen einzigen Titel gewonnen. Also seine einzigen Titel hat er als Zenit St. Petersburg Trainer gewonnen im Ausland, in Russland, aber in Italien noch nicht. Das hing ihn immer so ein bisschen an. Es hieß immer, ah ja, Spalletti ist ein guter Fußballtrainer, ein guter Fußballlehrer, aber wenn es dann eben hart auf hart kommt, dann schaffen es seine Mannschaften irgendwie nicht, den letzten Schritt zu machen. Aber jetzt muss man sagen, also er ist, also diese Mannschaft, das ist eine Fußballmaschine und das meine ich im positivsten aller Sinne. Also wie viele Variantenreichtum sie haben, klar, man kann über Einzelne jetzt reden, über Osimhen vorne, den Topstürmer, über Kvaratskhelia, den im Sommer, glaube ich, kein einziger wirklich in Europa groß gekannt hat und der jetzt ja der Senkrechtstarter Europas einfach ist. Aber im Prinzip ist es das Kollektiv und das Kollektiv hat eben Spalletti kreiert. Also es ist eine Mannschaft, die wahnsinnig unterschiedliche offensive Varianten hat, die eben mit Osimhen die Tiefe attackieren kann, die über ein sehr, sehr gutes Kurzpassspiel verfügt, wo Lobotka eben im zentralen Mittelfeld die Fäden zieht. Die Außenverteidiger schalten sich weit vorne mit ein, sind eigentlich fast Außenstürmer auch. Und das Ganze aber eben so gut ausbalanciert, dass es auch defensiv gegen den Ball gut funktioniert. Dazu sind sie zum Beispiel in der Serie A mit Abstand die beste Mannschaft nach Eck. Also nach Standards die meisten Tore. Also auch da haben sie sich Lösungen erarbeitet. Spalletti macht da wirklich, ist auf dem Weg dazu, da sein Meisterstück zu machen. Und noch ein Satz eben zu Spalletti, das Ganze ging ja schon früh los. Also vielleicht erinnern sich noch ein paar Anfang oder 2005, 6, 7, 8, 9 rum, da war Spalletti bei der Roma. Und da hat er bei der Roma Francesco Totti in den Mittelsturm gezogen. Totti, der damals ein Zehner war, wie er im Bilderbuch steht, hat aber unter Spalletti, weil er das erkannt hat, eine komplett neue Rolle eingenommen, ist da ein richtiger Knipser geworden und Spalletti war da so auch einer der Ersten, der eben diese falsche Neun sozusagen auch eingeführt hat. Das eben nur, um zu zeigen, dass Spalletti schon seit vielen, vielen Jahren, wenn es darum geht, Ideen zu erkennen und auch gut umzusetzen, immer schon sehr gute Arbeit gemacht hat. Was gefehlt hat, war bis jetzt eben der Titel in Italien und da ist er aber jetzt auf einem unfassbar guten Weg.
Ja, Andreas hat es ja schon gesagt, 9 Punkte Vorsprung und jetzt möchte ich einer meiner Lieblingsschüler mit ins Spiel bringen, Andreas. Das ist der Luca, der in irgendeiner jugendlichen Verirrung dem FC Augsburg anhängt, der aber auf der anderen Seite ein großer Fan des AC Mailand ist. Was ich ja früher auch war, als ich wenigstens noch ein paar Spieler kannte. Ist diese zweite starke Saison, die der AC Milan jetzt spielt, ja eigentlich hintereinander nach der Meisterschaft, ist das eher als Erfolg zu werten oder ist es, denkst du, ein bisschen enttäuschend, dass der Abstand zu Neapel dann doch so groß ist?
Ich würde insofern widersprechen, als ich sagen würde, das ist die dritte starke Saison, die in Folge spielen. Und ich würde es grundsätzlich als Erfolg sehen. Ich weiß, es fällt vielleicht den Fans von Milan schwer, aber grundsätzlich ist ja so, muss man auch mal den Schritt zurückgehen, als der Trainer gekommen ist, Stefano Pioli. Der war so eine Art Notlösung. Da gab es ja dann damals die Gerüchte, Rangnick, dass die den gleich wieder loswerden wollen,
ja, oder Ralf Rangnick
kommen. Genau, und der hat sich dann etabliert und hat gezeigt, dass er die Mannschaft nach vorne bringen kann und der hat eine Mannschaft entwickelt mit vielen guten, jungen Spielern, bei denen jetzt im Vergleich zur vergangenen Saison im Moment halt die Herausforderung ist, dass Napoli so ein Tempo vorgelegt hat, dass die halt vorne sind. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, das war auch im Lauf der letzten Saison lange so, dass Napoli vor Milan stand, aber halt nie mit diesem großen Vorsprung. Trotzdem glaube ich, dass Milan insgesamt eine gute Saison spielt. Die haben auch erst 2 Spiele verloren in der Serie A in dieser Spielzeit. Aber im Moment ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, um über Milan zu reden und über das, was bei denen gut läuft, weil die haben jetzt in der Liga haben sie gegen die Roma 2-0 geführt und in den letzten 5 Minuten noch 2 Tore kassiert, unentschieden gespielt. Dann haben sie in Lecce gespielt, sind in der ersten Halbzeit überrannt worden, haben am Schluss auch gerade so mit Hängen und Würgen noch einen Punkt geholt. Das heißt, in der Liga waren es 2 unentschieden. Dann haben sie in der Coppa in Überzahl in der Verlängerung in Torino oder gegen Torino verloren. Und gestern Abend war Superpokal ausgetragen in Riad gegen Inter, den Stadtrivalen. Da haben sie 3-0 verloren, obwohl sie mit fast ihrer besten Elf angetreten sind. Also da sind jetzt schon so ein paar Sachen hintereinander passiert bei Milan, wo man sagt, boah, also bei denen reißt es gerade so ein bisschen ab. Jetzt ist dann nächste Woche die Herausforderung Lazio. Die sind auch nicht super drauf, aber die gehören halt auch zum oberen Drittel der Serie A. Also das ist dann auch kein leichtes Spiel. Und Milan ist gerade in einer kritischen Phase und die müssen möglichst schnell wieder in die Spur kommen, wenn sie halt zumindest mal die Herausforderung, Napoli weiter unter Druck zu setzen, aufrechterhalten wollen.
Das heißt also, Christian, dem Luca muss der kalte Angstschweiß über die Stirn rennen, oder nicht?
Nee, das muss ihm nicht. Wie Andreas ja gesagt hat, also im Moment jetzt der Eindruck der letzten Tage ist negativer, gerade eben dieses 0-3 gestern gegen Inter, das tut besonders weh, weil gegen deinen Stadtrivalen dann auch noch so deutlich zu verlieren, das wird hängen bleiben, da wird Pioli jetzt auch viel mentale Arbeit leisten müssen, aber der Punkt ist ganz, man kann es, wenn man den großen Bogen spannt, relativ einfach erkennen. Milan hat im Vergleich zum exakten Zeitpunkt der letzten Saison nur 1 Punkt weniger geholt. Also Milan ist eigentlich im Soll. Der Riesenunterschied ist einfach, dass Napoli diese herausragende Saison spielt und deshalb Milan jetzt diesen Rückstand hat. Aber was man auch nicht vergessen darf, Milan hat zum Beispiel im Unterschied zur vergangenen Saison stehen sie im Champions League Achtelfinale. Also sie haben die Gruppenphase überstanden, bekommen es jetzt dann ja im Februar mit Tottenham zu tun. Also der Weg, den Milan eingeschlagen hat, weiter unter Pioli mit diesen entwicklungsfähigen, zum Großteil jungen Spielern, ist auf jeden Fall der richtige. Jetzt gerade sind sie in einer schwierigen Phase, da müssen sie jetzt rauskommen, da gibt es unterschiedliche Gründe. Ein ganz wichtiger zum Beispiel, Mike Maignan, der Stammtorhüter, fehlt jetzt schon länger verletzt und der war ein großer Faktor auch in der vergangenen Saison. Und gerade jetzt, wo die Defensive sehr anfällig ist, würde der sehr gut tun. Der fehlt aber eben noch, kommt hoffentlich bald zurück. Also es gibt Gründe und ich bin bei Milan alles andere als negativ. Ich glaube, die werden sich da fangen. Und wie gesagt, sind nah dran, zumindest also was Platz 2 betrifft, sind da in einer guten Ausgangsposition, sind noch in der Champions League vertreten. Also der Weg eingeschlagen wird auf jeden Fall fortgesetzt werden.
Und Jens, was dein Schüler Luca angeht, muss man ja dann auch mal dazu sagen, der wird sich sicher auch noch dran erinnern, dass Milan, die aktuell auf Platz 2 in der Serie A stehen, letztes Jahr Meister waren, doch zwischendurch eine ganze Reihe von Jahren hatten, wo eine Champions-League-Teilnahme nicht selbstverständlich war. Also das sind jetzt gerade gute Jahre. Ich hoffe, man ist in der Lage, das zu genießen.
Ja, das Problem bei Luca ist, er erinnert sich an viele Dinge. Nicht, aber ich, ja gut, das wäre was. Nein, um Gottes Willen, nein. Ein sehr, sehr aufgeweckter, fantastischer junger Mann, der teilweise sogar mit dem AC Mailand Trainingsanzugsoberteil in meinen Unterricht kommt, womit ich kein Problem habe. Ist denn die Serie A, Christian, so ein bisschen auf dem Weg, so zu werden wie eigentlich die Premier League in diesem Sinne, dass es halt Big Four, Big Five gibt, wo vielleicht dann doch öfter als im Durchschnitt eine Mannschaft gewinnt, aber wo man doch sagen kann, da gibt's fast jedes Wochenende, in der Premier League ist doch der Eindruck, jedes Wochenende gibt's mindestens 1, vielleicht sogar 2 Spitzenspiele. Ist die Serie ja auch wieder, zumindest vom Namen her und von der Ausgeglichenheit her, auf dem Weg dorthin nach dieser erdrückenden Dominanz, die Juventus über viele Jahre inne gehabt hat?
Ja, das würde ich unterschreiben. Und zum Beispiel nur ein Punkt dazu, ich glaube, von dem sehr viele andere Ligen nur träumen. Im Moment deutet es stark darauf hin, dass es im vierten Jahr den vierten unterschiedlichen Meister gibt in Italien. Also du hast es ja angesprochen, da war diese fast 10-jährige totale Dominanz von Juve, die alles unterdrückt haben, die dann sehr viele auf vielen Ebenen große Fehler gemacht haben Und dann aber sind andere Mannschaften, haben diese Fehler ausgenutzt. Und eben, wenn wir jetzt schauen, vor 4 Jahren ist Juve das letzte Mal Meister geworden, danach kam Inter, letztes Jahr Milan, jetzt deutet vieles in Richtung Napoli. Also an der Spitze ist es wirklich sehr ausgeglichen, sehr eng. Und wie du sagst, man muss die 2 Römer da noch mit reinnehmen. Die Roma, gerade unter Mourinho, ja auch so einen Aufschwung erlebt. Letztes Jahr der Titel in der Conference League, jetzt mit Dybala auch nochmal qualitativ nachgelegt. Die sind ja auch dran. Wenn man sich die Tabelle anschaut, Milan ist 2. und hat 4 Punkte Vorsprung nur auf den 7., auf die Roma. Also wir haben im Prinzip 6 Mannschaften, die da um 3 Champions-League-Plätze kämpfen. Atalanta da auch mittendrin, hat sich so im Prinzip ein bisschen neu erfunden, verjüngt. Also ja, ich bin völlig bei dir. Es gibt viele Mannschaften, die nicht nur auf dem Papier große Namen haben oder vielleicht aus der Vergangenheit, sondern die sich wirklich in diesem obersten Sektor etablieren und wo die Abwechslung halt im Vergleich zu anderen Ligen auch definitiv größer ist.
So, und die spannendste Geschichte der letzten Tage, ich weiß nicht, wer was dazu sagen möchte, aber ist doch die Trainersituation bei Salernitana. Oder? Ich weiß nicht, Andreas, magst du? Ich habe nur einen Tweet gesehen, die haben den Trainer rausgeschmissen. Oder gibst du ab an Christian?
Ich habe nur, sagen wir mal, in groben Zügen mitbekommen, was da passiert ist. Vielleicht kann Christian da mehr zu sagen.
Ja, sehr gerne. Ja, das ist etwas logischerweise, was... Also in Italien muss man dazu sagen, es kommt immer wieder mal vor, das ist im Ausland schwer vorstellbar. Also die Geschichte ist folgende, die Salernitana hat im Moment eine sportlich schwere Phase, hat sich von ihrem Trainer getrennt, Mai, wie es halt oft so passiert. Das Besondere daran, 2 Tage später hat die Salernitana wieder diesen Trainer zurückgeholt. So, jetzt muss man kurz ausholen. Dieser Trainer, Herr Nicola, ist nicht irgendein Trainer, denn der Trainer ist letztes Jahr im Winter eingesprungen. Da war die Salernitana wirklich mit Riesenabstand Tabellenletzter. Da hat niemand wirklich mehr dran geglaubt, dass da überhaupt noch was Richtung Klassenerhalt gehen könnte. Dann spielen die unter ihm eine überragende Rückrunde, retten sich sozusagen noch, was wirklich, ja, unvorstellbar eigentlich war. Dementsprechend hat er einfach ja einen großen Kredit. Jetzt ist er auch in dieser Saison eigentlich ziemlich souverän gestartet. Wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, sie haben 9 Punkte Vorsprung immer noch auf einen Abstiegsplatz, obwohl sie jetzt eben zuletzt in einer schwierigen Phase waren. Aber trotzdem, die Ansprüche sind ein bisschen höher. Und dann hat sich der Präsident gedacht, ja gut, okay, probieren wir einen neuen Impuls zu setzen. Aber dann anscheinend ist ihm wahrscheinlich auch klar geworden, neuer Impuls bedeutet halt auch neuer Trainer, neues Gehalt, zusätzliche Kosten. hat er sich das Ganze nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Nicola eben, wie gesagt, sehr emotional mit der Stadt, mit dem Verein verbunden, hat anscheinend auch nochmal das Gespräch mit dem Präsident gesucht, hat da anscheinend auch nochmal ein paar gute Argumente gehabt. Und jetzt haben wir es eben den Fall, dass ein Trainer, der vor 2 Tagen entlassen worden ist, wieder im Amt sitzt und jetzt am Wochenende die Ehre hat, Napoli im Südderby zu empfangen.
Kommentiert von Christian Bernhard, ja oder nein?
Nee, dieses Spiel nicht. Ich freue mich am Wochenende auf Juve gegen Atalanta. Das ist eben direktes Duell dann auch um die Champions League Plätze. Und Atalanta hat vergangenes Wochenende genau gegen dieses Salernitana einfach mal locker flockig 8 Buden gemacht. Cool. Also Atalanta ist wieder im Kommen, da ist auch einiges, hat sich einiges erneuert. Viele junge Spieler, Gasperini erfindet sozusagen die Mannschaft ein bisschen neu. Ja, und Atalanta ist da eben auch mitten im Rennen um die Champions-League-Plätze. Da ist für Brisanz gesorgt.
Aber Christian, jetzt muss ich dir noch eine Frage stellen, weil ich in dieser Saison sehr viele Spieler von Juventus Turin kommentiert habe. Du freust dich also auf Atalanta. Wie sehr freust du dich auf Juventus?
Ja, also das mit Juve, deswegen, weil wir das ja anfangs hatten, also dieses Spiel gegen Neapel war ja auch so ein bisschen, finde ich, sinnbildlich so das Ende einer Philosophie. Also wenn man sich anschaut, wie Juve unter Allegri spielt sozusagen, dann ist das vor dem Napoli-Spiel lange gut gegangen. Die haben ja 8 Spiele in Serie gewonnen, dabei kein einziges Tor kassiert. Ja. Also wirklich diese alte Allegri-Schule, ja, abwarten, gut verteidigen, umschalten und schauen, dass dann vorne die Marias, die Vlahovic, wie auch immer, irgendwas machen.
In den letzten 10 Minuten. In den letzten 10 Minuten des Spiels.
Genau, erzielen, ja. Genau, richtig, auch gegen kleine Namen. Und ja, das ist jetzt ja mit einem großen Knall. Also Spalletti hat da ja wirklich so ein bisschen dieser komplette Gegensatz der Fußballphilosophien. Ich finde, das war jetzt wirklich sinnbildlich. Allegri ist meiner Meinung nach, und die These vertrete ich schon lange, einfach in der Zeit stehen geblieben. Also Allegri glaubt immer noch, dass er mit dieser Art von Fußball, der vielleicht vor 5-6 Jahren noch möglich war, erfolgreich sein kann. Aber wenn man sich Juves Auftritte oder Juves Ergebnisse in der Champions League in dieser Saison anschaut, dann sieht man, dass gerade auf internationaler Ebene ist dieser Fußball nicht mehr erfolgsversprechend. Und dementsprechend war das wirklich, glaube ich, auch so eine Zeitenwende. Napoli hat gezeigt mit dem aktiven, offensiven, mutigen Fußball, das ist das, was du heute spielen musst, um auch international erfolgreich zu sein. Und ich bin echt gespannt. Ich meine, die Figur Allegri ist ja auch spätestens seit diesem Auftritt in Neapel wieder angekratzt. Ich bin gespannt, ob dann bei Juve auch auf der Trainerposition vielleicht früher oder später auch eine neue Person kommt, weil das Potenzial ist da. Da sind viele individuelle Klassenspieler da. Aber ja, du musst heutzutage einen anderen Fußball spielen, um deine hohen Ansprüche, die Juve immer noch hat, erreichen zu können. Das ist meine Meinung.
Ja, ich stimme dir da auch vollkommen zu. Ich würde jetzt dann auch sagen, die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, dass das zu Beginn der vergangenen Saison, als die Mannschaft tatsächlich individuell auf manchen Positionen Probleme hatte, da hat zum Beispiel nicht wirklich auf der linken Offensivseite jemand gegeben, der diese Rolle ausfüllen kann. Da hat ein Rabiot teilweise gespielt, das ist ein guter Spieler, aber halt kein Mann für einen linken Flügel. Inzwischen, die haben ja Leute geholt, die haben Blažević geholt, die haben Kostic geholt, jetzt Angel Di Maria da und so weiter und so fort. Also man könnte eine ganze Reihe von Namen aufzählen. Also Juve hat ja investiert, um eine Mannschaft zu haben, die Fußball spielen kann, und das frustriert mich halt auch immer beim Zugucken, dass sie es halt einfach gar nicht probieren.
Absolut. Und der Punkt ist ja relativ einfach. Solange das jetzt lief, ergebnistechnisch zumindest, dann war es schwer, auch aus dem Juve-Umfeld Allegri sozusagen Vorwürfe zu machen. Weil wenn du 8 Ligaspiele in Serie gewinnst, dann hast du erstmal auf dem Papier recht. Aber dieses Napoli-Spiel hat eben gezeigt, dass diese Art, Fußball zu denken oder spielen zu lassen, eigentlich überholt ist. Und das merkt man jetzt wirklich auch im Nachgang. Das war viel mehr als nur eine normale Niederlage. Also über dieses 5-1 von Napoli wird in der Serie A-Geschichte noch in vielen Jahren geredet werden. Da bin ich mir ganz sicher. Und dementsprechend bin ich jetzt schon gespannt, eben solange er die Ergebnisse eingefahren hat, konnte man ihn nicht wirklich angreifen, aber wenn du mit dieser Art von Fußball nicht die Ergebnisse holst, dann bist du als Allegri schnell angreifbar. Und ich bin gespannt, ob er ja diese äußeren Einflüsse, ob er die moderieren kann, ob er selbst vielleicht nochmal eine neue Art von Fußball implementiert. Ich kann es mir nur schwer vorstellen, weil Allegri ist ein sehr sturer Trainer, einer, der selten wirklich große Revolutionen gemacht hat, und dementsprechend bin ich gespannt, wie lange die Ära Allegri bei Juve noch anhält.
Und ich war dabei bei diesem 5-1 und kannte, wie gesagt, keinen einzigen Neapel-Spieler und habe es trotzdem genossen. Genauso wie dieses Segment hier, immer am schönsten, wenn ich nichts zu reden habe, finde ich großartig. Andreas bleibt noch für die NFL dabei. Christian, verabschieden wir, aber Christian, du hast uns nicht verraten, wann du kommentieren wirst oder expertieren wirst.
Am Sonntagabend ist Juve gegen Atalanta, 20:45 Uhr.
20:45 Uhr, okay.
Genau, und am Dienstag dann, also Milan spielt 2 Tage später, weil die jetzt eben erstmal aus Saudi-Arabien zurückgekommen, steigt dann eben in Rom auch Lazio gegen Milan, da bin ich auch dabei, freue ich mich sehr.
Und wir uns mit kurzer Pause, Big Show 593.
Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr hört Sportradio 360.
In der Big Show 593 geht's weiter mit Andreas Renner. Heute wieder im Dauereinsatz. Neu dazugekommen zur NFL, zum einen Nicolas Martin, GFL TV und Radio. Servus Nicolas.
Hallo.
Und Christian Schimmel, der Zone und ebenfalls GFL TV und Radio. Und derdraft.de. Servus Christian.
Ein wunderschön.
Herrlich, wie das dahin geht. Ich weiß gar nicht, müssen wir viel über Tom Brady sagen? Nicola, du kannst es am besten einschätzen. Ich werde mich schlau machen bei euch und verabschiede mich aus der Runde.
Was hätten Sie denn gern? Was er nächstes Jahr macht?
Sein neues Team. Sein neues Team hätte ich gerne.
Es geistert ja der Name 49ers rum, Andreas. Das ergibt für mich genau null Sinn.
Ja, das ergibt auch null Sinn. Also zum einen, was so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte dabei immer ist, ist, Tom Brady kommt aus Nordkalifornien. Die 49ers waren sein Lieblingsteam als Kind und er träumt wohl offenbar davon, seine Karriere als 49er zu beenden. Und vor 3 Jahren, als er zu den Buccaneers gewechselt ist, gab es ja schon mal die Situation, dass er wohl die 49ers kontaktiert hat, ob sie interessiert sind. Und die haben sich das dann halt überlegt. Und damals hatten sie gerade Jimmy Garoppolo frisch aus New England verpflichtet. Und der hat ja auch super eingeschlagen bei San Francisco. Und dann haben die gesagt, nee, kein Interesse. Und ich glaube, jetzt ist wieder so eine Situation. Die haben Brock Purdy als Rookie in der 7. Runde gedraftet, als letzten Spieler im Draft überhaupt. Der spielt jetzt im Moment eine fantastische Saison und hat auch in seinem ersten Playoff-Spiel, naja, war am Anfang ein bisschen holprig, aber dann insgesamt auch überzeugt. Dazu haben sie mit Trey Lance noch einen, den sie vor 2 Jahren gedraftet haben, der das erste Jahr quasi geplanterweise kaum gespielt hat, im zweiten Jahr, als er jetzt Starter werden sollte, sich am Anfang des zweiten Spiels verletzt hat. Die haben 2 junge Quarterbacks, die nicht viel Geld kosten und die eine Basis sind, wo, sagen wir mal, die Quarterback-Situation in San Francisco auf Jahre hinaus gelöst sein könnte, wo man dann 2 gute Leute hat und immer ein Backup, falls sich mal einer verletzt, was ja in San Francisco ständig passiert. Insofern würde ich jetzt aus 49ers Sicht sagen, unabhängig davon, dass Tom Brady 46 Jahre alt ist und man nicht weiß, ob der jemals wieder ansatzweise so gut spielt, wie er schon mal war, gibt es schlicht und einfach keinen Anlass. Und warum würdest du auf einen 46-Jährigen setzen, wenn du 2 der jüngsten Quarterbacks der Liga auf dem Roster hast und Kostenkontrolle und damit dann weiter dafür sorgen kannst, dass du sehr, sehr viele gute Spieler um diese beiden Quarterbacks herum hast?
Okay, ich bin überzeugt.
Gut. Also, so viel zu Tom Brady. Wir werden sehen, was er macht. Also, 49ers eher nicht. Chargers wahrscheinlich eher auch nicht. Christian, möchtest du drüber reden oder weißt du nicht, wo dieses Salesia ist?
Ja, ist vielleicht ganz gut, dass es mittlerweile Aufnahmetag ist und nicht mehr Sonntag. Wobei, also das war natürlich eine heftige Niederlage. Übrigens mein Take, um nachher sagen zu können, dass ich recht hatte. Ich glaube, dass Brady nach Vegas geht. Und zwar nicht ins Casino, sondern zu seinem alten OC. Um mit ihm dann ja noch 1-2 gute Jahre zu haben. Und vielleicht die Rest.
Oder gemeinsam unterzugehen.
Ja, ich meine, ne, die Konflikte sind ja bekannt und dass sie sich gerne mal an der Seitenlinie angeschrien haben auch, aber die hatten halt auch relativ viel Erfolg zusammen. Mhm. Und dass die Patriots Offense genau nirgendwo hingegangen ist mit der Coaching-Konstellation, die ungefähr alle vor der Saison kritisiert hatten. Ja. Das nur nebenbei. Was die Chargers betrifft, ja, keine Ahnung. Eine der krassesten Niederlagen, die als Chargers-Sympathisant ist man ja einiges gewohnt, wenn man das Team über 10 Jahre verfolgt. Das Ding ist, und ich würde das dann gleich mal an Andreas weiterleiten, weil ich weiß, dass er das Spiel ja auch gemacht hat. Mir ging es so, schon während dem 2. Viertel, du hast 4 Turnover produziert und hast nicht genügend Punkte draus gemacht. Dann haben die Jaguars mit dem letzten Drive im 2. Viertel auf 27-10 gestellt. Und ab dem, oder 27-7, weiß ich gar nicht, meine 27-10. Und ab dem Moment war mir klar, dass Jackson eine absolute Chance hat. Ja, und dann war es halt später so. Es gab 2 Situationen, die für mich mitspielentscheidend waren. Da ist jetzt Hindsight 2020 immer ganz groß. Aber ich glaube, bei dem ersten Drive im 3. Viertel kommst du irgendwie in die gegnerische Hälfte und puntest von der 40 oder 42 bei einem 4. und 8, wo ich halt entweder, ich weiß, Dicker ist nicht der Long-Range-Kicker, entweder du kickst da oder du spielst da aus. Und dann hast du diesen 4. und 2. Und mir geht es gar nicht darum, dass Dicker dann das Field Goal, das war dann in der späteren Serie, verschießt. Das kann passieren. Dem mache ich den geringsten Vorwurf. Aber deine Defense konnte zu dem Zeitpunkt absolut nichts mehr stoppen. Und ich bin auch überzeugt, wenn die Jaguars noch einen Touchdown gebraucht hätten, hätten sie sich den auch geholt. Das Field Goal war ja dann letztlich nur der fünfte Drive, der einzige in der zweiten Halbzeit, der nicht zum Touchdown geführt hat. Also, man hat es gespürt, es hat sich angekündigt. Credit an Jacksonville, dass die von ihren Gameplan nicht weg sind. Aber natürlich ist das eine Nummer, wo du dir halt denkst, die Chargers sind gerade gesund geworden. Klar, Michael Davis ist während dem Spiel ausgefallen, Solge ist während dem Spiel ausgefallen. Du hättest aber Slater vermutlich wiederbekommen. Das wäre ein Team, was zum Super Bowl hätte gehen können. Muss aber auch insofern rational sagen, die bessere Mannschaft hat gewonnen. Und Jacksonville hat auch viel Pech gehabt. Der zweite Pick ist für mich Illegal Use of Hands oder Holding gegen Samuel. Der kommt nicht zustande. Abgefälschte Pässe, die in den Chargers Händen gelandet sind. Klar, man kann drüber reden, wie viele Holdingstrafen Bosa nicht bekommen hat an dem Tag. Aber für mich hat die bessere Mannschaft das Spiel gewonnen. So hart, wie es klingt. Aber ist natürlich für Chargers Fans, die schon viel gesehen haben, eine bittere Nummer.
Aber, mein Andreas, ja, der erste Pick ist halt deflected, der zweite ist, Samuel hält, räumt sich den Receiver aus dem Weg und holt dann den Ball, da sind wir auch, glaube ich, uns alle einig, aber solche Serien von Interception, also normalerweise diskutieren wir ja nicht, ja, es waren 4-5 Turnover, aber sind wir hier bei dem Punkt, oder, also, das sah ja nach den 4 Picks und dem gemachten Punt, der da auf dem Helm landet, wo du so denkst, so, ey, Jacksonville, ihr habt doch heute wirklich kein Glück. Normalerweise machst du einen Deckel drauf.
Ja, natürlich. Normalerweise machst du einen Deckel drauf und du brauchst dann halt irgendwann mal gute Nachrichten. Und ich glaube, Christian hat schon angesprochen, das war schon wichtig, weil es stand 27-0. Aber Jacksonville hat mit dem letzten Drive der ersten Halbzeit einen Touchdown gemacht. Und ich glaube, das war ganz entscheidend. Da hat man dann auch Doug Peterson im Interview gehört. Und diese Trainerinterviews vor der Halbzeitpause sind ja normalerweise nicht sehr ergiebig. Aber man hat dann schon gesehen, was der Fokus sein wird, wo er dann sagt, naja, wir haben jetzt eine Menge Fehler gemacht, aber wir haben halt auch beim letzten Drive gezeigt, wie es geht. Und jetzt geht es darum, dass wir uns alle mal beruhigen und wir können das besser, als wir es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und das war dann die Basis. Und dann ist ja das nächste Klischee, wovon man redet, die ersten beiden Drives der zweiten Halbzeit, die sind dann eben auch nochmal entscheidend, in welche Richtung so ein Spiel hingeht. Und die Chargers haben halt gepuntet und die Jaguars haben einen Touchdown gemacht. Und wenn du dann nur noch 14 Punkte hinten liegst, dann ist, 13 waren es dann zu diesem Zeitpunkt sogar noch, dann ist ja offensichtlich die Vision klar, wie das funktionieren kann. Insofern, natürlich muss dann da alles funktionieren. Und Christian hat ja auch gesagt, die haben bei allen Drives in der zweiten Halbzeit gescored. Aber wie gesagt, die Saat war dann schon quasi in der ersten Halbzeit dafür ausgetragen worden, dass das noch funktionieren kann. Was ich schon bemerkenswert fand, ist, und das habe ich in der zweiten Halbzeit halt so nicht mehr gesehen, wie sehr, und das hat bestimmt auch was mit Verletzungen zu tun, Michael Davis und so weiter, Christian hat es schon angesprochen, also einer der Cornerback der Chargers, man hat halt wirklich den Eindruck gehabt, dass die Chargers in der ersten Halbzeit auch wirklich sehr gut vorbereitet waren auf das, was da kommt, sehr viel Video geschaut haben, weil so aggressiv wie zum Beispiel Asante Samuel, der ja 3 Interceptions gefangen hat, das gespielt hat und wie der bestimmte Spots attackiert hat, bei dem hatte man ja wirklich den Eindruck, der weiß ständig, wo der Ball hingeht. Und deswegen glaube ich, war das auch tatsächlich kein Zufall, sondern gute Vorbereitung vom Trainer. Da redet dann natürlich, wenn man es hinterher verliert, keiner mehr davon. Also das war nicht nur Jacksonville stand neben sich und nicht nur Jacksonville hat Pech gehabt, sondern das war auch extrem gut vorbereitet von Los Angeles und ein guter Trainerjob in dem Fall. Und ansonsten, ja, ist halt eins von den Spielen, wie man es halt wirklich nur alle paar Jahre oder man könnte fast sagen, alle paar Jahrzehnte mal erlebt. Aber ja, es war durchaus bemerkenswert, dass lustig in Anführungszeichen dabei ist, ich bin mir sicher, als Chargers-Fan kann man nicht drüber lachen, aber wir haben ja alle vorher gesagt, dass es in dieser Wildcard-Runde das ist eins der Spiele, von dem erwarten, dass es richtig spannend wird, genauso wie Vikings gegen Giants, und die wurden ja auch dann beide richtig spannend, nur man könnte jetzt sagen, Jaguars gegen Chargers war halt zweimal langweilig, die erste Halbzeit war langweilig, weil eindeutig für die eine Mannschaft, und die zweite dann langweilig, für die, weil eindeutig für die andere Mannschaft, nur im Gesamtkontext ist das dann halt eigentlich genau das Spiel geworden, was wir vorher erwartet haben.
Was man, glaube ich, nicht vergessen darf, Brandon Staley ist angetreten, um das sogenannte Chargering auszumerzen. Jetzt möge man sich die letzten beiden Niederlagen, die das Saisonende bedeutet haben, anschauen. Dieses Spiel und Woche 18 gegen die Raiders. Für mich ist das Chargering in Reinkultur. Ja. Also ich glaube, das war überfällig, dass man sich von Lombardi getrennt hat. Ich glaube nicht, dass er alleine das Problem hat. Ich gehe zu, und da bin ich bei Andreas, dass ich in der zweiten Halbzeit Fragen habe, warum die Chargers nicht mehr so aggressiv die Sticks verteidigt haben. Staley hat unglaublich gute defensive Gameplans gehabt in den letzten Wochen. Gegen Miami, gegen viele andere Teams. Ich halte ihn nach wie vor für einen hervorragenden Schema, auch defensiv. Aber so ein paar Sachen haben die Mannschaft halt gebissen, und Jacksonville, ich muss nochmal gucken, ich bin mir sicher, dass die auch schon ein Spiel gegen die Chiefs hatten, das sau eng war. Mhm. Wo haben wir es? 27-17. Das ist aber erst am Ende deutlich geworden, wenn mich nicht komplett täusche. Nee, stimmt nicht. Sie sind am Ende nochmal rangekommen, so. Also ich glaube, dass die nicht chancenlos sind. Also die Chiefs sind der Favorit. Aber ich glaube, dass Jacksonville super viel Energie aus so einer Partie ziehen kann. Und speziell die Offensive Line hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich glaube, wenn die einen Plan gegen Chris Jones haben, dann werden die offensiv auf jeden Fall mitspielen können.
War je ein Team chancenlos in den Playoffs, außer diese, das waren jetzt die Cardinals, die da irgendwie mit ihrem fünften Quarterback angetreten sind und 60 Yards an Offense zusammengeschustert haben damals. Aber sonst?
Ja, die Cardinals letztes Jahr mit ihrem Starting Quarterback gegen die Rams waren auch ziemlich chancenlos.
Ja, das sah auch schlecht aus, das stimmt. Christian hat schon angesprochen, der OC muss gehen bei den Chargers. Der Job scheint natürlich viele anzuziehen, weil junger Quarterback mit Raketenarm, wen wünscht man sich denn als Chargers-Fan?
Ich habe natürlich sehr direkt an dich gedacht, Nicola. Ja, ich will Frank Reich. Also Frank Reich, wenn der keinen Headcoaching-Job bekommt, wäre eine mögliche Lösung. Andreas wird lachen, ich habe kurz über North Turner nachgedacht, weil
Coach dennoch.
Der ja, aber sein Sohn ist zu haben.
Ja, aber sein Sohn hat die höchsten Rushing-Quoten bei First und Second Down, den will ich nicht. Seriously, nein. Ich habe zu viel
Offense. Aber Christian, North Turner hat damals die Dallas Cowboys Offenses koordiniert, die sind nur gelaufen mit Emmitt Smith. Also der glaube nicht, dass du das willst.
Aber Turner hat eine wunderbare Deep Ball Offense spielen lassen, als er bei den Chargers war. Und es gibt für die Offense drei Sachen, die anzugehen sind. Und im Übrigen, mir ist klar, dass Telesco nicht so schlecht gedraftet hat, aber die Lücken im Kader sind auch zum Teil offensichtlich gewesen. Stichwort Geschwindigkeit auf Wide Receiver. Ich hätte gerne jemanden, der eine vertikale Offense spielt. Das Ding ist halt, bei Lombardi hatte ich halt das Gefühl, dass da der Überraschungseffekt war einfach sehr gering. Man darf auch nicht vergessen, Austin Eckler hat dieses Jahr den Franchise-Rekord für Receptions von Keenan Allen gebrochen mit 107. Das sagt ja viel über diese Offense aus. Ja.
Ganz vertikal. Also,
ja, mehr Vertikalität, du brauchst dringend Geschwindigkeit auf Wide Receiver. Ich glaube, die Line ist grundsätzlich okay, wenn Slater fit ist, du solltest vielleicht noch einen Tackle draften. Dann bist du vielleicht komfortabel. Also Pep Hamilton wäre eine Option, der OC von den Texans, den wirst du vermutlich nicht bekommen. LaFleur, der bei den Jets raus ist, finde ich, hat mit Mike White eine sehr, sehr interessante Offense auch gespielt, als der Quarterback-Wechsel in New York kam. Hackett ist halt jemand, der brutal viel in Struktur spielen will. Keine Ahnung, ob das passt. Kann mir auch vorstellen, dass McVay, nicht McVay, und Staley einen ehemaligen Assistenten mitnimmt. Shane Steichen wird es nicht werden. Der war schon OC, der ist ja als Head Coach auch zum Beispiel in Carolina gehandelt. Also das sind so die Optionen. Ich musste übrigens lachen. Nikola, letzter Coach, den ich gefunden habe aus dem Air Coryell Tree, wäre Jim Mora Jr., der UConn zu großem Erfolg geführt hat. Der hat allerdings fast immer nur Defense gecoacht. Von daher, der wird es vermutlich nicht werden. Also ich glaube schon, dass die Mannschaft Potenzial hat, aber du musst halt auch ein paar Baustellen angehen und irgendwann wird die Vertragsverlängerung für Justin Herbert kommen und das wird dir halt auch einiges an Capspace nehmen. Das müsst ihr halt bewusst sein.
Dass man die Zeit vielleicht ein bisschen vertändelt hat, aber Andreas, das ist immer schwer, ne? Aber gerade bei den jungen Quarterbacks willst du natürlich maximal versuchen, wenn sie sich so zu Stars entwickeln, das Maximale rauszuholen, während sie noch in An- und Abführung günstig sind.
Du sagst jetzt, sie haben die Zeit vertändelt. Ich würde jetzt mal sagen, was die Chargers gemacht haben in der letzten Offseason, weil die sind eigentlich all in gegangen. Die haben sehr viel Geld investiert in Spieler, die dann leider nicht so gut eingeschlagen haben, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Aber ich sag nur, JC Jackson, der Cornerback, den sie verpflichtet haben, da waren sich eigentlich vorher alle einig, dass das eine gute Entscheidung ist, dass der dann nicht so gespielt hat und sich dann das Kreuzband gerissen hat, ist halt auch ein bisschen ein Fall von dumm gelaufen. Ich bin da übrigens vollkommen bei Christian, wir sind uns da hundertprozentig einig. Aus meiner Sicht ist das größte Problem, dass sie jetzt offensiv hatten und wo sie tatsächlich ihre Optionen nicht richtig genutzt haben. Justin Herbert ist einer der wurfkräftigsten Quarterbacks der NFL. Der hat wirklich das Potenzial, jeder Defense Probleme zu bereiten, weil er quasi jeden Punkt des Feldes attackieren kann, weil er eben so einen starken Arm hat. Und dass die in dieser Offense überhaupt keinen Speed haben. Ja, und Mike Williams und Keenan Allen sind natürlich gute Receiver, aber die haben praktisch überhaupt keinen Speed. Und dass man da also niemanden hat, der diese Waffen ausnutzen kann. Das ist das Frustrierende dabei, weil das löst ja so viele andere Probleme eben auch. Ja, wir reden darüber, dass das Laufspiel nicht richtig in die Gänge gekommen ist, viel Kurzpassspiel. All das wird viel gefährlicher, wenn die Defense diesen Gefahr im Hinterkopf hat, dass da einer ist, der ihnen davonläuft. Dadurch ergeben sich Räume auf dem Feld, die sonst halt nicht da sind. Das haben sie liegen gelassen. Das ist aus meiner Sicht das große Problem. Ansonsten haben sie halt jetzt in der letzten Offseason vieles versucht. Und einiges davon hat halt auch nicht sonderlich gut funktioniert, muss man dann ehrlicherweise sagen. Man hat auch viel in Khalil Mack investiert. Hat auch keiner gesagt, das ist eine schlechte Idee. Unterm Strich hat Khalil Mack, glaube ich, eine ganz gute Saison gespielt, aber überragend fand ich ihn auch nicht und vor allen Dingen nicht in den wirklich entscheidenden Momenten. Also der Versuch war ja da, das Geld, was man zur Verfügung hat, weil der Quarterback nicht so viel kostet, in andere Positionen zu stecken. Nur muss man dann halt unterm Strich auch sagen, dass das passiert, was halt passieren kann, nämlich dass ein paar von den Sachen nicht so gut funktioniert haben, wie man es gerne gehabt hätte.
Hey, das Vertrennen war auch mehr darauf bezogen, dass du halt den Quarterback mit dem Raketenarm hast, aber halt nicht wirklich die Waffen dafür, das meint. Darauf hatte ich es bezogen, nicht wirklich. Ja. Also gut. Ja, am Wochenende also 4 Playoff-Partien. Andreas, die Cowboys zu Gast bei den 49ers, das hatten wir oft in den 80ern und 90ern. Wir hatten es letztes Jahr, wir wissen alle, wie interessant, anders, wie auch immer das geendet ist. Was erwarten wir für dieses Jahr?
Ja, ich erwarte bessere Cowboys, ich erwarte aber auch bessere 49ers. Man darf jetzt nicht vergessen, im Vergleich zur letzten Saison, die 49ers sind damals mit Jimmy Garoppolo in die Playoffs gegangen und der hatte eine Verletzung am Daumen, eine Verletzung an der Schulter. Also das Passspiel war schon mühsam letztes Jahr in San Francisco. Und mit Brock Purdy, dem jungen Rookie-Quarterback, sieht das plötzlich ganz anders aus. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass ein Christian McCaffrey inzwischen da ist, der für diese Offense nochmal ein Schlüssel ist, der nochmal neue Möglichkeiten eröffnet, die vorher nicht da waren und der die Offense insgesamt nochmal deutlich effizienter gemacht hat. Also ich glaube, San Francisco ist sowohl offensiv als auch defensiv besser als letztes Jahr. Aber was man schon gesehen hat in den letzten Wochen auch, San Francisco ist halt eine Mannschaft, die defensiv so an die eigene Stärke glaubt, dass sie es schematisch relativ konservativ angehen und sich sehr häufig darauf verlassen, mit den 4 Mann an der Linie vorne Druck auf den Quarterback zu bekommen, was auch meistens funktioniert. Aber wenn nicht, dann spielen sie halt hinten dran eine relativ konservative Zonenverteidigung mit guten Linebackern, die viele Lücken schließen, aber gegen diese Zonenverteidigung kann man schon erfolgreich sein. Und das hat Geno Smith ein bisschen gezeigt, jetzt in den in der letzten Woche und Ende der Saison, Ende der regulären Saison, mal Taylor Heinicke von den von Washington Commanders, die haben da auch relativ erfolgreich gespielt. Das heißt, wenn die Cowboys Dak Prescott beschützen können, gibt's schon Lücken, die man da attackieren kann. Und die Cowboys haben das Format. Das größte Problem bei Dallas ist ja gewesen, diese Unbeständigkeit, dieses Auf und Ab, wo sie vor zwei Wochen ein Spiel hatten, was sie unbedingt gewinnen wollten und es vollkommen in Sand gesetzt haben. Dafür sah es jetzt am letzten Wochenende richtig gut aus. Das ist, also ich glaube, ich weiß, was wir von den San Francisco 49ers bekommen werden und das wird ein gutes Niveau sein. Bei Dallas, da ist halt von Welt- bis Kreisklasse irgendwie jede Woche alles drin und man weiß es nicht so richtig.
Aber ist das nicht bei Dallas das Problem seit 30 Jahren, dass sie es irgendwie nicht schaffen, eben in entscheidenden Phasen 5-6 Spiele am Stück eben auf diesem Niveau zu spielen? Aber ja.
Ich meine, gute also sagen wir mal so, das Personal haben sie ja eigentlich, oder?
Genau, gute Teams haben sie doch immer wieder, oder? Ich meine, ja, das ist doch, ja, ja. Ich weiß nicht, ob es Kopfsache ist, Coaching-Sache oder was auch immer, aber eigentlich, ne? Nun. Ja, der Producer kann sich das alles ganz interessiert anschauen, weil seine Steelers sind ja erstmal nicht dabei, der dafür dein OC ist geblieben, Jens. Also die Offense wird sich nicht massiv verändern.
Das beruhigt mich. Das beruhigt mich massiv, dass wenigstens der noch da ist. Ja. Das also am Wochenende. Vier elegante, interessante Spiele in der NFL, aber Andreas auch Musikradio 360 mit unserem lieben Freund Maxi Ost, wie ich ihn nennen darf.
Darfst du?
Okay. Ich, na, zumindest habe ich noch keinen. Ich habe noch keinen schriftlichen Widerspruch und nur den akzeptiere ich.
Ach so, genau. Max Jakob Ost vom Rasenfunk, ja jetzt auch frisch gebackener Buchautor, gerade auf Lesereise, erzählt er uns auch ein bisschen in der Sendung was davon. Der hat uns im Sommer schon mal seine Lieblingsband Blind Guardian vorgestellt und im letzten September kam ein neues Album von Blind Guardian raus. Und jetzt haben wir endlich einen Zeitpunkt gefunden, wo wir uns mal über das in Ruhe unterhalten konnten. Und ja, er geht sehr ins Detail und vielleicht schafft das ja mit seiner Begeisterung für Blind Guardian auch unsere Hörer mitzureißen. Man muss allerdings dazu sagen, ist Heavy Metal. Also wenn man nur Piano-Balladen mag, wird es schwer in der Sendung.
Tja, aber selbst da würde Max uns mitreißen können. Danke Nicola, danke Andreas, danke Christian. Kurze Pause, Big Show 593.
Hallo, hier ist Dirk Nowitzki und hier hat sportradio360.de.
Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 593 und es geht weiter mit unserem Handballteil und da freue ich mich sehr, dass wir schon in der letzten Woche mit am Start sind. Zum einen für eure Sport kommentiert er täglich, Uwe Semmer. Guten Morgen, lieber Uwe.
Guten Morgen.
Und von Sky mit dabei Markus Götz. Servus Götzi.
Grüß euch.
Götzi heute erstmals übrigens und das ist sensationell, möchte ich sagen, via Skype. Uwe, man hat ja während der Fußballweltmeisterschaft gerne moniert, dass vielleicht nicht alle Plätze belegt sind. Wenn ich jetzt in die Hallen in Schweden und in Polen schaue, Ausnahme gestern Abend, wo Schweden gegen Ungarn gespielt hat, also richtig voll ist es nicht. War das so zu erwarten oder bist du auch ein kleines bisschen, ich würde nicht sagen enttäuscht, aber doch überrascht, dass es so mau besucht ist?
Naja, das ist ein Eindruck, der durchaus, wenn man sich die Spiele anguckt, mal aufkommen kann. Aber ich habe gestern länger mit Stefan Löfgren, der ja im Organisationskomitee in Schweden ist, gesprochen und die sind mit der Auslastung sehr zufrieden. Gerade was die Schauplätze der skandinavischen Mannschaften angeht. Man muss einfach sagen, die Hallen sind groß und dass beim Handball, ja, bei Mannschaften, die fern der Heimat sind und nicht so eine Fanstruktur haben, wie die Skandinavier zum Beispiel, die Hallen ein bisschen leerer sind, das war so zu erwarten. Aber die Begeisterung ist groß und der Ticketverkauf ist sehr in Ordnung, ne? Und auch in Polen war es ja gerade in Katowice sehr, sehr gut, die Auslastung. Also von daher kann ich deinen Eindruck nicht bestätigen, muss ich sagen.
Ja, ich habe halt einfach so ein paar Spiele gesehen, wo ich mir gedacht habe, okay, da ist jetzt nicht die Hölle los. Was war es nochmal? Waren es die Portugiesen? Aber klar, wenn du so, ja, aus Portugal ist es ein breiter Weg bis nach Schweden oder bis nach Polen. Aber okay.
Richtig, ja, ja.
Das ist natürlich klar. Ja, Uwe, lass mich gleich nachlegen. Welchen Eindruck haben die Schweden für dich gemacht? Die Ungarn immer so knapp dran gewesen, Schweden nicht richtig weggezogen. Aber die erste Halbzeit vor allen Dingen fand ich, Pommes hat es ja auch gesagt, die Schweden mussten quasi nie in den Positionsangriff, weil ihnen die Ungarn immer leichte Tore geschenkt haben.
Also die Schweden haben einen sehr souveränen Eindruck gemacht und nach einer Dreiviertelstunde haben sie ja einen Gang hochgeschaltet und dann war das am Ende ein klares Ergebnis. Das gibt es immer bei diesen Spielen, das hat man gestern bei Spanien auch gesehen, gegen Polen. Da war es ja ein viel knapperes Ergebnis, aber diese Mannschaften haben sich bisher keine Blöße gegeben. Das gilt auch für Dänemark, die heute Abend gegen Kroatien zum Beispiel spielen. Also von daher ist das einzige Ergebnis, das so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, war der klare Sieg von Ägypten gegen Kroatien. Und deswegen sind die Kroaten heute in Zugzwang. Aber ja, Schweden hat bis auf ganz wenige Ausnahmen den Kader beisammen. Valinius aus Kiel ist ja leider jetzt am Knie doch stärker verletzt als erwartet. Der ist nicht dabei, Edvardsson. Aber das zeigt auch, wie breit mittlerweile dieses Land aufgestellt ist. Sie haben auf jeder Position zwei oder drei gute Spieler und mischen da voll mit. Keiner ist verletzt. Und von daher muss man sie ganz klar zum Favoritenkreis weiterhin zählen.
Ja, Götzi, wie weit ist die deutsche Mannschaft vom Favoritenkreis entfernt? Ich finde es ja immer bemerkenswert, wie bei den Fußballspielern, und da hat es nach dieser Fußball-WM sicherlich Gründe gegeben, aber wie da draufgehaut wird. Und ich fand es schon ein kleines bisschen, na, wenn ich so geschaut habe, die Berichte im SID, in manchen Zeitungen, ich fand das schon fast ein bisschen zu euphorisch, wie die deutsche Mannschaft bewertet wurde. Auch dieses Spiel gegen Serbien, das ja knapp ausgegangen ist. Joel Bierlein dann als Held gefeiert. War die deutsche Mannschaft wirklich so gut, wie ich sie in den letzten Tagen in manchen Medien gelesen habe?
Mir war es auch ein bisschen zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Wahrnehmung, die du gerade beschrieben hast, durch die Medien, was die Bewertung der Auftritte der Deutschen betrifft, ich würde so zusammenfassen. Wir haben viel Erfreuliches gesehen. Zum Beispiel macht die Mannschaft einen sehr geschlossenen Eindruck. Das finde ich gut. Wir sehen einen sehr aufgeräumten Bundestrainer. Das freut mich sehr, der sich dahingehend nochmal weiterentwickelt zu haben scheint, dass er die Spieler wirklich mit reinnimmt in die Verantwortung, siehe Auszeiten. Wir haben eine wirklich spielstarke deutsche Mannschaft gesehen. Da gab es sicherlich eine Entwicklung zu den vergangenen Turnieren und was die Abschlussquote betrifft, ohnehin. Bislang ist das Spiel offensiv sehr effizient. Wir machen auch verhältnismäßig relativ wenige Fehler, das ist erfreulich. Auf der anderen Seite darf man aber wirklich nicht vergessen, dass wir, also das Algerien-Spiel nehmen wir jetzt mal raus, die waren einfach nicht konkurrenzfähig, das hat die deutsche Mannschaft auch in der zweiten Besetzung ganz souverän runtergespielt. Das ist übrigens auch erfreulich, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, aber Algerien war wirklich schwach an dem Tag, das muss man wirklich einordnen. Aber wir haben gegen Katar und gegen Serbien definitiv zu viele Gegentore kassiert und das ist das, was ich ja schon von Anfang an gesagt habe, wir haben nur im Grunde eine Besetzung für den Mittelblock in der Abwehr mit Julian Köster und Johannes Goller, das ist extrem wenig auf so ein langes Turnier gesehen und das ist speziell im Fall von Köster ja auch nur normal, der junge Kerl spielt seine erste Bundesliga-Saison, darf man nicht vergessen, dass da auch Schwankungen mit dabei sind. Und andersrum formuliert, wir haben halt einige Angriffsformationen, die für die anschließende Abwehr Aktion problematisch sind. Da müssen wir zu viel wechseln und das wird jetzt hochinteressant, wenn wir gegen stärkere Gegner spielen, die das Tempospiel forcieren werden, wie wir das mit der Wechselei hinbekommen. Insofern macht mir die Defensive nach wie vor erhebliche Sorge und grundsätzlich, also mein Herz hat es auf jeden Fall erwärmt, wie die Mannschaft aufgetreten ist, aber ich sehe den Problembereich schon ziemlich klar und der wird uns noch beschäftigen in den nächsten Spielen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, Uwe, wenn du da vielleicht gleich anschließen magst und auch gleich die Nachfrage bezüglich Juri Knorr, über den wir letzte Woche ja ausführlich gesprochen haben. Hat Knorr die Erwartungen erfüllt? Hat er sie übertroffen? Hat er sie nicht erfüllt?
Ich bin da natürlich bei Götze, weil man es noch gar nicht sagen kann. Denn so eine Nagelprobe wie gegen Serbien ist gut und schön, aber es war ja jetzt auch kein überragender Sieg mit 6 oder 7 Toren. Sie hätten es verlieren können, sie hätten einen Punkt verlieren können. Also da war ja alles drin und Serbien ist ja jetzt nicht eine Mannschaft, die in den letzten Jahren durch viele Medaillen geglänzt hat. Also von daher sehe ich noch nicht, dass die deutsche Mannschaft unter Beweis gestellt hat, dass sie hier ein Kandidat fürs Viertelfinale ist. Es ist auch nicht das Spiel gegen Argentinien heute, es ist das Spiel gegen die Niederlande. Gegen die Niederlande spielen wir um den Einzug ins Viertelfinale. Und so ist da es. Diese beiden großartigen Ideengeber, Luke Staines und Juri Knorr, aufeinandertreffen, dann wird Tacheles geredet. Und da bin ich super gespannt auf diese Partie, freue mich schon total. Und da wird der Mittelblock in der Abwehr, das hat Götze ja jetzt angesprochen, gefordert sein. Denn was Luke Staines da abfackelt an Ideen, da musst du erst mal drauf kommen. Und da wirst du dich auch nur schwer drauf einstellen können. Da ist die Tagesform dann echt entscheidend. Und das wird entscheidend sein, ob Deutschland einen Schritt nach vorne macht oder nicht. Alles, was bisher passiert ist, wunderbar. Gegen Katar, gegen Serbien, alles in Ordnung. Heute gegen Argentinien müssen sie natürlich auch gewinnen, ganz klar. Aber gegen die Niederlande, das wird fein.
Da ganz kurz nur anschließend, Uwe, bin komplett bei dir. Und was ich ja gerade auch schon gesagt habe, nicht nur die Ideen aus dem Positionsangriff von Luke Staines und auch den anderen, also was Kai Smits da spielt, ist ja auch wirklich sehr beeindruckend. Und dann haben sie Danny Byens ja auch noch, diese erste Rückraumreihe, die ist wahnsinnig beweglich, die ist unglaublich spritzig und spielt ja auch im Gegenstoß mit unglaublich viel Tempo. Das ist für mich genau der Punkt. Wie die Niederländer aufs Tempo drücken, die ersten 45 Minuten, solange die Beine einfach getragen haben gegen die Norweger, als sie ja schon deutlich in Führung lagen, das wird die deutsche Mannschaft beschäftigen. Und da sind wir dann bei diesen Abwehrangriffwechseln, die unter Umständen nötig sind, je nachdem, mit welcher Besetzung wir vorne spielen. Und das wird dann wirklich interessant, wie wir das einigermaßen kontrolliert bekommen. Das wird das Schlüsselspiel sein, überhaupt keine Frage, gegen Holland.
Wo? Und ich habe das Spiel gesehen gegen Norwegen, aber ich habe ein bisschen zu spät eingeschalten. Es war gerade da, wo die Norweger begonnen haben, wirklich aufzuholen. Und sie haben halt dann auch, wo man gemerkt hat, okay, den Niederländern geht jetzt komplett die Luft aus, Uwe. Warum sind die Niederländer plötzlich so stark? Hat das vielleicht natürlich was mit dem Coach draußen zu tun, mit Stefan Olsen, der übrigens nicht gut ausschaut, wenn ich das so frech sagen darf. Did not age well. Woher kommt's, dass die Niederländer plötzlich so gut sind?
Naja, Stefan Olsen sieht ja seit 30 Jahren schon so aus und er hat damals schon den Spitznamen der Alte bekommen, den Gamle, und dem macht er natürlich trägt er immer mehr Rechnung. Aber der hat vielleicht ein bisschen was oben drauf gesetzt, aber eigentlich war es Ellingur Richardson, der isländische Trainer, der die Mannschaft stark verbessert hat. Und sie haben ja bei der letzten Europameisterschaft schon überzeugt, ne? Sie haben ja gleich mal den Veranstalter kurz gelassen im Eröffnungsspiel gegen Ungarn da schon Flagge gezeigt. Also das ist eine Entwicklung, die sich abzeichnet, und es ist einfach so, dass die wichtigen Spieler bei guten Vereinen im Ausland spielen, und das ist für kleine Nationen das Entscheidende, dass ihre Jungs in Europa in Topclubs einsickern, sich dort bewähren, und dann muss man halt eine Mannschaft draus formen. Wenn sie denn im Verein, in der eigenen Liga zu Hause nicht zusammenspielt, dann ist das Verdienst eines Trainers, dass er in den wenigen Trainingseinheiten da auch das Zusammenspiel fördert. Und sie haben jetzt einfach mal diese Jahrgänge, die gut zueinander passen. Und dann kommt auch so eine Nation wie die Niederlande plötzlich hoch und mischt da mit. Also das sieht man ja auch bei anderen Nationen, dass sowas möglich ist. In Belgien wird jetzt plötzlich Handball gespielt und so weiter. Also sehr interessant, was da passiert. Und das müssen sie jetzt natürlich auch nutzen. Und so ein Typ wie dieser Luke Staines, der sich, muss man auch sagen, kontinuierlich von einem Verein zum nächsten in Frankreich hochgearbeitet hat, bis er dann
irgendwann mal sexy wurde für PSG und sie ihn genommen haben und er dort wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat, das ist einfach ein Juwel, die so ein kleines Land dann hat. Und ja, wenn der seine Ideen richtig einsetzt, dann wird es für Deutschland sehr, sehr schwer. Aber mittlerweile ist es auch so, und das kennen wir ja von den Frauen in den Niederlanden, dass auch die Spiele der Nationalmannschaft der Männer sehr attraktiv geworden sind. Plötzlich sind die Hallen voll. Das hat man ja vorher nur von den Frauen gekannt, ja, die ja seit im Prinzip 10 Jahren schon in der Weltspitze mitspielen. Das ist jetzt bei den Männern auch so. Da ist eine Begeisterung entfacht worden. Plötzlich kommen auch Zuschauer in der Liga. Ne, wenn man Alsmeer und so weiter sich anschaut, da kommen ein paar mehr Leute. Also da ist was angestoßen worden und die Niederländer hoffen, dass das ausgebaut wird.
Bei kleinem Land, Götzi, fühle ich mich natürlich sofort angesprochen und denke mir, das muss das Modell auch für Österreich sein, oder? Mit Ausnahme von billig vielleicht auch andere gute Spieler irgendwo hinschicken, muss man nicht zwangsweise Deutschland sein. Oder lässt sich sowas dann doch nicht ganz so einfach kopieren?
Das ist jetzt schwer zu sagen für mich, Jens. Also ich meine, von der Größe her muss vielleicht Island euer Vorbild sein. Ich meine, die haben 400.000 Einwohner und sind Weltspitze.
Wir haben 8 Millionen, 20 mal so viel, wenn ich mal das schnell hochrechne.
Also das, du willst jetzt quasi, dass wir den niederländischen und den österreichischen Handball miteinander vergleichen?
Nein, ich denke mir nur, wir sind ja nicht dabei und es sind schon ein paar Nationen, die, klar, okay, da gibt's Quoten für die bestimmten Kontinente, verstehe ich schon alles, aber
es also ist wie nachhaltig, weißt du was, die spannende Frage wird ja sein, wie nachhaltig das ist, was da gerade im holländischen Männerhandball passiert, denn man darf bei aller Wertschätzung für das, was sie da gerade für eine Entwicklung machen, nicht vergessen, dass das schon von der Breite her noch übersichtlich ist. Also sie haben diese erste wirklich gute Rückraumachse mit Steins, mit Smits und mit Bayerns, aber alles, was dahinter kommt, da fällt das Niveau dann schon auch sehr schnell ab. Jetzt, also vermag ich im Moment noch nicht zu beurteilen, ob das jetzt einfach eine glückliche Fügung ist, ja, dass sie da einfach ein paar gute Leute relativ dicht altersmäßig beisammen haben oder ob da wirklich nachhaltig was kommt jetzt, ja, auch aus dem Nachwuchs. Und das wird dann spannend sein zu beobachten. Ja, das kann auch eine Momentaufnahme sein, was die Holländer betrifft. Wobei die alle noch relativ jung sind. Also die nächsten Jahre glaube ich schon, dass sie mit der Mannschaft absolut konkurrenzfähig sind.
Immer schön, wenn man neue Gesichter sieht und neue Mannschaften. Und Uwe, das ist jetzt... Na, es ist noch nicht ganz die Rausschmeißerfrage, aber wie signifikant ist es, dass die USA, ist, muss man sagen, endlich mal wieder oder erstmals ein Spiel bei der Handball-WM gewonnen haben?
Na, man muss nur genug Gegner einladen, dann gewinnt jeder mal ein Spiel bei der Handball-WM. Ne? Ja, ich habe ja da gar nichts dagegen. Also wenn diese Sportart weiterkommen will, dann muss das bei einer WM so sein. Und ich finde nicht, dass es zu viele Mannschaften sind, denn solche Abordnungen haben auch immer Vorbildfunktion im eigenen Land, aber ich bestreite einfach, dass es möglich ist, in den USA Handball zu etablieren. Also das wird nicht funktionieren. Aber man muss auch diesen Markt bedienen, ne? Das sind ja auch solche Mechanismen, die auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt sind, ne? Und von daher ist es okay. Es ist auch ein olympischer Sport, da sind die ja auch immer wieder motiviert, ne? Und dann ist man in Los Angeles dabei mit einer Handballmannschaft, das ist alles okay und es ist ein schöner Erfolg, aber das zu transferieren und da möglicherweise ein Ligensystem zu etablieren in Amerika, boah, da muss sich aber wirklich einer mit beschäftigen, viel Geld in die Hand nehmen und dann, es gibt ja solche Zentren, wo Handball gespielt wird, aber das ist einfach in Chicago zum Beispiel, weil da viele polnisch stämmige Menschen wohnen und viele deutschstämmige Menschen und dann gibt es auch eine Affinität zu so einer Sportart, aber das mit einem Netz auszulegen über die ganze USA, das ist eine Arbeit, die werden wir nicht mehr erleben, wenn sie denn von Erfolg gekrönt sein soll. Ja. Also von daher, schöner Achtungserfolg, aber mehr auch nicht.
Darf ich nur einen Satz sagen zur Gesamtbetrachtung dieser WM-Konstruktion? Weil Uwe das ja gerade auch angeschnitten hat, da bin ich echt ambivalent. Auf der einen Seite sehe ich das, was du ja auch sagst, und das ist ja auch das Ansinnen der IHF mit der Vergrößerung des Teilnehmerfeldes und
wir sehen das ja, wenn du diesen Sport weltweit populärer machen willst, und Handball ist ja noch kein weltweites Phänomen, sondern wird ja nur regional sehr intensiv betrieben, anders als beim Basketball zum Beispiel, der weltweit betrachtet weit mehr Aufmerksamkeit genießt, dann musst du natürlich kleinere Nationen mit dazu holen zu so einer Weltmeisterschaft. Das ist die Bühne, wo sich was bewegen kann, und gleichzeitig jetzt für meine Wahrnehmung als Handballinteressierter und dann auch als Konsument, ey, es sind schon verdammt viele Spiele jetzt bei dieser WM, die man nicht zwingend braucht. Ja. Also weißt, wenn Mannschaften wie Schweden oder Dänemark durch die komplette Vorrunde kommen, ohne ein einziges Mal auch bloß ernsthaft Handball spielen zu müssen, dann ist es schon auch ein Spannungsbogen, den man im Auge behalten muss, dass der nicht überspannt wird. Weil, wie gesagt, es sind schon extrem, extrem viele Spiele, die von vornherein entschieden sind. Und das ist ja auch nicht optimal. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
48 Mannschaften, ja. Erinnern wir uns dran, Fußball-WM 2026, dann in Mexiko, Kanada und den USA. Ja, und am Ende muss natürlich die Frage nach der Einschätzung Tennis kommen, Australian Open. Uwe, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, vielleicht ein bisschen was von Rafael Nadal. Am Mittwoch, er ist raus, er ist verletzt. Siehst du ihn über die French Open hinaus im Jahr 2023 noch Tennis spielen? Was sagt deine Glaskugel?
Also, wenn so ein Typ wie er jetzt auch so viele körperliche Probleme hat, dann wird's ganz eng. Das ist einer, der immer davon gelebt hat, dass der Körper funktioniert. Und wenn dieses Gut nicht mehr da ist, dann haut er irgendwann in den Sack. Dann ist es vorbei. Und das ist sehr, sehr schade. Aber es ist auch bei dem Aufwand, den er die ganzen Jahre betrieben hat, irgendwo der logische Schluss, weil das ist das Pfund, mit dem er immer gewuchert hat. Und da ist kein Spielraum mehr.
So it is. Wir schauen uns das mal an. Uwe wird weiterhin für Eurosport natürlich die WM kommentieren, aber Götze, die Bundesliga geht los und du bist am Wochenende, du bist die ersten drei Spieltage, wie ich weiß, mindestens die ersten drei Spieltage im Einsatz. Wo wird es am Wochenende losgehen?
Jawohl, Bundesliga-Konferenz, Fußball-Bundesliga-Konferenz. Am Samstag kümmere ich mich um die Partie Union Berlin gegen Hoffenheim.
Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, wo man das einen Klassiker nennt, aber irgendein Land.
Es ist ganz kurz davor, in den Klassikerstand erhoben zu werden.
Ja. Wir suchen mal ein bisschen. Bis dahin machen wir eine Pause. Danke, Uwe.
Ich will noch den Link herstellen, wenn ich das ganz kurz darf, in ein paar Sekunden zum Fußball. Denn ich habe einen ganz tollen Artikel im Dagens Nyheter, also das Neueste vom Tag in Schweden, gefunden, ein ganz renommierter Journalist, Klaas Hellgren, der hat versucht, Lust zu machen auf Handball im eigenen Land und hat doch ziemlich Kickerbashing betrieben, muss ich sagen, und eine Ode an Kim Gottfriedsson und den Handball geschrieben. Und in Sachen Fußball schreibt er Folgendes. Es muss wiederholt werden. Handballer filmen selten, legen sich nie hin und rollen sich auf den Boden. Es sei denn, sie haben sich mindestens ein Bein an mindestens zwei Stellen gebrochen, umzingeln die Schiedsrichter nicht und protestieren nicht bei genau jeder Entscheidung. Tja, es ist ein harter Sport, der von harten Jungs gespielt wird. Und somit entlasse ich euch in den Tag.
Amen. Pause.
Ja, mein Name ist Achim Peierlos. Sie hören Sportradio 360.
Herrschaften, in der Big Show 593 geht es weiter und erstmals in diesem Jahr freue ich mich, den großen Michael Körner begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, lieber Michael.
Ja, der große Michael Körner ist um 2-3 Zentimeter geschrumpft, weil er einen Bandscheibenvorfall hat.
Nein.
Aber alles gut, wunderbar, mir geht's gut.
Zwei der Größten der Tennisszene im Moment mit gesundheitlichen Problemen, Rafael Nadal und Michael Körner. Das ist verrückt.
Ah, ja, Nadal tut mir schon fast leid. Also weiß der das nicht, dass es Zeit ist aufzuhören, oder weiß er es und will er nicht, oder?
Ja, es muss ihm offenbar, schwer, ne? Es muss ihm offenbar so viel Spaß machen, das Ganze noch. Also der Wettkampf, nicht die ganzen Begleitumstände, aber wenn du überlegst, er hat sich letztes Jahr ja fit spritzen lassen, jeden vor jedem Spiel, dass, damit er seinen Fuß nicht mehr spürt in Roland Garros, gewinnt das dann. Danach hat er nicht mehr viel gewonnen, Halbfinale Wimbledon zwar. Also Spaß kann ihm das Spielen machen, aber das, diese Reha die ganze Zeit, jetzt habe ich gerade gelesen, 8 Wochen Pause, es ist zu mühsam. Michael, als wir...
Die Angst der Leere vor dem, was danach kommt.
Ja. Und dass er sich dann den ganzen Tag mit seinem Sohn auseinandersetzen muss, das wäre Wahnsinn. Ja. Michael, das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, war es da schon absehbar, dass dein entfernter Namensvetter Raul Körner nicht mehr Coach in Hamburg sein würde?
Ja, tatsächlich heißt der Körner, also den Umlaut lasse ich mir jetzt hier nur mir zuschreiben in dem Fall. War nicht abzusehen. Ist auch eine etwas komische Geschichte, um ehrlich zu sein. Also ich habe noch nicht, es ist glaube ich so eine Sache, die man, wo man nicht die ganze Wahrheit erfährt, beziehungsweise wenn die Wahrheit da ist, dass man sie vielleicht nicht kommunizieren soll, um nicht noch mehr aufzuwühlen. Also ich verstehe es nicht. Die Sache ist ja die, du holst einen Raul Körner, einer der profiliertesten BBL-Trainer der letzten Jahre, mit einem 2-Jahres-Vertrag zu einem Team nach Hamburg, die international im Eurocup spielen, im zweithöchsten Wettbewerb, den wir in Europa haben. Das heißt also ambitioniert. So, und nimmst einen wirklich sehr, sehr etablierten Trainer, der in den letzten Jahren mit kleineren Teams sehr gute Arbeit geleistet hat und dazu noch der Nationaltrainer von Österreich ist, Jens. Das kann doch kein schlechter Trainer sein.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele gute Basketballer mit Ausnahme vom Pöltl, der natürlich nie spielt, und ich glaube, der Klepper ist es auch. Das ist der zweite, der mir einfällt. Sonst fällt mir kein einziger ein.
Der David Krämer, den habe ich gestern noch gesehen, der Braunschweiger. Das ist ja auch ein Österreicher. Also, entschuldige bitte, dass ich so verzweifelt versuche, diesen Akzent nachzumachen. Du hast recht, viele gibt's da nicht. Naja, jedenfalls, dann läuft's so semi in der Saison. Also, es ist nicht alles gut, es ist nicht alles schlecht, es gibt eine Niederlagenserie und plötzlich heißt es, ja, der hat die Kabine nicht mehr hinter sich. Das ist das Argument, mit dem du jeden Trainer loswirst. Jeden. Wenn du kolportierst, der hat die Kabine nicht mehr hinter sich. Und das ist, da würde ich sagen, Vorsicht. Vorsicht, wenn das die Runde macht. Denn ob das wirklich die Kabine ist, ob da, ja, eventuell sind da 1-2 Spieler, die mit dem Trainer nicht so klarkommen, aber der Kader sind 12. Ich werde immer sehr, sehr vorsichtig, weil dann ist es natürlich für die Geschäftsführung, für die sportliche Leitung ein einfaches, dem Trainer zu sagen, schau mal, es geht nicht, die Spieler wollen dich nicht. Und da bin ich, und vor allem, wenn das dann irgendwo so in der Zeitung steht, in Hamburg stand dann in der Zeitung, wie zu erfahren war. Mhm. Ja, so. Und da gehen bei mir natürlich sofort, gehe ich in Lauerstellung und denke mir, ja, also von wem denn zu erfahren und warum hat er das denn erzählt? Also ich mag natürlich so ein bisschen immer sehr gerne die genauen Hintergründe wissen. Manchmal will man es gar nicht wissen. Manchmal denkt man sich, das kann doch nicht sein, dass das so profan ist. In Hamburg kenne ich die Hintergründe zu 100% nicht. Deswegen halte ich mich da raus. Ich finde es super schade, weil wir zum einen immer, also ich bin der Meinung, dass Raul Körner ein sehr guter Trainer ist und vor allen Dingen eine Persönlichkeit, die ein Gesicht dieser Liga ist, von Trainerseite aus. Und wenn diese Liga eins braucht, dann ist es Gesichter, Persönlichkeiten, Personen, mit denen man sich identifizieren kann, denen man gerne zuhört, die für irgendetwas stehen, die präsent sind. So. Und dann ihn zu entlassen und zu sagen, und dann wird der Assistant Coach, Ben Kabaloschki, wird ja dann zum Head Coach gemacht, und dann sagt der Geschäftsführer, Marvin Willoughby, das war eh immer unser Plan, dass der Head Coach wird.
Okay.
Ja. Dann nimmst du Körner und gibst ihm 2-Jahres-Vertrag oder wie oder was? Also, ich habe mich zurückgehalten in meinem eigenen Podcast, als ich das Thema aufgemacht habe und habe im Grunde Ähnliches gesagt wie jetzt hier. Mir kommt das alles mega spanisch vor, aber ich kenne die Wahrheit dahinter nicht.
Wird denn Raúl Cuerna relativ leicht wieder einen Job in der BBL finden oder ist das im Moment jetzt mal ein kleines bisschen schwierig, weil in Hamburg noch 1,5 Jahre weiter bezahlen muss?
Ja, ich meine, da gibt's ja immer wieder dann Auflösungsverträge, das dauert dann ein paar Wochen und dann werden ein paar Zahlen hin und her geschoben und schwupp. Ich glaube, dass es in der BBL momentan schwierig ist, weil es gibt keine Vakanzen. Also Bayreuth ist ein abstiegsbedrohtes Team, sein Ex-Team, da war er die letzten 6 Jahre, die haben kein Geld. Die haben also tatsächlich kein Geld. Und die werden entweder absteigen mit diesem Trainer, den sie jetzt haben, seinen ehemaligen Assistant Coach, Lars Marcel, ist da gerade der Head Coach, oder eben nicht absteigen mit dem jetzigen Head Coach. Dann hast du, also ich rede jetzt von den 3 Teams, die unten drin stehen, ja. Frankfurt, die haben Gerd Hamming, da haben sie, die haben ganz gut nachverpflichtet, da gibt's keine Trainerdiskussion, außerdem hat er da eine gute Präsenz in dem Laden und die haben kein Geld. Und das dritte Team ist Braunschweig, die haben mit Jus Ramirez einen Trainer, von dem alle sagen, was der macht, ist Wahnsinn, das ist super. Der ist ein hervorragender Trainer, was der aus diesem Kader rausholt. Und die haben gestern übrigens gewonnen in Bamberg. Und die haben kein Geld. Also ich sag mal so, da wo es vielleicht am ehesten brennt, die lösen das anders. Und ansonsten sehe ich auch momentan, wenn du einen wie Corner holst, den holst du, glaube ich, nicht so als Feuerlöscher innerhalb der Saison, sondern du denkst, dass am Ende der Saison oder im Sommer und weißt, oh, der Corner ist frei, mit dem können wir doch hier die nächsten 2-3 Jahre versuchen, was aufzubauen. Lass uns doch da, das ist ein Projekt. Ja. Ja, das ist jetzt keiner, der Peter Neururer mäßig kommt und erstmal alle Feuerlöscher auf 7 stellt, sondern mit dem planst du Kader, Ausrichtung, Spielphilosophie und sowas. Also wohin geht der Verein? Und ich denke mal auch, dass er unter Eurocup gar nichts groß machen könnte oder möchte. Und wir haben 2 Eurocup-Teams. Ulm ist das zweite neben Hamburg.
Anton Gavel.
Die haben mit Gavel einen Rookie-Trainer, bei denen läuft es auch halbwegs und die würden jetzt einen Gavel nicht entlassen. Also das wäre auch totaler Blödsinn. Und dann haben wir 2 Euroleague-Teams. Und die Bayern, ich glaube, das Trinkieri geht zum Ende der Saison, werden sich keinen Trainer holen, der dann für die Verhältnisse doch noch international gesehen relativ unerfahren ist. Und über Berlin müssen wir nicht reden. Die haben mit González verlängert und da ist Beständigkeit Trumpf. Und bevor die einen Trainer wechseln, Insofern wird's eng für die Liga. Aber er hat immer auch gesagt, das ist ja auch jemand, der international gut vernetzt ist. Bei dem kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass er in anderen Ländern trainiert.
Wenn du Trinkieri eh schon erwähnst, der hat vor ein paar Tagen gesagt, und das fand ich irgendwie interessant, weil der Jürgen Klopp etwas ganz, ganz Ähnliches gesagt hat, nämlich das schlechteste Spiel in seiner Ägide als Trainer. Und Trinkieri sagt das auch. Ich glaube, es war nach dem Spiel in Ludwigsburg möglicherweise. Und da sage ich mir, naja, okay, das ist ja schön und ehrlich, dass ihr euch hinstellt, aber welchen Anteil habt ihr denn daran? Wie siehst du denn die ganze Geschichte? Ich meine, du magst den Klopp ja auch. Ich weiß nicht, inwieweit diese Sympathie für einen Klopp sich auch auf Liverpool übertragen hat. Aber ich finde es halt toll, wenn ein Trainer sowas sagt, aber ich denke mir dann, okay, zu 33% mindestens ist es auch dein Fehler.
Ja, also über die Situation beim FC Bayern und wenn man es vielleicht noch ein bisschen runterbricht auf das Verhältnis Trainer, in dem Fall Trinkieri, FC Bayern und Mannschaft, da können wir 2 Sonderpodcasts drüber machen. Um es kurz zu machen, ich glaube, das hat Trinkieri mir selber mal in seiner Bamberger Zeit gesagt, so, also er ist schon jemand, der ein Vermächtnis aufbauen möchte. Das heißt also auch mal vielleicht 7-8 Jahre bei einem Verein sein möchte. Nur die Art und Weise, wie er trainiert und wie er arbeitet, die hat sich unter Umständen nach 3 Jahren erschöpft. Mhm. Also das, was er macht, ist, es ist ein sehr, sehr guter Trainer. Aber er presst natürlich alles Mögliche raus aus allem. Also aus den Spielern, aus dem, wie er so ist. Das macht er eben, bis man irgendwann nicht mehr bereit ist, diese Methoden vielleicht zu akzeptieren, beziehungsweise sie nicht mehr fruchten. Also das ist so ein 3 Jahre Vollgas drauf und zack. Und dann ja, hat man entweder schnellen Erfolg oder eben nicht. Und dann hat es sich auch erschöpft. Das ist leider schade bei Trinchieri, weil er, ich denke mal, im Bereich der Taktik und der Spielanlage, ich glaube, er ist der beste In-Game-Coach, den es in Europa gibt. Also in einem
ganz
Spiel,
Europa die sogar.
Umstellungen, okay, die er macht, die Dinge, die er erkennt, die sind außergewöhnlich gut. Und er sieht alles. Er sieht jeden kleinen Fehler oder auch von mir aus die guten Sachen. Das ist schon Wahnsinn. Das Problem bei ihm ist eben, er ist sicherlich jemand, mit dem muss man, es ist bestimmt nicht einfach, 24/7 mit ihm zu arbeiten, sowohl als Spieler als auch vielleicht als Sportdirektor. Du musst dich sehr stark auf ihn einlassen. Dann hast du Erfolg unter Umständen. Aber du bist auch irgendwann leer. Und ich will es gar nicht so dramatisieren. Ich glaube, das ist fast normal. Also irgendwann hat es sich erschöpft und Das Zweite bei Trinchieri ist, und das ist, glaube ich, das, was noch nicht so richtig formuliert wurde, ist die Entwicklung von jungen Spielern unter ihm. Das klappt nicht. Das ist leider, also er ist in der Lage, Spieler, die ein hohes Talent, nehmen wir mal, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich bei den Bayern in den letzten Jahren Wade Baldwin. Ja, einer der besten Basketballer, die jemals in der BBL gespielt haben. Ein absolutes Monster-Talent. Aber der hat so ein paar Geschichten zwischen den Ohren, wo man denkt, also der ist so ein bisschen borderline von allem, von der Stimmung her, von seinem Verhalten her. Der gewinnt dir Spiele auf dem, du merkst es auf dem Parkett, der gewinnt dir Spiele mit 30, der hat gegen Barcelona mal ein Spiel gemacht, der hat da 31 Punkte gemacht, da habe ich gedacht, das sowas werde ich nie wieder sehen in der Liga. Aber der verliert sie dir auch, weil er dann irgendwie das und Fehler macht und anfällig ist und daher schlurft. So, und Trinchieri hatte mit dem quasi einen Deal. Ja, bei Olympiakos hat der nicht funktioniert, da haben sie den rausgeschmissen und gesagt, das ist ein Bad Apple, der macht uns alles hier kaputt. Trinchieri hat ihm aber das 100%ige Vertrauen ausgesprochen. Und hat ihn, ich glaube, es wurde noch nie ein Spieler so wenig von Trinchieri zusammengeschissen wie Wade Baldwin, obwohl er ihm gute Gründe geliefert hat. Und dann hat Baldwin funktioniert. Aber das ist eben diese, und das kann Trinchieri. Er weiß schon, wo er geben und nehmen und der Spieler muss so behandelt werden, der Spieler muss so behandelt werden. Was aber bei ihm nicht so klappt, ist, dass er, weil er vielleicht auch manchmal zu ungeduldig ist oder vielleicht auch zu viel verlangt bei den 19-, 20-Jährigen, die einfach mit einem solchen Druck unter ihm spielen, dass die ja wenig Spielzeit bekommen, wenn sie einen Fehler machen, dass sie vielleicht auch da sich selber zu sehr unter Druck setzen, der Druck von Trinchieri zu groß ist, wie auch immer. Und das alles zusammengenommen, und jetzt komme ich zum Abschluss, könnte unter Umständen dafür sorgen, dass, und mit anderen Geschichten, die noch im Hintergrund laufen, dass er nach 3 Jahren dann jetzt im Sommer bei den Bayern wieder geht. Ich denke auch, dass er irgendwann mal die Euroleague gewinnen will und er ist immer wieder mal im Gespräch bei Vereinen wie Maccabi oder man hat was von Real gehört, dass er da, oder ich weiß nicht, Mailand momentan, das ist seine Heimatstadt, die sind quasi Tabellenletzter, ob er da, ich weiß nicht, wie da seine Beziehung zu Armani ist und zu der sportlichen Führung dort, aber das wäre vielleicht auch eine Geschichte, denn das ist seine Heimatstadt und da könnte man sich vorstellen, dass er da auch mal aufschlägt.
Aber ist die Parallele, auch in dieser Hinsicht, ist die Parallele zu Jürgen Klopp zulässig, der ja, vielleicht ist nicht mit den jungen Spielern, aber der Eindruck bei Klopp ist schon auch diese unfassbar emotionale Art, die er hat und wie er auch die Spieler abholt und mitnimmt. Das funktioniert halt, das kann nicht ewig funktionieren. Außer du würdest dann bei einer Mannschaft im Grunde genommen den kompletten Kader austauschen. Dann vielleicht, wenn neue Spieler kommen, die das noch nicht kennen, dass du die dann abholst. Aber das ist bei Klopp ja auch mein Eindruck und ich mag den Klopp sehr.
Also ich glaube, dass Klopp noch der, also beiden ist gemein, dass sie Menschenfänger sind. Das heißt, sie können, also der Trinchieri holt dich schon ab. Das ist keiner, der
dir gegenüber arrogant auftritt und so, ich bin jetzt hier der große Trinkieri oder sowas. Also er gehört zu den ganz wenigen, ich glaube, der einzige Trainer, der mich auch immer wieder mal fragt, wie es mir geht.
Ach,
ne? Also kein Trainer, also ja, Corner hat mich mal schon, also Corner ist auch ein besonderes Verhältnis, aber es kommt ja niemand auf die Idee und fragt dich als Journalisten oder als derjenige, der dir Fragen stellt, wie geht's dir? Der fragt mich das. Wie geht's dir denn? Also der weiß natürlich auch ein bisschen was von meiner Vergangenheit, aber das ist, der hat das sich halt behalten. Dann guckt er dir in die Augen und fragt dich, wie es dir geht. Und stark. Das Klopp, das ist ja auch ein totaler Menschenfänger. Ja, mit dem, das siehst du den ja an, der, wie der agiert, wie der dich anschaut, wie der spricht, der hat, da bist du ja ratzfatz mit im Boot. Was die, glaube ich, unterscheidet noch, ist die Art der Motivation, die Ansprache. Ich glaube, dass Klopp da unschlagbar gut ist. Mhm. Ich glaube, dass der dich motiviert und du rausgehst und sagst, und wenn ich meine Mutter noch mit ins mitnehmen muss, wir schlagen die Schlacht gemeinsam. Also das machen wir jetzt. Und da, ich glaube auch, dass Trinkieri motivieren kann. Ich bin ja bei den Ansprachen nicht dabei. Aber ich glaube, dass es bei Klopp so unfassbar authentisch rüberkommt, dass du dem das wirklich alles zu 100% abnimmst. Und das, aber auch das, ist wahrscheinlich irgendwann ausgelutscht. Gerade wenn du mehrere Jahre da bist, wenn du die Ansprache wirklich schon 49 Mal gehört hast oder die dann irgendwann auch peilst oder auch selber, ganz, ganz wichtig, selber eine gewisse Sättigung erreicht hast als Spieler. Entweder weil du sowieso alles schon gewonnen hast oder weil du erkannt hast, man gewinnt eben nicht mehr. Man hat selber auch, ne, so ein Alter erreicht, wo man merkt, oh, ich bin über dem Zenit drüber. Du reagierst dann ja auch anders. Ja, also so ein Marco Reus, der reagiert ja jetzt anders auf eine Traineransprache als noch vor 10 Jahren. Ne, vor 10 Jahren hat er wahrscheinlich im Spielertunnel gestanden und jemand hat ihm mit einer Serviette den Schaum noch abgewischt vom Mund und heute denkt er sich, wer spielt da jetzt? Mainz oder Freiburg oder ach so, ja, lass uns mal rausgehen. Also, weißt du, was ich meine? Brennen wahrscheinlich dann auch nicht mehr so und dadurch, es ist ja alles immer so, ne, man ist immer sehr schnell dabei, den Trainer der Trainer ist halt einer und die Spieler sind beim Basketball 12, beim Fußball 22 im Kader, da sind die zahlenmäßigen Verhältnismäßigkeiten schon anders. Deswegen ist es immer sehr leicht, sich den Trainer rauszusuchen und zu sagen, der hat die Hauptschuld. Also das, was bei den Bayern in dieser Saison passiert, ist sicherlich nicht die Hauptschuld von Andrea Trinkieri. Also auf gar keinen Fall.
Das nehme ich als Schlusswort, Michael. Weil ich finde, wir müssen, we have to end on a positive note. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja.
Wo bist du denn am Wochenende? Wo werden wir dich hören?
Ja, ich habe das Kreilsheim-Los mal wieder gezogen. Das ist gar nicht böse gemeint. Das ist natürlich so ein bisschen so ein Synonym bei uns, dass man irgendwo ins Nirgendwo fährt. Also ne, nichts gegen Kreilsheim, aber das liegt halt irgendwo im Nirgendwo. Deswegen werde ich da am Samstag sein bei der Partie gegen Ludwigsburg. Habe aber morgen Abend auch noch die Bayern beim Gastspiel in der Euroleague bei Anadolu Efes. Und war gestern noch in Bamberg, also 3 Spiele in 4 Tagen, das ist dann die so ein bisschen das volle Programm in der Woche.
Mit dir kann man es ja machen, Michael. Mit dir kann man es ja machen. The Great Michael Körner. Das nächste Mal sprechen wir über Filme und was weiß ich, über Serien. Wir finden was. Ich danke dir herzlich, mein lieber Michael. Kurze Pause, dann geht's weiter.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
So, weiter geht's in der Big Show 593 mit dem Motorsport. Da freue ich mich immer ganz besonders drauf und wie schon die letzte Woche auch diesmal mit dabei. Eddie Mielke von RAN. Servus, Eddie.
Servus, schönen guten Tag aus Bremen vom Schreibtisch.
Und Stefan der Voice Heinrich in Tübingen erreichen wir ihn. Grüß dich, der Voice.
Ich grüße euch. Ja, von wegen, es gibt nicht mehr viel zu tun. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, okay, es ist Winter, Januar, aber nicht nur die Dakar hält uns in Atem. Die Formel E hat losgelegt, 24 Stunden von Dubai. In der Formel 1 gibt es eine Menge Neues und nicht zu vergessen, die Rallye Monte Carlo steht vor der Tür. Es ist einiges zu besprechen.
Da schauen wir gleich drauf.
Es steht auch bald an.
Entschuldige, Eddie, ich habe dich nicht... Was steht bald an?
24-Stunden-Rennen von Daytona ist auch bald. Also Stefan hat schon recht, das Jahr geht eigentlich ohne erkennbare Winterpause direkt mal in die Vollen.
Das Schöne ist ja, dass ich heute schon zum zweiten Mal meine Schüler unterbringen kann und dass jetzt eine Schülerin, ich glaube die Miri war es, die zu mir gesagt hat, Herr Holber, am Samstagabend zapp ich durch, kommt im frei empfangbaren Fernsehen tatsächlich die Formel E. Wir haben sie letzte Woche angekündigt und Eddie, ich lese, es gab Rekordquoten. Hat sich das Rennen diese Rekordquoten verdient?
Also das Rennen hat sich die Rekordquoten allein schon deshalb verdient, weil es nicht der von vielen befürchtete Katastrophenfall zu berichten gab. Also dass die Autos kaputt gehen, weil sie nicht erprobt sind. Es sind immerhin 17 ins Ziel gekommen. Klar, auch ein paar Ausfälle, aber weniger technisch bedingt. Also das war schon mal ein Erfolg, dass das gut über die Bühne ging. Ja, und das Rennergebnis ist letztendlich auch eine Überraschung. Wieder mit einem Porsche Doppelsieg, zumindest was den Antriebsstrang angeht. Andretti mit Jake Dennis, die Paarung des Wochenendes. André Lotterer dazu noch sehr, sehr stark im Rennen. Pascal Wehrlein auf der zweiten Position. Also mir hat's gefallen. Und wenn deine Schüler sogar schon zugucken, samstagsabends zu Primetime auf Pro7, dann ist das nicht so verkehrt. Das kann der Motorsport im Moment mal gebrauchen.
Absolut. The Voice, was war für dich am bemerkenswertesten an diesem Rennen? Jake Dennis hat gewonnen übrigens, ja?
Ja, genau. Die Zuverlässigkeit, genau wie Eddie gesagt hat, das war nicht zu erwarten. Bei den Testfahrten gab es vor allem mit den Einheitsteilen doch relativ viel Probleme. Es war alles mit heißer Nadel gestrickt, auch weil natürlich das Ende der letzten Saison spät im Jahr war, 2022. Und mit dem Debüt jetzt sehr früh in Mexico City, schon im Januar in diesem Jahr, gab es für die Teams nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, noch auszutesten. Das war jetzt wirklich schon sehr, sehr gut. Im Übrigen auch sehr viele neue Grafiken, was die Fernsehübertragung anging. Sehr viel Wechsel, ja, Fahrer haben ungewöhnlich häufig gewechselt zum Beginn dieser neuen Generation 3 Autos, die mir übrigens optisch auch sehr gut gefallen. Ja, und spannend war es ohnehin, zumal die Mexikaner ihr Rennen begeistert sind. Da ist es völlig wurscht, ob du mit dem Three-Wheeler fährst, mit dem Einrad, mit zwei oder vier Rädern. Große Begeisterung ist immer da. Die Strecke ist prima. Es war ein wirklich gelungener Auftakt. Wir schicken da, glaube ich, und da wird sich Eddie sofort nahtlos anschließen, beste Genesungswünsche auch in Richtung Krankenhaus. Robin Freins, Handgelenksbruch. Das war natürlich jetzt nicht ein Auftakt nach Maß für ihn und das Abt-Team. Aber sowas kann passieren, hat im Übrigen mit der Sicherheit der Fahrzeuge überhaupt nichts zu tun.
Ganz genau, also gute Besserung an Robin Freins. Das ist natürlich bitter, aber da hat sich auch so ein bisschen die Tücke der Autos gezeigt. Weil was wir nicht vergessen wollen, wir haben neben den ganzen technischen Neuerungen jetzt 476 PS bei 60 Kilo Gesamtgewicht weniger. Wir haben ja auch zum ersten Mal in der Formel E freistehende Räder. Und bei dem Einschlag von Robin Freins, er ist Norman Nato hinten drauf gefahren, direkt in der ersten Runde. Da haben wir mal gesehen, was das dann bedeuten kann für so ein Handgelenk. Und Zitat Robin Freins, da hat sogar ein Knochen rausgeschaut. Und er musste 5 Stunden insgesamt operiert werden. Ja, und so muss das Team ab jetzt reagieren, weil nach dem Formel-E-Saisonauftakt ist vor dem nächsten Formel-E-Rennen. Und das ist bereits übernächstes Wochenende in Diriyah in Saudi-Arabien. Und da wird dann Calvin van der Linde, ohne dass er einen einzigen Gen-3-Testtag hatte, das muss man sich mal vorstellen, seinen Lebenstraum erfüllen, denn das ist ein Lebenstraum von ihm. Er wird dann der Ersatzfahrer beim Team Abt Cupra für Robin Freins sein, der aus der DTM und vom 24-Stunden-Rennen und aus der GT Masters ja bestens bekannte 26-jährige Südafrikaner. Freue ich mich total drauf, weil der Calvin ist ein geiler Typ. Der hat das verdient, also Calvin van der Linde, das wurde heute Morgen erst bestätigt, ist dann in Diriyah übernächstes Wochenende wieder alles live auf ran.de und auf Pro7 der Ersatzfahrer für Robin Freins.
So, jetzt aber so ein Handgelenksbruch, der Voice, jetzt mal ganz realistisch, muss man den ausheilen oder kann man sich das Handgelenk so zutapen, dass du im Grunde genommen dann das so stabilisierst, dass du trotzdem fahren kannst?
Also theoretisch geht es aber nicht, wenn natürlich Knochen aus der Hand rausstehen. Deswegen war die eine Operation auch unumgänglich. Es waren mehrere Brüche tatsächlich an der linken Hand. Und wie es so oft ist, er hat nicht schnell genug die Hand vom Lenkrad bekommen, kurz vor dem Einschlag. Das ist ja den Reflex, den du im Go-Kart-Sport schon lernst, den wir alle schon, die auch Hobby mal gefahren sind, mal erlebt haben, wenn du tatsächlich irgendwo draufknallst und zum Schlag auf die Vorderachse kriegst oder eben auf die freistehenden Räder, dann geht die Erschütterung durch die Lenksäule direkt in dein Handgelenk. Deswegen kurz vor dem Einschlag, Hände weg vom Lenkrad, ist ganz klar, bevor der Einschlag kommt. Ja. Das war in der Kürze der Zeit für Robin nicht möglich. Klar ist aber auch, wir haben es schon bei Dakar gesehen, dem anderen Thema, das ja uns jetzt auch in diesen Tagen beschäftigt, dass man durchaus auch mit sehr stark angeknackstem Handgelenk sich tapen kann und dann durchaus auch diese unglaublichen Schläge bei den Wüstenfahrten der Dakar bis zum Ende durchhalten kann. Also da waren einige dabei, die ordentlich Blessuren hatten, gerade bei den Motorradfahrern, und die haben es durchgehalten, beinahe ja auch sogar Matthias Waldner, der erst am vorletzten Tag ausscheiden musste.
Ja, der ist nach Österreich zurückgeflogen, oder? Der Wolf, wenn ich es richtig gesehen habe. Und was ist da die Prognose? Weil die habe ich nicht mehr gesehen.
Prognose ist gut. Er hat tatsächlich keine Brüche, auch nicht Lendenwirbel oder dergleichen. Aber klar ist starke Prellung und klar ist auch, dass das jetzt ein paar Wochen dauern wird, bis er wieder fit ist. Klar ist aber auch, am zweiten Tag nach dem enttäuschenden Aus, kurz vor Schluss der Rallye, da lag er ja noch durchaus in Reichweite vom Podiumsplatz, hat der Österreicher dann sofort gesagt, noch im Krankenhaus, also Leute, natürlich bin ich nächstes Jahr wieder dabei, was wollt ihr denn? Klar war die Dakar in diesem Jahr, das hatte man auch angekündigt vom ASO, von dem Veranstalter, ist so hart wie selten zuvor, plus die Navigation war wieder noch wichtiger, was für die Motorradfahrer dann doppelt schwer ist, eine doppelte Belastung, denn die müssen ja fahren und navigieren. Immer sind die besonderen Helden für mich bei der Dakar, überhaupt gar keine Frage. Und das bei einer solchen Länge, die Dakar war länger als die letzten drei Ausgaben in Saudi-Arabien. Sie war deutlich härter, auch wegen dem schlechten Wetter. Die erste Woche war überschattet von wahnsinnig vielen Regenfällen und viel Matsch und Schlamm. Das, was überhaupt nicht zu erwarten war zu diesem Zeitpunkt in der Wüste. Aber klar ist auch, sie war auch angelegt darauf, dass sehr selektiv gleich auch in der ersten Woche aussortiert wird. Und sowohl bei den Autos wie bei den Motorrädern hat sich am Ende der Schnellste und der Cleverste durchgesetzt. Denn nicht nur Speed ist dort ein Thema. Du musst über 14 Tage dir auch eine Taktik zurechtlegen, die Kraft gut einteilen. Für Österreich, trotz des Aus von Matthias Waldner, ein Riesenerfolg. 19. Dakar-Sieg für KTM. Und die Pira Mobility AG hat das ganze Podium abgesahnt. Also zweimal KTM, Red Bull KTM mit Kevin Benavides und Toby Price auf 1 und 2. Und Skyler Holes aus Amerika mit der Husqvarna auf Platz 3. Also Honda, die in den letzten zwei Jahren dominiert haben, sind klar und deutlich in die Schranken gewiesen worden. Und man muss sagen, nach 8.500 Kilometern haben die ersten beiden nur 43 Sekunden getrennt. Also viel spannender kann es wirklich nicht sein.
Gut. So, wie kriegen wir jetzt, Eddie, den Bogen zu dem, was natürlich auch für die Konsumenten, für uns Konsumenten spannend ist. Ja, wir werden im Formel-1-Teil sicherlich noch würdigen, was RTL für die Formel 1 getan hat, aber die vier Rennen werden nicht weiter übertragen. Im Moment wissen wir nicht, noch nicht, wer die DTM überträgt. Das ist keine normale Situation, Eddie, und wie wird sie sich auflösen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch jeden Tag stelle. Und ich war
okay.
Chef, dass wenigstens mal die DTM-Frage geklärt ist. Ob zu unseren Gunsten, also damit meine ich RAN Racing, Sat1 Pro7, nur, dass man einfach mal Bescheid weiß und Planungssicherheit hat. Aber ich glaube, den Teams geht es auch nicht viel besser. Jetzt hat zwar gestern der ADAC verkündet, dass definitiv die ADAC GT Masters Serie eine eigenständige Sendung ohne Beteiligung der Prototypen bleibt. Bei 4 von den 6 angekündigten GT Masters Terminen fährt man im Rahmenprogramm der DTM. Aber auch da ist noch nichts klar. Und nach meinem Kenntnisstand haben die Teams weder Einschreibeformulare noch Einschreibegebühren. Also die wissen gar nicht genau, was der ganze Spaß kosten soll. Ja, und gefühlt haben wir für mich Ende Januar Und langsam aber sicher, auch wenn es erst dann im Mai losgeht, langsam aber sicher muss da was passieren. Und ich hoffe sehr, sehr schnell auf Infos aus München. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man mal planen kann. Ja, und die Geschichte, die du angesprochen hast, das sagt einiges über die Situation des deutschen Motorsports aus. Wenn dann die Bild-Zeitung heute, wenn man jetzt bild.de online einfach mal aufmacht und als erstes da die Schlagzeile entdeckt unter Sport, niemand will die deutschen Formel-1-TV-Rechte haben. Damit sind diese vier Rennen, die Sky in der Sublizenz abgegeben hat, an RTL gemeint. Und allein auch die Tatsache, dass zum ersten Mal seit 1991, das tut mir sehr, sehr leid für die vielen Kollegen aus Köln, die da wirklich harte Arbeit reingesteckt haben, die da einen Mörderjob gemacht haben. Das sind alles in allem aus meiner Sicht keine guten News für die deutsche Motorsportsituation. Und ich hoffe, da kommen bald mal positive News, nämlich einfach nur mal in Hinsicht dessen, dass wir alle gemeinsam planen können und wissen, wo wir dran sind. Also das wäre mein frommer Wunsch, vielleicht noch vor dem Wochenende, damit man einfach mal ein bisschen beruhigter schlafen kann. Weil es betrifft nicht nur uns TV-Journalisten, sondern es betrifft auch die Teams, die Mechaniker, alle, die da dranhängen. Man muss da mal langsam irgendwie anfangen zu planen und dafür wäre eine Entscheidung in diesem Segment sehr, sehr wichtig.
Aber The Voice, muss ich wieder meine Schüler reinbringen. Da haben wir so ein bisschen diskutiert die letzten Tage. Es schaut ja niemand mehr analoges Fernsehen. So, und jetzt, Eddie weiß es ja, auf RAN.de werden die Trainings übertragen, es wird alles übertragen. Ist diese Entscheidung jetzt und auch diese noch nicht Entscheidung für die DTM nicht auch Ausdruck dafür, dass sich einfach das Sehverhalten von allen ändert? Vielleicht jetzt nicht von unserer Generation. Wir sind ja mit dem Fernsehen groß geworden, wir schauen immer noch fern analog. Aber dass halt viele Leute einfach nur noch Highlights brauchen und jetzt sich diese Rennen gar nicht live anschauen.
Das ist wahrscheinlich so, dass tatsächlich Sehverhalten sich schon seit gut 10 Jahren verändert. Ist ja ganz klar, wir kriegen es ja von unseren Junioren alle mit. Wir sind ja alle Väter und haben Kinder. Insofern ist völlig klar, da tut sich einiges. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir diese Woche noch was hören sollten. Was ich aus München tatsächlich über meine Kanäle gehört habe, es soll noch in dieser Woche tatsächlich vor allem auch der, wie Eddie sagt, zukünftige TV-Partner sowohl fürs Masters wie auch für die DTM verkündet werden. Einschreibungen im Übrigen spätestens ab dem 1.2. für die Teams, aber völlig klar ist, das ist natürlich um Welten zu spät und eigentlich dem geschuldet, dass tatsächlich die ITR erst Ende November aufgelöst worden ist. Dadurch ist man wahnsinnig in Zugzwang gekommen. Und deswegen haben wir jetzt tatsächlich ja auch einen verspäteten Einstieg ins nationale Motorsport. Ja, wenn man so will, also mit Mai, Juni ist es so spät wie noch nie, sowohl für die GT-Autos im Masters wie auch für die GT-Autos der DTM. Das ist auch in Ordnung. Eine sollte man noch sagen, tatsächlich ist auch der Rennkalender des Masters ein bisschen gekürzt worden. 7 Rennen waren es in den letzten Jahren, jetzt sind es deren 6. Man geht eben darauf ein, dass die Teams noch Reaktionszeit brauchen. Und ich bin sicher, Eddie, wir werden in absehbarer Zeit, das heißt in den nächsten Tagen, was hören, wer übertragen wird. Und ich glaube, ihr habt da ganz gute Chancen.
Ja, aber nochmal, man muss sich das mal vorstellen, auch als Otto-Normalverbraucher, wenn man mit Teammanagern telefoniert. Was sollen die Teammanager, die Marketingverantwortlichen, ihren Sponsoren sagen, wann sie wo fahren werden, wenn sie noch nicht mal wissen, was das Gesamtpaket kostet? Ja, das ist eine unzumutbare Situation und ich bin der Meinung, da hätte man die Feiertage sein lassen müssen und hätte hardcore-mäßig arbeiten müssen, weil das wird jetzt immer dünner. Ja, und dass es in den Nach-Corona-Zeiten nicht einfach ist, Sponsoren für unseren geliebten Rennsport zu finden, das dürfte jedem klar sein. Ja, und das wird durch so späte Entscheidungen dann nicht nur, was die TV-Verträge angeht, sondern was das Gesamtpaket angeht, das wird halt immer schwieriger und bringt die Teams ganz schön in die Bredouille. Mal ganz davon abgesehen, dass von den ja in den letzten Jahren durchgeführten DTM-Trophy-Teams zum Beispiel kein Mensch gerade redet. Also die laufen sogar noch so unterm Radar, dass da überhaupt nicht drüber diskutiert wird. Aber da sind schon ein paar Leute, die mir echt leid tun, die es nicht verdient haben. Und ich richte nochmal meinen Appell wirklich an alle Verantwortlichen und Beteiligten. Wir brauchen Klarheit. Wir brauchen dringend Klarheit, wenn wir vernünftigen Motorsport im Jahr 2023 auf 4 Rädern sehen wollen.
Jetzt bedingt dieser Motorsport natürlich auch, dass ich irgendwo eine Strecke habe, auf der es ausgetragen werden kann, dieses oder jenes Rennen. Werden da die Strecken, also lass das den Hockenheimring sein, wo vielleicht 1, vielleicht 2 DTM-Rennen sein werden, die kriegen aber schon inoffiziell Bescheid, übrigens an diesem Wochenende wollten wir fahren, oder hängen die auch komplett in der Luft? Ich weiß gar nicht.
Der Kalender ist ja fix und der orientiert sich an den ursprünglichen ADAC GT Masters Plänen, wenn ich das richtig beurteilen kann. Ja. Also sprich mit weniger Auslandsrennen. Wir haben Sandford, wir haben den Red Bull Ring, aber ansonsten sind die Rennstrecken natürlich gebucht, weil das kannst du mit Rennstrecken nicht machen, die ja auch viel von Trackdays oder Industrieveranstaltungen leben. Nee, also der Kalender ist fix, da wird sich auch nichts mehr tun, da bin ich sicher, wenigstens etwas schon mal, also dass wir wenigstens einen Kalender haben. Nur was nutzt es, wenn man nicht weiß, ob man dann an dem Kalender Wochenende mit der ganzen Geschichte irgendwas zu tun hat, weil es gibt auch noch andere Sportevents und Veranstaltungen. Also das gibt sowieso immer Kollisionen in diesen Zeiten, das ist völlig klar, aber nein, die Rennstrecken sind fix, der Kalender ist da, viel mehr, aber leider auch noch nicht.
Schade, dass es in dieser Hinsicht spannend bleibt und nicht nur in sportlicher Hinsicht. Eddie, vielen Dank. Wir drücken natürlich die Daumen, dass wir dich auch nächstes Jahr oder in diesem Jahr in der DTM hören. Am kommenden.
Wir können vielleicht noch was.
Ja, sag mal. Wollen
wir sagen, wir werden Eddie so oder so hören. Das ist ja gar keine Frage. Denn die Formel E in der Tat ist ein Riesenhammer. Was wir vielleicht jetzt noch kurz einschließen sollen, bevor wir zum Formel 1 Block kommen, ist noch die Monte Carlo.
Ja, bitte.
Eddie ist da auch heiß drauf. Das wissen wir. Du, lieber Jens, kennst die auch als Mutter aller Rallyes und das hängt nicht nur mit Walter Röhrl zusammen, aber natürlich auch der einzige Fahrer, der es geschafft hat in der Geschichte dieses Klassikers, die Rallye Monte Carlo in 4 aufeinanderfolgenden Jahren zu gewinnen mit 4 verschiedenen Autos. Ein Weltrekord, der, glaube ich, nie mehr eingestellt werden wird. Es geht jetzt in den Seealpen also auch zur Sache am kommenden Wochenende, respektive es beginnt bereits heute, Donnerstag auf Freitag, haben wir die erste Nacht der langen Messer über den Col de Turigny. Es hat da auch ähnlich wie im Süden von Deutschland ordentlich geschneit. Also es werden wieder knifflige Aufgaben sein für die besten Rallyefahrer der Welt. Und die WM-Saison 2023 wird also gleich mit dem Riesenknaller starten als ersten von 13 Läufen. Ich freue mich auf das Spektakel, auf die Bilder und ich bin sicher, es werden wieder wahrscheinlich weit über 100.000 Fans auch in den Seealpen sein, die Nacht über da sein, sich die Beine in den Leib frieren, aber begeistert sein und vor allem am Col de Turigny die Nacht zum Tage machen.
Also wenn du
ich werde es auch schauen. Ich werde natürlich Sebastian Ogier die Daumen drücken, dem Gatten meiner Kollegin Andrea Kaiser. Und Jens, schöne Grüße an deine Schüler, wenn sie auf den Formel E Geschmack gekommen sind. Geht nächste Woche Donnerstag am 26.01. 15.50 Uhr geht schon los in Diriyah in Saudi-Arabien auf ran.de und dann auch der Freitag vollgepackt, 11.20 Uhr, da habt ihr vielleicht noch Schule, 13.25 Uhr, 17.25 Uhr. Geht's dann los mit dem Rennen, Nachtrennen in Diriyah, ein sogenannter Doubleheader.
Also
mit Freitag gefahren und Samstagsrennen gefahren. Wie immer alles live auf ran.de und auf Pro7. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere deiner Schüler und Schülerinnen zuguckt.
Absolut. Das ist mein Problem, möchte ich nur noch kurz sagen, nicht mein Problem, aber aus irgendwelchen Gründen assoziiere ich Walter Röhrl immer mit Opel. Und Opel ist so unsexy, dass ich lieber Michel Mouton im Audi Quattro in Erinnerung behalten habe. Aber Walter Röhrl natürlich eine unfassbare Legende, kein Zweifel. Danke, Eddie. Nächste Woche, vielleicht hören wir uns ja trotzdem nochmal, auch wenn es schon losgeht am Donnerstag, vielleicht kriegen wir es hin. The Voice bleibt zur Formel 1 auch dabei. Kurze Pause in der Big Show 593.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Weiter geht's in der Big Show 593 und wir freuen uns heute nochmal besonders, dass Stefan Ehlen dabei ist, denn er macht's richtig. Er nimmt sich bis zum Saisonstart der Formel 1 ein paar Wochen frei mit der Familie. Grüß dich, Stefan.
Servus in die Runde.
Ja, wir haben es ja schon angesprochen. RTL hat für sich entschieden, dass es sich nicht mehr lohnt oder zumindest sagen wir so, der Einsatz dem Output nicht mehr entspricht, den man für 4 Rennen in der Formel 1 leisten muss. Aus wirtschaftlicher Sicht ist diese Entscheidung wahrscheinlich oder ganz sicher nachvollziehbar. Muss man Stefan Ehlen oder wofür muss man RTL ganz besonders dankbar sein? Weil ich glaube auch Christian Nimmervoll hat da einen Kommentar dazu geschrieben, hat auf Facebook kommentiert. Ganz overall gesehen glaube ich schon, dass RTL viel dazu beigetragen hat, dass die Formel 1 so populär war, wie sie zu Zeiten von Michael Schumacher war, dann bei Sebastian Vettel auch noch und in den letzten Jahren, klar, es ist einfach weniger geworden.
Ja, ich glaube, man hat mit RTL das geschafft, was jeder Spitzensport anstrebt, nämlich, dass man von einer Randposition oder von einer Mauerblümchen oder von einer Nische zum absoluten Massenthema wird. Ne? Und das ging natürlich Hand in Hand mit Michael Schumacher, du hast gesagt. Aber RTL war halt dann zugänglich für alle, war halt Programm jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag 14 Uhr, du hast gewusst, es läuft. Und eben, die Zugänglichmachung, weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber dadurch, dass man halt die Formel 1 dem Publikum zugänglich gemacht hat, dass man es halt gezeigt hat, für alle frei verfügbar, das war halt der ideale Schritt, weil davor war das auch immer so ein, ja, eine Zerstückelung. Man hat mal ARD was gezeigt oder Eurosport hat was gehabt. Und da war einfach Verlass drauf über viele Jahre hinweg. RTL ist halt da, RTL berichtet. Und RTL berichtet vor allem auch natürlich mit dem Fokus auf die deutschen Fahrer und auf die deutschen Marken und auf den deutschen Markt. Das haben sie auch wirklich konsequent und gut gemacht. Und eben, also da waren sie schon ein Meilenstein, glaube ich, und ein extremer Steigbügel halt dafür Bernie Ecclestone, dass die Formel 1 in Deutschland so ein Riesenerfolg geworden ist. Und dass das dann später abgeflaut ist, das ist, glaube ich, nicht unbedingt RTL zuzuschreiben, sondern eher damit, ja, Deutschland hat halt die Formel 1 durchgespielt mit Michael Schumacher und dann ging das Interesse schon zurück, schon während Schumacher aktiv war, ging das Interesse schon zurück, da war irgendwo alles gewonnen, ne?
Ja.
Und hat schon alles gesehen. Und mit Sebastian Vettel, auch da hat man die Formel 1 nochmal durchgespielt, 4 Jahre in Folge und dann war halt irgendwann mal auch der Markt gesättigt und dementsprechend glaube ich, RTL hat da definitiv ein Vermächtnis, hat dafür gesorgt, dass Formel 1 oder Motorsport allgemein in Deutschland so eine breite Basis hat. Und jetzt muss man halt irgendwie anerkennen, die Welt dreht sich halt weiter und in Formel 1 Deutschland, ja, da tut sich halt nichts mehr in Formel 1, was das angeht. Das Interesse ist halt einfach gering und da kann ich es durchaus verstehen, dass dann RTL irgendwann mal sagt, Freunde, okay, es ist einfach nicht mehr so wie damals, es rechnet sich einfach nicht mehr, man sucht sich neue Sachen. Das ist vollkommen nachvollziehbar und vertretbar, auch wenn es natürlich schade ist, weil ich glaube, viele, die jetzt zuhören oder die Formel 1 schauen sonst, die haben irgendwann mal ihre Erfahrungen mit RTL gemacht und sind vielleicht auch dazu über RTL mit der Formel 1 in Kontakt gekommen. Insofern ist es natürlich schade dann, ja, wenn man dann sieht, dass das dann jetzt dieses Kapitel sich schließt. Aber hey, so ist es immer im Sport, die Rechte wechseln und es geht immer irgendwie weiter. Aber Free TV ist natürlich immer irgendwie ein Ding, wo man sagt, naja, das braucht es irgendwie schon für so ein Wachstum. Und wenn das jetzt halt wegfällt in Deutschland, das hilft jetzt auch nicht unbedingt, dass dann der Motorsportmarkt angekurbelt wird.
Also man sollte auch sagen, dass 30 Jahre Übertragung natürlich ein Riesenwert an sich ist. In der heutigen Zeit, der schnelllebigen Zeit, Stefan hat es gerade erwähnt, ist es ungewöhnlich, dass tatsächlich ein Sender so lange dabei geblieben ist und dass die überhaupt angefangen haben zu senden. Auch da war es intern zu Beginn der RTL-Übertragung war sehr viel Arbeit notwendig, um die Chefs davon zu überzeugen, dass das eine sinnvolle Investition ist und dass man wird wichtige, teure Sendezeit zur Verfügung stellt, denn da war von Michael Schumacher, als es losging, noch überhaupt nicht die Rede. Und da sollte man vielleicht an einen kurz denken, der zwar schon lange Zeit verstorben ist, aber ohne Willi Knupp hätte es das damals nie gegeben, der sich tatsächlich den Hintern aufgerissen hat und von Pontius bis Pilatus innerhalb von RTL gelaufen ist, um seine Motorsportleidenschaft tatsächlich dann auch umzusetzen, um andere davon zu überzeugen. Der hat es dann tatsächlich geschafft, war am Anfang auch der Kommentator, bevor er dann abgelöst wurde. Und auch der Aufwand, den RTL getrieben hat im Free TV, war wirklich beispielhaft. Also das war eine tolle Epoche, aber irgendwann, klar, geht's weiter und irgendwann verändern sich Sehgewohnheiten. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Anders auch die Interessen der großen Sponsoren verändern sich, die Interessen der Automobilhersteller verändern sich jetzt mit dem Weg in Richtung eben weg von den fossilen Brennstoffen. Also klar ist, dass das eine Riesenära war und dass wir alle mit RTL groß geworden sind, dass das RTL tatsächlich auch weit über den Sport hinaus richtig gut getan hat. Denn die haben Wahnsinnsquoten gehabt, dass das sich jetzt nicht mehr rechnet, ist völlig klar. Bei nur 4 Rennen, die du übertragen kannst, alles andere ist versteckt in Pay-TV. Das tun sich so viele einfach nicht mehr an. Und dass natürlich auch jetzt diese 4 frei gezeigten Rennen einen klaren Rückschlag geben würden, ist logisch. Wenn du nicht jedes Rennen zeigst, sondern nur ab und zu mal, ist das Gros der Zuschauer halt dann schon anderweitig interessiert und nicht mehr mit dabei. Und dazu kommt, dass wir natürlich jetzt auch mit Mick Schumacher respektive jetzt in diesem Jahr mit Hülkenberg auch nur noch einen deutschen Fahrer haben. Das weiß der Stefan auch, war ja ganz anders. Wir hatten 7, 8 Formel-1-Fahrer in Zeiten des Höhepunkts. Und dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, ist ja völlig klar.
Und es gibt ja Stefan Ehl, es gibt ja keinen natürlichen Nachfolger. Ich würde ja Eddie wünschen, dass ProSiebenSat.1 da den Hut in den Ring wirft, aber wenn sich's für RTL nicht rechnet, es gibt da wahrscheinlich kein anderes Rechenmodell. Es muss refinanziert werden. Also die Aussicht, und ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass meine GEZ-Gebühren, die ich bezahle, in die Formel 1 investiert werden, von der ARD oder vom ZDF, ist mir dann auch wurscht. Also im Grunde genommen muss man sich damit abfinden, in diesem Jahr, vielleicht auch in den nächsten Jahren, Sense, oder?
Kann gut passieren, aber das ist jetzt nichts, was außerhalb von Deutschland neu wäre. Also es gibt viele Länder, da ist die Formel 1 seit Jahren in Pay-TV und es funktioniert auch. Also ja, man kann natürlich drüber schimpfen und meckern und sagen, schlimm, dass heute da...
Nee,
ich meine es nur ganz generell, dass alles hinter der Paywall verschwindet und man für Serien zahlen kann oder für Filme zahlen kann. Ist ja kein Muss, ne? Aber es sind halt viele Angebote, gute Angebote inzwischen, für die man halt extra berappen muss, die nicht einfach so frei verfügbar sind. Und es ist ein Stück weit halt Angebot und Nachfrage, ne? Wenn Leute bereit sind, für irgendwas zu zahlen, dann wird's halt oft auch so umgestellt. Und es gibt halt auch nichts mehr für lau oder immer weniger. Und das ist auch nur verständlich, weil irgendwie muss es auch produziert werden, es muss auch gerechnet werden und, und. Also, das ist halt leider so, tatsächlich.
Aber vielleicht sollte man dazu noch sagen, Stefan, dass tatsächlich in anderen Ländern, und ich habe ja lange in England gelebt und gearbeitet, das natürlich völlig anders die Fernsehsituation ist. Wir haben in Deutschland insofern ein Traumland, weil es hier so viel frei verfügbare, nicht zu bezahlende Sender gibt wie nirgendwo sonst auf der Welt. Das heißt, du hast wahnsinnig viele Alternativen als Zuschauer, um zu sagen, okay, wenn ich nicht gezielt jetzt genau das sehen möchte, gibt's andere interessante Sachen beim Rumseppen. Als ich damals in England angefangen habe und da Pay-TV sich angefangen hat durchzusetzen, eben Sky, die Uhr von Sky von Robert Murdoch, gab's genau in England drei freie verfügbare Sender. Und alles andere musstest du ohnehin selbst bezahlen. Dazu waren die Monatsgebühren um Welten niedriger als das, was Sky bei uns in Deutschland momentan abruft. Es waren, soweit ich mich erinnere, zwischen 2 und 3 Pfund. Und damit hast du dann bei Sky ein Sport- und Kinopaket bekommen. Das heißt, das hat jeder Engländer damals eigentlich gemacht, weil das hat ihm nicht so richtig wehgetan. Und da hat sich dann durchgesetzt. Du hattest wenig andere frei verfügbare Sender, auf die du ausweichen konntest. Und so war es im Übrigen in Frankreich, Italien, andere Länder, bei denen inzwischen das Bezahlfernsehen eine wichtigere Rolle spielt als in Deutschland. Das ist halt ganz anders angegangen worden. Und nach wie vor ist so, wenn ausländische Freunde zu mir kommen und man zeigt ihnen dann, was im Fernsehen alles läuft und was du kriegen kannst, und zwar kostenlos, kriegen die ganz große Augen und sagen, also das ist bei uns völlig anders.
Ganz schwierige Gemengelage. Ich möchte nur noch eine Sache möchte ich sagen. Ich persönlich bin natürlich nicht mit RTL groß geworden, sondern mit Heinz Brüller und dem ORF. Aber das geht natürlich noch weiter zurück, weil ich deutlich älter bin als Stefan Ehl, der auch in der glücklichen Lage ist, dass er den ORF nicht empfangen kann in Landshut oder nicht empfangen konnte. Aber das ist natürlich schon, das ist Wahnsinn. Ja, in Österreich ist diese Begeisterung, und in Österreich gibt's ja alles im frei empfangbaren Fernsehen, aber Servus TV und der ORF teilen sich diese Rennen auf. Und ich glaube, der Österreich Grand Prix wird sogar von beiden übertragen.
Ja, so ist es.
Und diese Begeisterung, die in Österreich, ich habe ja letztes Jahr auch mal mit Christian Eber, dem TV-Sportchef von Servus TV, gesprochen, der sagt halt auch, also in Österreich, es ist völlig wurscht, ob ein Österreicher mitfährt oder nicht. Von den Quoten her, es ist sensationell, die Formel 1 zieht bei uns noch. Und naja, das geht zurück auf Jochen Rindt, das geht dann natürlich zurück auf Niki Lauda. Mit Gerhard Berger ist es weitergegangen. Berger war ja der Letzte, der wirklich in einem Spitzenteam gefahren ist, weil Alex Wurz war zwar auch in der Formel 1, aber Christian Klien. Es ist erstaunlich, was, und ich bin ja gerade in Österreich, was hier abgeht. Skifahren und Formel 1, das funktioniert bei uns immer. Aber eben.
Gut, das hängt auch in den Händen von Herrn Brüller, weil der ja beides kommentiert hat.
Das ist richtig, ja. Der Heinz hat beides kommentiert und er hat beides so kommentiert, dass man sehr, sehr viele Geschichten erfahren hat, nur leider nicht das, was im Rennen gerade los ist. Egal, ob es beim Skifahren oder in der Formel 1 war.
Das war bei Murray Walker in England aber auch nicht viel anders. Okay. Ich erinnere mich noch, es gibt ja ein Buch inzwischen über Murray Walkers Versprecher, der wirklich legendären Status in England hatte über die Formel 1 übertragen und der vor allem, was mir bei den Engländern immer am besten gefällt, selbst teilweise beim Kommentieren gemerkt hat, dass er sich vertan hat und das unglaublich souverän aufgefangen hat. If I'm not completely wrong, is James Hunt now in the lead? Oh, I'm completely wrong, James Hunt is not in the lead. Also das in einem und demselben Satz, musst du sagen, atemberaubend. Eine Souveränität, die einfach toll ist Und solche Leute, die dann eben tatsächlich aus dem Herzen keine Mördergrube machen und mit wahnsinnig viel Passion Dinge übertragen, denen vergibst du auch einiges.
Ja, so, Stefan, du wirst uns für in den nächsten 8 Wochen wirst du dich deiner Familie widmen, aber du hast natürlich die Glaskugel neben dir stehen, die ein kleines bisschen milchig ist. Wenn du zurückkehrst in Amt und Würden, ja, hauptsächlich natürlich bei motorsport.com, was wird die große Story sein, Stefan? Wird es sein, dass Michael Andretti plötzlich mit offenen Armen aufgenommen wird? Wird die Story sein, dass McLaren die Testfahrten dominiert hat, weil sie irgendwas gefunden haben? Einfach a wild guess, bitte.
Ja, in Fachkreisen wird wahrscheinlich wieder Ernüchterung einsetzen, dass man sich sehr gefreut hat auf die neuen Autos, die dann aber völlig überraschenderweise doch sehr ähnlich aussehen wie die 2022er. Und dass es sehr viele Autopräsentationen gibt, wo einfach nur das Farbdesign gezeigt wird und nicht das eigentliche Auto. Das kommt dann wahrscheinlich erst zu den Testfahrten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das passieren wird. Und ansonsten, ja, ich meine, die große Nachricht, die man eigentlich erwarten konnte, war, dass das China-Rennen abgesagt wird. Und sehr viel mehr wird sich, glaube ich, jetzt in nächster Zeit nicht tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt so schnell geht bei Andretti zum Beispiel, dass jetzt alle Türen offen stehen und dass man da binnen weniger Wochen jetzt einen Haken dran macht. Das kann ich mir nicht denken. Ja, und so die ganz große News, glaube ich, weiß ich nicht, ist nicht im Anzug, habe ich das Gefühl. Es kann sein, dass es bei den Testfahrten ein bisschen turbulent wird, je nachdem, wer da wie aus den Startlöchern kommt, aber am Ende ist es immer wieder Kaffeesatzleserei, weil ja niemand weiß, wer mit welchem Material und mit welcher Motoreinstellung und so fährt. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es dieses Jahr auch wieder interessant wird, weil ein paar Teams natürlich extrem unter Druck stehen. Und das ist dieses Jahr erstaunlicherweise Mercedes, weil das hatten wir jetzt lange nicht. Seit vielen Jahren, dass die tatsächlich mal wieder um den Anschluss kämpfen. Und Ferrari muss auch eine Schippe nachlegen, auch mit dem neuen Teamchef Frédéric Vasseur. Und das sind für mich schon so 2 Punkte. Also Ferrari und Mercedes, die wirklich liefern müssen. Die sind dazu verdammt, dass es dieses Jahr passt. Das macht's, glaube ich, extrem interessant dieses Jahr. Also, ja, bin ich sehr gespannt, wenn ich dann wieder da bin, was sich da getan hat und wer sich da in den Testfahrten durchgesetzt hat.
Also eins ist auch klar, der Stefan, ohne Stefan wird natürlich wenn entscheidende Dinge nicht passieren.
Nein, natürlich nicht, das ist klar.
Das ist ja völlig klar, aber das haben wir ja vorher auch so ausgemacht. Also James Vowles jetzt als neuer Teamchef bei Williams ist okay, nachdem Stefan da abgesagt hat. Es ist aber auch die zweitbeste Lösung, glaube ich, für die.
Ja.
Ich glaube aber tatsächlich, dass auch gerade bei diesem Sesselrutschen auf der Teamchefposition gibt es ja kaum noch einen, der es im letzten Jahr auch gemacht hat. Bis auf Christian Horner und auf Toto Wolff. Da haben wir schon so viel Wechsel gehabt. Das war ja sehr spannend in den letzten Wochen. Es wird trotzdem einiges passieren, ist keine Frage, aber entscheidend ist nicht. Wir warten, bis der Stefan Ehlen wieder da ist.
So wird es sein. Ja, vielleicht werden wir auch trotzdem 1-2 Worte verlieren, aber zur Formel 1, aber bis auf weiteres. Stefan, wünschen wir dir eine schöne Zeit. Danke dir, danke The Voice. Pause in der Big Show 593.
Hallo, hier ist der Matthias Berthold. Ich begrüße euch auf Sportradio 360, meine favorite Radiostation im Internet.
Die Big Show 593 geht weiter und es steht das Hahnenkamm-Wochenende an. Tom Heberlein vom SED wird gleich den SED, den DPA-Kollegen aufklauben und nach Kitzbühel losdüsen. Servus, Tom.
So schaut's aus, servus.
Ja, so ist es. Tom, der immer noch glaubt, dass Carlos Correa zu den Mets kommen wird, aber nein, er wird für die Twins spielen. Nein, weiß nicht mehr. Und irgendwo in den Untiefen zwischen Fieberbrunn, Innsbruck und Kitzbühel erreichen wir Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung. Servus, Roman.
Servus, Jens. Hallo, servus. Ich bin wirklich noch nicht in den Untiefen. Ich bin noch zu Hause, aber zwischen Innsbruck und Kitzbühel. Aber ich werde mich in einer Stunde auf den Weg machen wieder, ja.
Genau, ja, du bist jetzt schon wie durch ein wunderbares, ich weiß gar nicht, wie früher mal, wo wir im Garten gewesen sind, zwei Plastikbecher gehabt haben, einen Spagat dazwischen getan haben, das dann gespannt haben und miteinander geredet haben. Wir versuchen es trotzdem, Roman, wir versuchen es trotzdem.
Super, ja.
Es ist ja nicht so, dass die Männer wahnsinnig viel mehr als die Frauen gewinnen würden, Roman, aber... Warum ist es bei den Männern in Österreich dann doch ein bisschen ruhiger als bei den Frauen?
Erstens, weil mir mehr Männer haben, die zumindest auf Podestplätze herausfahren und auch Sieger werden. Also ich finde schon, dass Manuel Feller gut auf der Kopf, dass da hinten auch eine gewisse Dichte da ist, mit Marco Schwarz und so. Bei den Herren haben wir aktuell noch mehr, die unter Anführungszeichen Ausfälle, eher Erklärung, muss man sagen, fairerweise, der Verletzungen. Wir haben ja doch mehr Verletzungen bei der Damen, das ist ja ein bisschen in Grenzen. Da sind ja eigentlich alle schon wieder zurück, wieder großes Comeback gegeben in Lake Louise, dann noch ein bisschen weniger. Also wenn wir von Speedzeit reden. Bei den Herren haben wir schon die Erfolge. Vincent Kirchmann hat gewonnen, also das ist schon, man hatte mal diesen Sieg auch, der wichtig war, sonst hätte man diese Debatten aufführen müssen, die man jetzt bei den Damen eklatant im Technikbereich führt. Im Speedbereich, ehrlich gesagt, bin ich weder bei, ja, gut, bei den Herren jetzt aktuell wahrscheinlich schon wieder mehr Diskussion, bei den Damen Speed noch nicht wirklich eine Diskussion, weil man ja Protestplätze hat, aber wunder, sechster Platz, glaube ich, sechster Platz, Schachau, Katharina Lindberger, jetzt ist einmal ein bisschen Ruhe eigentlich her. Man sieht ja sogar den Lidio Magoni abschneiden wollten, wegtun wollten, beziehungsweise herumrutschen, so schade. Ist halt dann eine erste Ruhe angekehrt. Also ich glaube, bei den Herren, kurz gesagt, ist einfach mehr Erfolg da gewesen als bei den Damen.
Ja, Ruhe einkehren. Da ist gut, Tom, dass das Kitzbühel-Wochenende ansteht. Weil dort ist immer extrem ruhig. Und was ist für dich die Story an diesem Wochenende? Ich hätte eine, aber ich möchte natürlich jetzt kein Präjudiz schaffen.
Ich finde, es gibt drei. A, schafft der Kollege Kilde einen Doppelsieg. Schafft es dann der Herr Christoffersen auch noch nachzulegen am Sonntag? Also sprich, haben wir ein Norweger-Wochenende. Das zweite ist natürlich, was macht Beat Feuz bei seinem letzten Rennen?
Gut, danke.
Und das dritte ist natürlich, aus deutscher Sicht, wie schlägt sich der Kollege Dresen, nachdem er ja am vergangenen Wochenende festgestellt hat, dass er wieder Spaß am Skifahren gefunden hat?
Also er hat fast geweint im Ziel, im ARD-Interview. Ich glaube, er hat sogar geweint. Hat er, gell? Und das ist ja schön. Ja. Jetzt kennt man den Thomas Dresen natürlich als jemanden, der fährt ohne Rücksicht auf Verluste. Ich fand, in Wengen ist er mit Rücksicht auf Verluste gefahren. Was erwartest du dir denn, Tom, von ihm in Kitzbühel, realistischerweise? Er hat dort gewonnen, seinen ersten großen Sieg gefeiert, hat ihn dann ja auch bestätigt in den Jahren danach. Gibt er wieder Vollgas oder lass das, Tom, glaubst du, eher ein bisschen Bacciati angehen, wie wir Österreicher sagen?
Ist schwierig zu sagen. Ich glaube, für ihn war ganz wichtig, dass er in Wengen gefahren ist. Das hat er ja auch ein bisschen so durchblicken lassen, dass für ihn das extrem wichtig war, auch mit Blick auf Kitzbühel, dass er da fährt, um auch in seinen Körper ein bisschen reinzuhorchen. Er wusste ja schon, dass er in Wengen jetzt nicht konkurrenzfähig sein wird. Wobei, wenn man dann 23. wird, unter den Voraussetzungen, dann ist das so schlecht jetzt, glaube ich, auch nicht. Aber er hat, glaube ich, schon festgestellt, dass er ja den Spaß am Skifahren, den er nach Lake Louise zugegebenermaßen verloren hat, dass er den wiedergefunden hat. Was das jetzt letztendlich für Kitzbühel bedeutet, ist relativ schwierig zu sagen. Er ist ja schon jemand, der immer an so Rennen sehr strategisch rangeht. Er ist ja im Training fährt er ja immer eigentlich ja nie Vollgas, sondern schaut sich das immer so abschnittsweise an, wo muss ich wie fahren und so. Insofern ist jetzt auch dieses Training da am Dienstag jetzt nicht besonders aussagekräftig. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn er unter die Top 10 fahren würde, dann wäre das für ihn ein riesengroßer Erfolg. Ob er das schafft, das weiß er vielleicht nicht mal selber, aber zuzutrauen ist ihm auf jeden Fall immer alles, weil er halt einfach sehr analytisch und sehr strategisch an zu Rennen rangeht. Und wenn er jetzt dann auch sagt, er hat zu sehr auf die Ergebnisse geschaut und es war ein Fehler und er will jetzt einfach wieder Spaß am Skifahren haben, dann glaube ich schon, dass er im Rahmen seiner derzeitigen körperlichen Möglichkeiten für ein gutes Ergebnis sorgen kann, denke ich schon. Also wenn er unter die Top 10 fährt, fände ich das ganz großartig. Top 15 ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt.
In Kitzbühel gibt es immer ganz komische Ergebnisse. Ja, Herr Roman, der Tom spricht schon vom Doppelsieg von Alexander Armut Kilde. Ich sag, er muss erst einmal eine Abfahrt gewinnen. Und was sind deine Gedanken zu Thomas Dresen und zu Beat Feuz, Roman?
Thomas Dresen, ich finde es wieder richtig cool, dass er jetzt wieder da ist, wie der Jens angesprochen hat.
Ich meine, das war ja damals eine riesen coole Geschichte, wo er gewonnen hat. Ich glaube, 2018, ja. Und eine richtig coole Geschichte und lässig, dass er wieder da ist. Ich meine, Beat Feuz ist sowieso eine coole Geschichte. Lässig, dass er ja, ja, man lässig, dass er einfach so kurzfristig jetzt dann doch sein lässt und es doch noch Kitzbühel gibt, gell. Weil es in Bengen ist es ja in Wahrheit nicht schlecht laufen. Und na, also er wird sicher fehlen. Den haben sie in Bengen ja auch richtig verabschiedet. Seine Tochter ist ja gestern ein Jahr alt geworden. Die hat ja witzigerweise genau während Kitzbühel dann auf die Welt kommen, also da, wo er dann auch gewonnen hat, ne? Also das ist ja auch eine Riesengeschichte. Und jetzt ist er eben gerade ein Jahr geworden, die Luisa und die Claire, das tote Mädel, ist glaube ich 4 jetzt, also richtig nett. Also richtig nett, dass er so eine Familie mitbringt, die ist wieder da, seine Freundin, die Katrin Trendl. Und ist eine super Geschichte, er kann sich das nochmal beweisen, er kann sich, der große Abschied war meiner Meinung nach in Wengen, weil da haben sie ihn ja richtig gefeiert, da waren ja richtige Kulisse wieder in Wengen. Also das war schon richtig cool. In Kitzbühel werden sie wahrscheinlich wenig emotional verabschieden, weil es dann einfach nicht die Heimkulisse ist. Aber sicher, ergibt sich das nochmal. Er sagt, ich fahre die Schweiz quasi zum Spaß, unter Anführungszeichen, also zum Spaß. Also er sagt, ich fahre einfach nochmal runter und danach war's. Es ist einfach mehr oder weniger ein bisschen Spaß. Also wenn man es so sagen darf, weil vielleicht auch der letzte Angriff einfach dann fehlt, gell. Und das ist natürlich immer ein gewisses Risiko, das vielleicht birgt. Obwohl sie nicht mehr so schwierig ist wie früher, die Streifen, muss man natürlich auch sagen, gell. Da ist natürlich auch sehr viel in Scherzbauen jetzt auch. Hausbergkante sowieso, Traverse jetzt, was ja auch für Diskussion geführt hat. Na, aber, cool, dass es sich nochmal gibt. Schade, er wird sehen, ja, aber er wird der lässige Abschied werden. Und er kann auch gewinnen, meiner Meinung nach. Also, er ist nicht in der Form, er ist wahrscheinlich eher Top 10, sagt er selber, aber wieso nicht?
Ganz kurz noch, und da finden wir vielleicht sogar den Bogen zum Slalom und dann auch zu Linus Strasser. Aber Roman, der Blackie fährt die Abfahrt mit in Wengen und wird Sechster. Fährt er jetzt auch die Abfahrt in Kitzbühel mit oder war das in Wengen einfach, weil ihm die Abfahrt gut liegt, weil er sich vorbereitet hat auf die Weltmeisterschaften, wo es ja komischerweise eine Kombination geben wird? Was wird Marco Schwarz an diesem Wochenende machen?
Ja, er hat ja den Vorteil gehabt, in Wengen auf der verkürzten Strecke zu fahren, das, was in der Kombi-Abfahrt immer gefahren sind. Und in der Wengen-Kombi hat er, glaube ich, wo sie das letzte Mal aufgefahren haben, glaube ich, zweimal gewonnen sogar. Also die Kombi, die liegt immer richtig gut, die Kombi-Abfahrt. Das ist ja die, und sie haben es ja dann auch notgedrungen ja auch verkürzen müssen. Da, deswegen haben sie kurzfristig gesagt, fahr du mit. Davor hat er einfach ein Training mitgemacht, halt, damit er wieder ein Training hat quasi. Er fährt den Kitzbühel nicht. Sie haben lange diskutiert. Sie haben es dann aber sein lassen, einfach deswegen, weil er halt jetzt zwei Rennen in Schladming auf dem Programm stehen. Danach hat er, glaube ich, auch noch Super-G, Cortina Super-G. Ja. Also er hat ein richtig dichtes Programm. Und dann noch die WM, da wollen sie ein bisschen außernehmen. Aber man natürlich sechster Platz in Wengen, gell, in der verkürzten Abfahrt, war natürlich eine lässige Geschichte, gell. Man hat natürlich jetzt da, man sagen können, was er wirklich kann, dass er einfach ein Allrounder ist, was er schon länger nicht mehr beweisen hat dürfen, gell. Im Weltcup-Abfahrt sowieso noch gar nicht. Sie werden in Richtung WM ein bisschen schonen, was auch scheit ist, weil in Wahrheit ist er bei der WM für jeden Start gut. Er kann de facto aktuell in jedem Rennen fahren, mein Abfahrt Platz 6, ja, ist ja man der Zweitbeste aktuell, gell? Also man nennt ja Daniel Hemmelsberger Drittbester. Aber er kann, gell? Und der Marco Pfeiffer, der ÖSV-Rennsportleiter, schließt es auch nicht aus, dass er fährt, sucht aus Abfahrt Super-G. Kombination sowieso, da muss er ja starten quasi, das ist ja genau seins. Riesendorlauf Slalom, gell? Das sind 5 Starts, dann gibt's glaube ich noch den Teambewerb, den gibt's noch, glaube ich, gell? Und danach ist dann Parallelbewerb, glaube ich noch, genau. Und danach ist dann, man de facto kann er alles, gell? Der kann jeden Tag fahren, wenn er mag, oder jeden zweiten. Also glaube ich schon gut, weil Schlafling muss er ja Slalom, er braucht ja gut Slalom-Ergebnis noch, damit er die Startnummer nach vorkommt und so wie die Pisten momentan beieinander sind im Weltcup, muss man sagen, wenn es in Kulturell nicht besser wird, ist einfach gut Startnummer essentiell. Man hat wieder ein Wenging gesehen, gell? Nach Startnummer 7 war vor allem vorbei, gell? Was vielleicht auch noch ganz anhang den Bogen spannen lässt. Gib ich dann den Dom ab. Kannst du dann schön nachsparen. Na, aber die brauchen eine gute Nummer, der muss lieber Slalom fahren, dass er dann bei der WM, wenn es wirklich gut nur laufen sollte, der hat ja noch ein bisschen was Chamonix und Schladming, dass er dann vielleicht 1-8 fährt. Vielleicht geht es sich aus. Ja.
Also Manuel Feller hat ja wieder die Nummer 7 gezogen in Wengen und hat dann gesagt, ist eh klar, dass ich den 7er zieh, Tom. Und ich muss Roman genauso widersprechen wie der Felix in der ARD. dem Linus widersprochen hat, weil mit Start Nummer 7 hast du im ersten Durchgang in Weiningen bei dieser Kurssetzung nichts mehr reißen können, sondern eher schon ab Start Nummer 4 war es unmöglich, vorne hereinzufahren. Dennoch, der Linus fährt in diesem Jahr trotz seines Hinlegers in Garmisch, wo er, ich sage, er wäre Zweiter geworden, wahrscheinlich in Christoffersen, glaube ich nicht, dass er gepackt hätte, fährt unglaublich konstant, der Bursche, oder?
Ja, sehr konstant. Das war ja auch sein großes Ziel vor der Saison. Also er hat ja diese Saison begonnen mit dem festen Ziel, mehr Konstanz reinzubringen in seine Rennen und auch in seine Läufe. Und ja, wenn er jetzt tatsächlich das dann mal so weit bringt, dass er zwei Läufe gut hinbekommt, dann ja, dann ist er mit Sicherheit ein Siegkandidat. Also das ja, muss man ihm, glaube ich, schon zurechnen, dass er da gewinnt. Und ob das jetzt in Kitzbühel was wird, das weiß ich nicht, weil...
Ja, da hat er immer besondere Nerven, gell? Weil er dort ist, er wohnt in, wo wohnt er in Kirchberg,
ja,
oder?
Da, der wohnt in Kirchberg, der hat ja mehr oder weniger auf dem ganzen Land, ist er ja praktisch mit Alpinskiern sozialisiert worden. Also das ist für ihn immer ein bisschen was Besonderes und ich glaube, wenn er es schafft, dass er nicht etwas Besonderes machen will, sondern dass er einfach, wie der Felix früher immer gesagt hat, ich fahre meinen Stiefel, dann würde ich es nicht ausschließen, dass er da um den Sieg mitfährt, weil er einfach eben sehr konstant ist. Wenn du den, ich finde, er ist auch ästhetisch ein richtig guter Skifahrer, und das Talent hat er natürlich allemal. Und offensichtlich hat er in dieser Saison auch so die mentale Einstellung gefunden, wie man das am besten runterbringt, zwei so Läufe. Also es ist sehr beeindruckend und er zeigt jetzt halt endlich mal das, was ihm ja schon seit Jahren nachgesagt wird, dass er in jedem Rennen praktisch um den Sieg mitfahren kann oder zumindest in so einem Podest mitfahren kann. Also ich traue ihm schon sehr viel zu, wobei man natürlich auch immer dazu sagen muss, beim Slalom bist du halt auch schnell mal draußen und gerade auf dem Ganzlern ist es ja auch abhängig von der Kurssetzung natürlich, aber es ist ja jetzt nicht so besonders einfach, da fehlerfrei runterzukommen. Also ja, ich zähle ihn auf alle Fälle zu den Podestanwärtern und wenn er es schafft, tatsächlich mal zwei gute, konstante Läufe runterzubringen, dann sehe ich nicht viele, die ihn besiegen können.
Ich sehe einen, Roman, natürlich, Henrik Christoffersen, der oft heuer schon gesegnet war mit der Nummer 1, gerade in den letzten Rennen. In Garmisch hat er es ausgenutzt, in Wengen nicht, in Wengen schon, in Adelboden. In Wengen hat er nicht die Nummer 1 gehabt, aber in Adelboden hat er auch den Einser gehabt, hat er nicht ausgenutzt. Erstens, mit welchem Ski fährt der Christoffersen wirklich, Roman? Und zweitens, jetzt wollte ich fast sagen, mit Hubert Strolz los, aber es ist natürlich Johannes Strolz, der mir fast ein bisschen leid tut. Da in Wengen hat er zwei Läufe runtergewürgt, möchte ich sagen, nur damit er endlich mal ins Ziel kommt. Ich glaube immer noch, dass der extrem schnell fahren kann, aber dann passiert ihm halt sowas Deppertes wie in Madonna, dass die Stange rausfliegt, dass er drüber fährt, dass er auch nicht noch einmal fahren darf. Ich weiß nicht, ob das von der Regel war, es wahrscheinlich her gedeckt. Aber zwei Worte vielleicht oder drei Worte noch, Roman, erstens zum Christoffersen, zur Skigeschichte und zweitens zum Strolz, zum Selbstvertrauen.
Ja, Herr Christoffersen, was ich jetzt gehört habe, war Christoffersen mit einem zusammengestückelten Ski, jeweils ein Stück Rosignol, der Dominik, ein bisschen Van Dier, ein bisschen augment bis vorne, dann in so Segmenten durcheinander geschnitten und überklebt halt mit Van Dier insgesamt. Er wird schon mit Van Dier fahren, ja. Du, immer noch zugeklebtes Logo, aber das soll sich ja jetzt, ich glaube, in Kitzbühel wollen sie das präsentieren, was ich jetzt gehört habe. Das neue Logo, das ist ja ein Bulle oben aktuell und der Hirsch und es sind zwei Logos in einem und das ist ja laut FIS-Regularien, wie ich es gehört habe, verboten. Und jetzt wollen sie diesen, neues Logo präsentieren. Anscheinend soll dieser Bulle quasi den Hirschen ersetzen, also quasi, dass nur ein Sujet oben ist. Okay. Jetzt habe ich es aber nur gehört, also ich weiß nicht, ob das dann jetzt dann wirklich so ist, aber wenn sie es präsentieren, dann wahrscheinlich hier ist am besten, weil da haben sie halt die beste Kulisse. Zum Johannes Stolz wollte ich noch was, gell?
Ja, oder bitte, bitte, was, oder? Wie geht's denn?
Ja, Johannes Stolz, Wahnsinn Geschichte, Platz 12 jetzt in Wengen, man nach dem 4 Ausfälle, habe ich es gerade im Kopf, gell, 4 Ausfälle hintereinander, ja, Wahnsinn Geschichte, ich meine, schade, gell, man fällt jetzt natürlich auch mit der Startnummer dann zurück, jetzt wird er dann, diese dreiwöchige FIS-Weltrangliste jetzt wieder präsentiert und wir schauen jetzt, wo er dann mit der Startnummer ist, gell. Keiner tut er aus, gell, das hat er bei Olympia bewiesen, gell, mit Doppel-Olympia-Gold kommt er in den Teambewerb, oder? Und Olympia in Slalom. Also, man, der ist halt einfach Kopfsache, der ist halt kopftechnisch irgendwie weg gewesen, gell. Wengen ist ja richtig gut gefahren, sag ich, auch mit der Startnummer waren dann auch nicht mehr so die Welt möglich, gell, haben wir jetzt eh gerade geredet. Aber jetzt der Platz 12, das war totaler Sicherheitslauf im zweiten, gell. Ja. Also der hat dann schon einmal, da war für Angriff gar nichts mehr da, gell. Und wenn der noch ein bisschen wieder die Selbstvertrauen hat, was er sich jetzt erholen kann, Schlapping und Harmonie, dann ist da schon richtig viel möglich, also. Und man, der ist immer, dem werden sie einen Startplatz geben, auch wenn er momentan, ich glaube aktuell nur die Nummer 50 im Slalom-Team, hinter Michi Matt, Fabio Gstrein, Marco Schwarz und Manuel Feller, aber den Platz werden sie ihm geben, weil einfach deswegen, man, wenn bei Großereignissen so aufzeigt, Toschke mit drei Medaillen, dann muss man den muss mitnehmen. Und wenn er sagt, er fährt mit einem Ski, müssen sie ihn mitnehmen. Ja. Also das werden sie sich nicht nehmen lassen, der, nachdem er den Bildchen so aufgezeigt hat.
Naja, von mir aus darf er gern mitfahren. Er tut mir wirklich leid, weil du siehst, er will angreifen. Also jetzt in Wengen nicht mehr, aber da ist es auch nicht gegangen von der Piste her. Aber er fliegt halt immer raus. Abschließende, krönende Frage fast. Jetzt haben wir die WM, Tom, schon angesprochen. Gibt's denn im regulären Weltcup, und ich glaube, die Antwort ist nein, aber warum gibt's es dann bei der Weltmeisterschaft? Warum gibt's bei der Weltmeisterschaft noch ein Kombi? Weil im Weltcup gibt's hier überhaupt noch ein Kombi? Ich glaube nicht, oder?
Nein.
Ja, okay, genau. Und es gibt im Weltcup auch keine Parallelrennen? Oder doch, es hätte welche gegeben, glaube ich, doch? In Lechzürs, ja, okay, ja, ja. Gut, na, immerhin. Ja, ja.
Da du keine Ahnung, warum sie das noch machen. Also vielleicht, weil sie ihr Programm vollkriegen wollen, damit sie in zwei Wochen möglichst viele Fernsehzeiten kriegen. Ich habe keine Ahnung. Also ich finde es, also entweder du machst das gescheit oder gar nicht.
Ja.
Und das ist irgendwie... Ja, also es gibt ja auch genügend Läufer, die sagen, also ich beschäftige mich damit gar nicht mehr, weil die FIS nicht weiß, was sie will. Also der Strasser zum Beispiel, der wäre eventuell auch mal ein Kandidat gewesen, aber der hat schon von vornherein gesagt, das interessiert ihn nicht mehr. Ja, es ist auch völlig Banane, dass es jetzt irgendwie gleich am Anfang hinsetzen, so am Montag und am Dienstag und damit signalisieren, naja, also... Eigentlich wollen wir es gar nicht, aber wir machen es jetzt trotzdem noch. Ich finde es, also ich finde die grundsätzliche Kombination, finde ich ja nach wie vor, wenn du es von dem Urgedanken aussiehst, dass man den kompletten Skifahrer sucht, finde ich es nach wie vor gut. Mhm. Oder eigentlich eine richtig geile Nummer, wenn ich ehrlich bin. Aber sie haben es halt mit Startnummern und Modus und hast du nicht gesehen, haben sie es halt dermaßen beschnitten und zur Unkenntlichkeit verkorkst. Das ist eigentlich, dass du dich eigentlich fragst, warum machen sie es noch? Also das ist, ich finde es total schade, ich fände es richtig gut, eben ausgehend von diesem Ursprungsgedanken, der beste, der kompletteste Skifahrer wird gesucht, aber so wie sie es jetzt machen und so wie sie es angehen, ist es nicht mal mehr das fünfte Rad am Wagen, sondern höchstens noch der Ersatzreifen, in dem keine Luft drin ist. Also das ist total bescheuert, finde ich.
Na gut, immerhin sind sie so weit gekommen, dass der beste Abfahrer belohnt wird und das erste im Slalom fahren darf. Das immerhin. Gut, ja. Wenn es denn dabei geblieben ist. Ich freue mich, Burschen, ich werde versuchen, euch zu treffen. Ich fahre heute auch nach Kitzbühel und vielleicht können wir uns zusammen auf ein Packel schmeißen. Die Big Show 593 macht aber davor noch eine Pause. Danke Roman, danke Tom.
Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
Big Show 593. Es ist nie zu spät, sich ein gutes neues Jahr zu wünschen. Und das haben wir vorhin schon gemacht in unserer minutenlangen Vorbesprechung. Zum einen in Boston, da sitzt Heiko Oldorp. Servus Heiko.
Hallo zusammen.
Und in Los Angeles, da ist Jürgen Schmieder. Servus Schmiedi.
Servus, hallo.
Jürgen, hast du das Stadium des Sportvaters erreicht, wo nicht mehr du zahlen musst, sondern die Los Angeles Kings dafür zahlen, dass du und deine bezaubernde Frau mit eurem fantastisch talentierten Sohn nach Salt Lake City fliegt?
Leider nein.
Musstest du das zahlen? Echt?
Selbstverständlich. Hockey ist der teuerste Sport, den es gibt. Und du zahlst selbst für das Trikot, das er am Leib trägt.
Nein.
Also es ist ganz anders, als man so aus dem europäischen Sport kennt, aus dem europäischen Vereinswesen. Weil die Kings haben ja letztlich kein Interesse daran,
den nächsten Sidney Crosby oder so auszubilden, weil die bilden den Außen, dann draften ihn die Bruins. Das heißt, dann hätten sie ja einen tollen Spieler. Also man kann, was hier im Jugend-Eishockey oder überhaupt im Jugendsport passiert, mit Europa überhaupt nicht vergleichen. Und ich glaube, die wichtigste Botschaft im amerikanischen Jugendsport ist, du zahlst. Und je besser dein Kind ist, desto teurer wird's. Ganz im Gegenteil zu Europa, ja, wo du dann in eine Jugendakademie kommst oder so.
Vergangenes Jahr gab es mal eine Auflistung in der New York Times über die besten Eishockey-Nachwuchsteams des Landes. Und da war Nummer 1, war glaube ich aus Texas 1. Und da habe ich mit Ryans Trainer gesprochen von seinem damaligen Verein. Der hat immerhin auch College First Division gespielt. Und der sagte, in das Team, wenn du da spielst, da zahlst du 60.000 Dollar für all die Reisen drum und dran als Eltern. Es gibt allerdings auch, Massachusetts ist ja auch so ein verrückter Eishockey-Bundesstaat hier. Es gibt hier bei uns im Nachbarort in Newton gibt's die Junior Eagles. Die waren, glaube ich, auch ziemlich hoch gerankt. Und da gibt's das Top-Team, da sag ich mal, da leisten die sich den besten Torwart in ganz New England. Und der kann dann kostenlos da spielen. Dafür zahlen aber die aus dem zweiten und dritten Team. Sprich, du sagst, hey, Junior Eagles, wir, ne, also ihr könnt bei uns spielen hier, wir haben guten Ruf, alles. Und dann machen die halt eine zweite und eine dritte Mannschaft auf und die zahlen alle da rein, damit die halt oben, wenn das super Talente sind, aber halt es die Eltern sich nicht leisten können, damit die so finanziert werden.
Ist beim Kings nicht anders.
Ist es das, Jürgen, du sagst ja immer, Sport is not a meritocracy. Und ich glaube schon, dass Sport eine Meritocracy ist, weil die Besten auch am meisten Kohle verdienen. Aber bei diesem System, wenn es dann unfassbar talentierte Jungen gibt. Bitte?
In welcher Sportart verdienen tatsächlich die Allerbesten das Allermeiste? Also wenn
Connor McDavid im Eishockey ist der Bestbezahlte, aber trotzdem noch unterbezahlt.
Ja, aber du musst ja trotzdem schauen, was machen Leute auch nebenher. Also Sharapova war jahrelang besser bezahlt als Serena Williams, obwohl jetzt Serena Williams der Aktivitäten außerhalb des Courts zum Geldverdienen auch nicht abgeneigt war. Also ich glaube, es ist nur ganz selten so. Tom Brady war nie der bestbezahlte Quarterback in einer Saison. Also ab dem Zeitpunkt ist die Diskussion für mich beendet. Also wann passiert's? Und es kann ja sein, dass der Beste auch mal am besten bezahlt wird. Aber selbst im Fußball, also schau mal so einen Kader an, da fragst du dich manchmal, warum verdient denn der so viel? Und bei anderen, ups, der verdient aber, also der ist doch eigentlich besser und verdient nichts. Also es geht mir nicht nur um die Spitze, aber es ist wirklich im Sport nur ganz, 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 ganz selten so, dass die wie sagt man denn, Einnahmenverteilung genauso gerecht ist wie die Leistungs, ja, wie die Rangliste.
Ist ja sowieso die Frage,
der komplett gerecht ist.
Ja, es ist ja auch sowieso die Frage, Jürgen, was ist gerechtfertigt? Also da gucke ich mir den Russell Westbrook an. Der hat einen super Vertrag abgeschlossen, aber das ist doch nicht gerechtfertigt, dass der 44 Millionen verdient.
Ja, aber da greift der Klinsmanns These, dass im US-Sport du größtenteils für vergangene Leistungen bezahlst. Ja,
absolut. Absolut.
Und so ist es ja. Also du kriegst einen großen Vertrag, wenn du auf dem Höhepunkt des Schaffens bist, obwohl es die Vereine ja wissen müssten, dass sie dir dann 2 Jahre zahlen, obwohl das nicht mehr wert ist. Und wo sich so ein bisschen ändert, nimm dir mal so Running Backs in der NFL. Oder auch Lamar Jackson. Ja, kürzlich habe ich mit einem Freund, der bei Fox Sports arbeitet, lange darüber debattiert. Lamar Jackson, machen die Ravens und Jackson eigentlich genau das Richtige für ihre Situation. Und genau deswegen gibt es erstmal keine Einigung und dann stimmt's aber im Regelwerk nicht, oder?
Wenn das als Frage formuliert war?
Ja.
Ja.
Also,
ja.
Wenn du sagst, die können ihn Franchise halten, er ist aber völlig, er sagt völlig zu Recht, oder auch so ein Running Back damals, Le'Veon Bell und die Steelers, weil er sagt, ich will bezahlt werden.
Ja.
Die Steelers sagen, ja, also dem Reglement entsprechend haben wir dir jedes Mal einen Franchise-Tag drauf, weil wir wissen, mein Freund, dass du in 2-3 Jahren als Running Back, das ist die natürliche Halbwertszeit, leider, und es hat sich so bewiesen. Und beide haben recht. Und trotzdem, eigentlich sollte man sagen, wenn zwei Verhandlungspartner beide recht haben, soll es irgendwie gut ausgehen. Tut's aber nicht.
Ich meine, deshalb sind die Patriots, geht's ja bei denen den Bach runter, weil Bill Belichick partout Tom Brady nicht 50 Millionen für 2 Jahre zahlen wollte, was ja noch unterbezahlt wäre. 25 Millionen, wir reden über die Saison 2020 und 2021, da wäre er viel mehr wert gewesen, aber Bill Belichick ist selbst bei einem Tom Brady seiner Marschroute treu geblieben. Ich trenne mich lieber zu spät von einem Star als lieber ein Jahr zu früh von einem Star als ein Jahr zu spät. Allerdings, da sehen wir auch jetzt, wo die jetzt sind, hier die Patriots.
Kann man dann aber nicht, was ich da nicht verstehe, ist einfach, und weil wir eh in Boston sind, Heiko, Xander Bogaerts ist ein Franchise-Player gewesen, im Grunde genommen für die Red Sox, und geht dann für, ich glaube, 13 Jahre nach San Diego. Und jetzt haben sie Rafael Devers, okay, den haben sie bezahlt, aber es hat ja gerade in diesem Jahr irre lange Verträge gegeben. Aaron Judge wird sein Geld nie wert sein, aber die Yankees mussten den halt bezahlen. Welcher Weg, Heiko, ist der richtige? Weil ich kann die Red Sox, ich mag den Bogaerts und sympathischer Spieler, guter Spieler, aber für 13 Jahre ist er komplett absurd, weil der in 3 Jahren diese Leistung, die er die letzten Jahre gebracht hat, nie mehr bringen wird. Wo stehst du
da? 13 Jahre hätte er hier auch nicht bekommen, aber das ist schon ein gefährliches Spiel, was der Hein Blum hier macht. Also der wird hier sehr, sehr kritisiert. Ich glaube, 25 Spieler jetzt im aktuellen Red Sox-Kader haben nur Einjahresverträge. Rafael Devers, den mussten sie ja zahlen. Ich meine, sonst kannst du das Ding zumachen hier. Ne? Also da ist ja schon die Frage, was will John Henry eigentlich? Wir wissen ja alle, der hat noch den FC Liverpool, da ist er ja auch nicht mehr ganz so zufrieden mit. Dann hat er sich die Pittsburgh Penguins vor kurzem noch gegönnt. Und die Red Sox, da ist so, also das ist ja, haben wir schon einige Male drüber gesprochen, die bauen ja hier Tampa Bay Rays 2 auf hier, weil Hein Blum kam ja aus Tampa Bay. Und in Tampa Bay wissen wir alle, die geben ja auch kein Geld aus. Und wenn dann jemand irgendwo anders mehr verdienen will, dann soll er gehen. Aber das ist natürlich ein anderer Markt hier. Ich meine, die Leute sind absolut unzufrieden. Die Red Sox, warum sollst du da hingehen? Also da ist sportlich ist das Team einfach nicht gut. Und das scheint den Besitzern scheißegal zu sein. Der Hein Blum kann tun und machen, was er will. Und das Ergebnis ist, dass das Team eher schlechter wird als besser. Und wie nochmal, wenn du 25 Spieler hast mit einem Einjahresvertrag als Fan, wie kannst du dich ja damit denen identifizieren?
Ja.
Jürgen. Es ist schwierig, weil du der amerikanische Sport gerade im Baseball driftet so weit auseinander zwischen Reich und Arm, wo du halt und es gibt trotzdem, es gibt ja keinen Abstieg. Also letztlich bleibt dir ja, wenn du sagst, okay, wir gehören nicht zu den 4-5 Mannschaften, die wirklich den Titel gewinnen können, lohnt sich's einfach. Ja, und es ist schade, dass es so ist, weil die wissen, okay, wir steigen nicht ab. Und wenn es aber dann sein soll und wenn der Verein irgendwie das Gefühl hat, heuer klappt's, dann pulvern die alles raus. Deswegen geht der ja zu den Padres. Weil San Diego irgendwie jetzt schnuppert, da haben wir irgendwie eine Titelchance. Scheiß drauf, wie die Verträge ausschauen. Hauptsache, das Team im nächsten Jahr oder vielleicht in den nächsten 2 Jahren klappt und wir haben tatsächlich die Chance, die erste Meisterschaft in der kompletten Sportgeschichte. Ich glaube, San Diego ist eine der wenigen Städte, die mal 2 Franchises hatten und noch nie einen Titel gewonnen haben. Dann hauen die Geld drauf. Und jetzt, wenn du dir diese Wechsel bislang in der Winterpause anschaust, es ist immer oder sehr oft so, dass ein Team merkt, okay, nächstes Jahr wird's wahrscheinlich nichts. Also richtiges Ausverkaufen. Und dann gibt's diese 3-4 Teams, die mit Kohle um sich werfen, weil sie sagen, 23 muss unser Jahr sein. Also es ist traurig, aber ich wüsste nicht, wie man es ändert. Darüber habe ich mit meinem Fox Sports Kollegen gesprochen, weil der sagte, stell dir mal vor, wir führen in Amerika europäische Fußballverhältnisse ein. Dann dauert es aber nicht mehr lang bis zum Milliardenvertrag. Ne? Also ich wüsste nicht, wie man das System ändert. Ohne eine komplette Revolution.
Also ich war ja früher mal, als es noch Spaß gemacht hat, den Pittsburgh Pirates zugetan. So, und ja. das macht aber keinen Spaß mehr, seit Barry Bonds 1993 nach San Francisco gegangen ist. Ich glaube, seitdem waren sie einmal in den Playoffs und da gibt es den Brian Reynolds, der wahrscheinlich ein mittelmäßiger, insgesamt gesehen ein mittelmäßiger Baseballspieler ist, aber es heißt natürlich sofort Star. Der hat, glaube ich, einen Vertrag noch bis 2025, aber möchte auch schon raus. Und das finde ich halt frustrierend. Also mir ist es mittlerweile ja, ich meine, Fan zu sein. Ich bin ja nicht mal richtiger Fan von, ich mag Sturm Graz, aber es ist nicht mal so, dass ich 3 Tage nicht schlafen kann, wenn die ein Match verlieren. Aber das ist das Frustrierende, finde ich, wie du sagst, Jürgen, arm und reich. Du hast überhaupt keine Aussicht als Fan der Pittsburgh Pirates. Warum sollst du im Juli noch ins Stadion gehen?
Ja, aber ähnlich ist es ja, und deshalb kommt bei mir auch so ein Gleichmut über die Bundesliga auf. Werder Bremen wird, solange ich lebe, nie wieder deutscher Meister werden.
Und Jürgen ist noch jung, muss man dazu sagen. Ja. Und der wird sehr, sehr alt.
Ja, das stimmt.
Aber damit musst du dich abfinden. Und das war eben der Beginn der Debatte mit meinem Fox-Kollegen, weil der auch aus Boston kommt. Wieder lang drüber gesprochen, über die Patriots und so. Dann sagt er, okay, we suck a couple of years, but there's a chance. There is a rebuild chance. Und dann schaust du auf den europäischen Fußball und nochmal, Werder Bremen, mein Lieblingsverein, Köln, dein Lieblingsverein, Heiko, die werden in unserem Leben keine deutsche Meisterschaft mehr holen. Und ab dem Zeitpunkt verliere ich so ein bisschen das Interesse, dann ärgern mich die Niederlagen nicht mehr, weil ich sage, wofür spielen wir denn? Also eigentlich spielen wir zur Unterhaltung des Volkes, und am Ende sind wir froh, wenn wir Zehnter werden in der Bundesliga. Also bloß nicht absteigen und vielleicht kommen wir mal in die Europa League oder so, wie dann Frankfurt sogar in der Champions League. Oh, das sind dann Fußballfeste, aber letztlich sagst du so, okay, also es ist irgendwie, man akzeptiert, in diesem Leben wird es keinen großen Titel mehr geben.
Jürgen, du hast auch den Titel gesehen von Werder. Ich bin seit Mitte der 80er Köln-Fan, ich habe nichts gesehen. UEFA Cup Finale 86 und DFB Pokal Finale 91 waren die Highlights. Und dazwischen gab, und dann folgten aber noch 6 Abstiege, zum Glück auch wieder 6 Aufstiege. Aber es war mal so, die Spiele gegen Bayern München, da hast du dich die ganze Woche drauf gefreut. Heute, die rechne ich gar nicht mehr mit ein. Mein FC Köln hat 32 Spiele pro Saison, keine 34. Gegen Bayern gibt's eh nichts zu holen. Da kannst du nur hoffen, dass die Konkurrenz an den Spieltagen nicht punktet.
Wobei, was ja lustig ist und im Fußball haben wir auch darüber gesprochen, aber irgendwie die Bayern, sie scheinen irgendwie verwundbar zu sein, aber die Bundesliga, aber
es ist ja keiner da,
traut sich keiner zu. Ja genau, es traut sich niemand zu. Das ist wie, um beim Tennis zu bleiben, es gibt ganz wenige, die überhaupt die spielerischen Mittel hätten, Djokovic zu schlagen, Best of Five, aber es gibt noch weniger, die spielerischen Mittel haben und auch auf den Platz gehen und nicht sagen, wäre das toll, wenn ich wenigstens einen Satz gewinnen würde. Ja. Das ist halt das Bedrückende.
Es ist schade, es ist wirklich schade, dass es so ist, aber wie gesagt, das Problem ist, man kann sich echauffieren drüber, man kann jetzt sagen, oh, im US-Sport ist was falsch. Man kann sagen, oh, im europäischen Fußball läuft das falsch. Also man kann immer sagen, es läuft falsch, aber ich habe keine Lösung, wie man es verbessern könnte. Außer, dass man als Fan nicht mehr zu den Spielen geht, damit alles ein bisschen runterkocht. Aber das scheint ja auch nicht zu passieren. Und deshalb, ich habe keine Lösung. Wirklich nicht.
Man kann also,
wer eine hat, möge es nicht kontrollieren.
Ja, Jürgens offizielle Mailadresse bitte bei der Süddeutschen Zeitung.
Ja, bitte.
Bitte. Kurze Pause.
Hi, hier ist Britta Steffen und ihr hört Sportradio 360.
So, es geht weiter mit Jürgen Schmieder und mit Heiko Ulderb und Heiko Deadspin, denen ich sehr, sehr gerne folge auf Twitter, hat nach dem Ausscheiden der amerikanischen Fußballnationalmannschaft Folgendes geschrieben bei der WM, nämlich Greg Berhalter should be shown a lot of gratitude, dann sind 3 Punkte gekommen, and the door. So, was war da los im amerikanischen Fußball? Ich meine, es ist ein großes Thema, dass die Familie Rainer da, glaube ich, nicht happy ist.
Auch nicht. Ich glaube, weißt du, ein großes Thema ist es, wenn die das bei
Pardon the Interruption diskutieren, okay, so okay, richtig. Gut, oder, okay, oder, gut. Oder so bei ESPN oder, aber das ist natürlich, die Soccer Bubble hat's mitbekommen, vielleicht auch der eine oder andere, der sich jetzt wie alle vier Jahre dann so ein bisschen nach der WM ein bisschen mehr für Fußball interessiert, aber ansonsten, hier sind die NFL, die NHL und die NBA ganz normal weitergegangen. Ich glaube, das war nicht so ein großes Thema, wie es vielleicht so in Europa ankam. Natürlich ist das schade, dass da Freunde nach 30 Jahren da irgendwie, ne, sich gegen oder sich ans Bein pinkeln wegen Nichtigkeiten, weil der Sohn nicht spielt und alles drum und dran. Aber ich habe sie an der Ostküste nicht so groß empfunden. Ich weiß nicht, Jürgen, wie es bei dir, bei euch angekommen ist.
Das ist schon ein Thema. Also und
mittlerweile. Ja, ist ein Thema, aber das ist doch nicht, dass es deshalb die NBA überragt, dass da die NBA, dass der ESPN oder so sagt, du, wir machen mal jetzt mal keine NBA oder keine NFL, sondern wir machen mal 30 Minuten extra hier US Soccer, Börhalter und
Claudio. Also entschuldige mal, Heiko, bei welchem Thema würde ein US-Sportsender sagen, wir zeigen dafür kein Football?
Also, aber ich meine nur,
da muss aber schon irgendwie Michael Jordan Selbstmord begehen, dass sie in Amerika Football unterbrechen. Also, wenn das der Gradmesser ist, dann weiß ich nicht. Also, dann gibt's nichts. Dann gibt's wirklich nur die ganz großen Skandale. Und ich finde schon, gerade weil es kam ja raus, dass die Mama von Rainer offenbar dem amerikanischen Fußball zugesteckt habe, auf dem Berhalter vor 31 Jahren seine jetzige Frau in den Fuß getreten habe. Also die Mutter Rainer,
ja,
quasi
aus Rache, weil aus Rache
ist ja nichts anderes. Das ist ja nichts anderes als Erpressung. Also die hat dem Verband dieses Video geschickt und anscheinend, also entweder feuert ihr den oder dieses Video geht an die Öffentlichkeit.
Und aber warum, Jürgen? Warum?
Fall ja eine komplett andere Wendung, ja, wo du jetzt sagst, ab dem Zeitpunkt ist es nicht mehr nur, da kabbelt einer, weil er nicht spielt, oder da gibt's einen kleinen Rift, ab sofort ist der Verband drin, ab sofort ist Bestechung drin, ab sofort haben wir ein Thema der häuslichen Gewalt bei Berhalter, auch wenn es 31 Jahre zurückliegt, also ab sofort ist das keine, nicht mehr nur eine Sportgeschichte, sondern ab sofort ist es eine TMZ-Promi-Geschichte. Und Eric Winalda hat heute gesagt, er wüsste auch nicht, wie man als US-Verband nun reagieren sollte, weil die Frage ist, kannst du Berhalter jetzt überhaupt noch rausschmeißen? Also
kannst du, klar, hast doch Zeit.
Ja, aber dann,
kannst du, finde ich.
Dann ist aber die öffentliche Meinung, oh, pass auf, nach der WM habt ihr nicht rausgeworfen, aber jetzt, wo Rainers Mami ein Video schickt, das peinlich ist für Berhalter, schmeißt ihr ihn raus?
Das ja, ist ein Schmeckle.
Ja, das ist wohl richtig.
Die Frage ist, darf Rainer, was passiert denn eigentlich mit dem jungen Rainer?
Ja,
also der Dortmund, sich da bei der WM offensichtlich nicht mit Ruhm bekleckert hat, bei dem offensichtlich die Mami, also ich bin gerade bei so Eishockey-Turnieren, ich kenne Sporteltern, aber ich weiß nicht, ob irgendjemand ein Video von vor 31 Jahren an Verband schicken würde. Also da muss man als Verband auch mit dem Rainer reden und sagen, du, pass auf, wie gehen wir denn in Zukunft miteinander um? Also wir wollen ja, dass du für uns spielst, aber fang mal deine Mama mit dem Lasso ein. Also wer gerade in der ganz schlechten Position ist, ohne was dafür zu können, ist der US-Verband. Weil der muss diesen gordischen Knoten, der sich da auftut, irgendwie entwurschteln. Weil eigentlich müsstest du ja über Rainer sagen, pass mal auf, du bist jetzt mal 3 Monate suspendiert. Punkt. Passiert vielleicht auch nicht. Also es ist eine sehr interessante Geschichte, weil da so viele Sachen reinspielen, über die man debattieren kann und dann wieder so die Frage, wie würdest du als US-Verband jetzt reagieren?
Ich glaube, wenn sie ihn entlasten, dann natürlich nicht wegen dieser Geschichte, sondern rein sportlich, perspektivisch. Ich meine, du bist
das
der...
Das hätten sie aber vor 2 Wochen tun können.
Ja, aber die haben doch keine Eile, Jürgen. Ich meine, die spielen keine
keine WM-Quali-Turniere, die sind gesetzt als einer von drei Gastgebern und die sind natürlich, die wollen den großen Fisch. Neulich war ja vor wenigen Tagen gerade, hat Zinedine Zidane abgesagt. Seit Jahren spekulieren die ja immer schon, oh, Pep Guardiola wäre der Wunschkandidat. Aber ich meine, die erinnern mich so ein bisschen an, ich glaube, es war Schalke damals, die wollten auch immer den ganz großen internationalen Namen haben. Letztlich ist es trotzdem immer wieder Hüb Stevens geworden. Und ja, und bei den Amis irgendwie, also wir haben es ja beide so ein bisschen mitbekommen während der Klinsmann-Ära hier. Es ist natürlich lukrativ, hier Trainer zu sein, weil ich glaube... Was denn?
Ich wollte gerade sagen, als Trainer, wenn du nicht die Champions League gewinnen willst oder so, also wenn du ganz die ganz großen Ziele hast, Trainer des US-Verbandes ist, glaube ich, einer der spannendsten Jobs.
Absolut. Wenn das läuft, hier ist so viel Geld
zu verdienen. Also erstens, du verdienst beim US-Verband als international anerkannter Trainer, also Pep, nimm Pep, mehr als du irgendwo anders verdienen könntest, weil der US-Verband wird dich mit Kohle zuscheißen.
Vielleicht in Saudi-Arabien könntest du mehr machen, aber ich weiß nicht.
Ja. Aber so, also finanziell ist es okay. Du wohnst in einem tollen Land. Du kannst dir wahrscheinlich aussuchen, wo in Amerika du wohnen willst. Also Pep, nicht Pep mal ein Jahr in
New York.
In New York.
Ja, ja. Genau.
Also Sabbatical. Es ist ein geiles. Und was du nicht vergessen darfst, es ist eigentlich eine geile Truppe, die beieinander haben. Das ist jetzt kein WM-Favorit, aber das ist eine junge, gute Truppe. Und wenn wir uns erinnern, meine These ist, bei einer Heim-WM kommst du immer zwei Runden weiter, als es die Qualität des Kaders eigentlich vorgäbe.
Außer du hast Katar.
Ja, gut. Aber schau dir mal die
Südkorea
10 WMs an. Südkorea, auch Deutschland 2006. Also wenn jemand gesagt hätte, im Frühling 2006, glaube ich, haben 0% der Deutschen gesagt, wir kommen ins Halbfinale oder weiter. Mexiko ist
die Russen, die Russen auch, die waren Russland. Im Viertelfinale.
Also, das ist immer, der Gastgeber kommt immer weit. So, jetzt hast du die Chance, 4 Jahre lang eigentlich eine junge, gute, hungrige Truppe aufzubauen. Wie Pep Guardiola, in dem du sowieso schon ein Jahr gelebt hast. Du verdienst einen Haufen Kohle und machst dann eine Heim-WM mit. Das ist so eine Herausforderung, gerade für einen Trainer wie Guardiola, der alles schon erlebt hat. Kann er sagen, aber eine Heim-WM habe ich noch nie erlebt. Deswegen finde ich, es ist, und der Druck, ich glaube, weil du ja, wie du gesagt hast, Heiko, qualifiziert sind sie schon. Also du hast eigentlich 4 Jahre lang wenig Druck, kannst 4 Jahre lang in Ruhe auf diese WM arbeiten und dann den Druck, diese WM zu haben, das wollen Typen wie Guardiola ja. Also ich finde, es ist eines der spannendsten Projekte, die du derzeit als Fußballtrainer annehmen könntest.
Ja, aber so war es zumindest bei Klinsmann, haben wir es ja auch gesehen. Die wollen einen großen internationalen europäischen Namen, aber der möge doch bitteschön die MLS nicht ignorieren. Der möge doch bitteschön das Amerikanische nicht aus dieser Mannschaft rausnehmen. Jürgen Klinsmann hat ja damals gesagt, 2014, ich möchte eigentlich, dass meine Nationalspieler alle in Europa spielen. Jetzt, 2022, war es der Fall. Ja. Also außer Walker Zimmerman, da hat er bei den Nashville spielt, spielen alle in Europa und mitunter sogar bei Topvereinen oder sagen wir mal so, sind unter Vertrag. Ob sie spielen, ist ja dann noch immer eine andere Sache wie Christian Pulisic bei Chelsea. Aber wir haben
dabei. Das schreibe ich mir doch in Vertrag. Also jemand wie Guardiola hat doch eine Verhandlungsposition, dass er sagt, pass mal auf, über den Kader bestimme ich. Und Guardiola ist aber auch clever genug, dass der sich bei MLS spielen sehen lassen wird.
Ja, natürlich, du kannst ja die einheimische Liga, natürlich.
Das musst du ja nicht, dann gehst du mal in die Jugendakademie, dann gehst du zur Red Bull Akademie zum Beispiel, dann sagst du, oh Pep, schau mal, schaut sich die 17-Jährigen an, und wenn du dann mit den Kontakten, die Pep in, glaube ich, jede europäische Liga hat, wenn der dir einen 16-, 17-Jährigen nach Barcelona vermittelt oder zu Bayern und sagt, schau mal, also so ein neuer, wie heißt der Verteidiger, der aus New York, Taylor Adams oder so.
Tyler Adams, der
schau mal, wenn du so einen rausbringen würdest, dann kannst du dir als Guardiola sowas vielleicht sogar ans Revers heften und sagen, hey, ich habe den mit 16 in der Akademie von Kansas City gesehen, er spielt da bei Bayern, lieber amerikanischer Verband, das ist auch meinen Kontakten zu verdanken. Also ich glaube, so ein cleverer Selbstvermarkter wäre jemand wie Guardiola oder Mourinho oder keine Ahnung, dann schon sowas zu tun. Also wenn die eins können, dann sich selber vermarkten.
Worauf ich aber eigentlich hinaus will, Jürgen, ist, wie gesagt, die wollen gerne den haben hier und da bekommt ja auch viele Kompetenzen. Aber wie gesagt, er soll dann auch bitteschön doch irgendwo amerikanisch bleiben und was auch immer dieses dann heißen mag. Worauf ich hinaus will, ist, das hat Klinsmann ja auch zu spüren bekommen, du hast immer noch die Alexi Lalas, die Eric Vinaldas, die alten Köpfe hier. Die im Schnitt maximal ein Spiel pro WM gewonnen haben, die aber immer noch diejenigen sind, die den Amerikanern hier den Fußball vermitteln und erklären und wehe dann, oh, dein Weg führt nicht sofort zum Erfolg. Also das ist so ein bisschen wie bei Bayern auch. Du darfst gerne was Neues probieren, aber musst trotzdem erfolgreich sein. Und wenn du hier alles umkrempeln willst, dann braucht das halt Zeit. Und weißt doch damals, 2014, wehe, du sägst ein Lenton Donovan ab und nimmst den nicht mit zur WM. Oh, also da war das mal wirklich absolutes Gesprächsthema bei ESPN und überall. Da hat sich, glaube ich,
Also, erstens, glaubst du, dass Pep Guardiola auch nur einen Pfifferling drauf gibt, was ein Alexi Lalas im
TV zu sagen hat? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, Klinsmann hat das auch nicht interessiert.
Nee, aber diese Debatten sind ja völlig künstlich, die einen wie Guardiola nicht zu interessieren haben. Und zweitens, welcher Druck denn? Also man sprach ja immer, können sich die Amerikaner nicht qualifizieren, weil sie sich für Russland, weil sie da kläglich gescheitert sind. Und weil es 2022 auch, das schaut ja immer mit diesen Gruppenständen hier immer ganz, ganz schlecht aus und dann ist jedes Spiel irgendwie ein Must-Win. Haben sie nicht. Die sind schon qualifiziert. Der Guardiola hat 4 Jahre keinen Druck und er hat auch keine Lalas Vinaldas und jetzt Lenton Donovan übrigens, der ja auch kommentiert. Das kann ihm egal sein. Ich glaube, dass sich Leute wie Donovan eher an Guardiola anbiedern und sagen, oh, das ist aber eine interessante Entscheidung, dass er hier den jungen Mann aus Kansas City in den Kader genommen hat. Also ich glaube, da wäre eher Ehrfurcht geboten.
Also ich wage zu prognostizieren, dass da schon dann vor der WM 26 der Druck kommen wird hier, weil die wollen oder also die können nicht wieder die Gruppenphase überstehen und dann im Achtelfinale raus. Also ich glaube, Viertelfinale ist schon deren Ziel und wer weiß, was bis dahin noch alles ist. Ich glaube nämlich, dass die Amis das jetzt...
aber du hast dann in 4 Jahren Druck, weißt du, wann ich das nächste Mal beruflich Druck habe? Morgen früh. Und weißt du, wann jeder Mensch das nächste Mal Druck in seinen Beruf hat? Morgen früh. Und dann kannst du mir doch nicht sagen, oh, das ist aber ein ganz schön harter Job, weil...
Das habe ich ja gar nicht gesagt. Das habe ich ja gar nicht... Das
muss
sage
aber
ich ja
ins Achtelfinale
nicht.
Kommen. Ich bitte dich.
Nee, Achtelfinale ja, aber da für ein Achtelfinale
holst du ja kein... Das ist in 3,5 Jahren.
Ja, aber Jürgen, für ein Achtelfinale holst du keinen Pep Guardiola. Das schaffst du wahrscheinlich mit Bruce Arena auch zu Hause noch. Ja, aber oder mit Bora Petrovic, wenn er noch lebt.
Dann hat er in 3,5 Jahren versagt. Und?
Ja, also ich glaube, dass Bora Milutinovic nicht mehr lebt.
Ich verstehe deine Gründe, warum man diesen Job nicht annehmen sollte, nicht.
Nein, du, Jürgen, wie gesagt, ich finde das, ich stimme dir voll zu, das ist ein super attraktiver Job, weil hier stehen dir Mittel zur Verfügung, die findest du woanders kaum. Ne? Und stell dir mal vor, du bist derjenige, der wirklich das Pflänzchen Soccer oder Fußball oder Football hier endlich mal in den amerikanischen Boden verwurzelt. Weil das haben ja schon viele geschafft. Und jedes Mal bei der WM heißt es wieder, jetzt ist aber das ist der Durchbruch und dann wieder nicht. Aber und wenn wir überlegen, 94, Stichwort Bora Milutinovic, damals gab es ja noch nicht mal eine einheimische Liga. Jetzt haben 2026 wird die MLS 30 Jahre alt sein. Du hast tolles Stadion, du hast Nachwuchsakademien, alles drum und dran. Jetzt muss halt in Anführungsstrichen nur noch, dann muss es mal richtig weit gehen mit dieser Mannschaft. Und wenn du dann sagst, okay, du warst der Trainer, vielleicht wie Südkorea damals 2002, du hast diese amerikanische Mannschaft ins Halbfinale geführt, du hast wirklich mal diesen Soccerboom, den lang erwarteten, ausgelöst. Da kannst du schon, da kannst du den richtigen Namen machen hier.
Ich sag nur so, abschließend, der einzige Grund, der dagegen spricht, US-amerikanischer Nationaltrainer zu werden, du hast keinen glaubwürdigen Stürmer. Und den musst du jetzt innerhalb von 3 Jahren hervorzaubern. Du brauchst jemanden, der vorne zuverlässig die Tore macht. Die Mannschaft ist okay.
ich finde sie nicht ganz so spannend wie du, Jürgen, aber du weißt natürlich mehr als ich. Aber
sie ist keine Mannschaft, die, von der du sagst, oh, das wird da schwer, die Gruppenphase zu überstehen. Also es ist kein Katar dieses
Jahr oder solche. 2026 ja ohnehin nicht mehr mit 48 Mannschaften dann, Jürgen.
Also sondern es ist wirklich, und das meine ich ja, die werden die Gruppenphase ganz, ganz sicher überstehen und dann, meine Güte, ja, dann musst du schauen, wo es hingeht. Aber ansonsten, ich meine, und ich habe ja gesagt, es ist kein Titelfavorit. Ja, das werden wieder andere sein, das werden die Altbewährten sein. Aber du hast eine Chance als Gastgeber wirklich, so ein Halbfinale ist auf jeden Fall drin, weil der Kader tatsächlich so eine überdurchschnittliche Qualität. Der ist jetzt nicht Wahnsinn, aber der ist überdurchschnittlich gut.
Das war ja bei den Amis so. Die wollten Katar jetzt wirklich als Erfahrung mitnehmen, genauso wie Kanada übrigens. Und dann, ja, voll fokussieren auf die Heim-WM, dann sind alle 4 Jahre älter, dann sind halt die nachher so die Leistungsträger wie ein Tyler Adams, Christian Pulisic, von mir aus auch Gio Reyna, dann ist er vielleicht soweit, dann sind die halt nicht mehr 22, 23, sondern 4 Jahre älter, 4 Jahre weiter gereift in Europa in wichtigen Spielen. Und dann sind sie halt in dem richtigen Alter, um ja hier hoffentlich mal es krachen zu lassen.
48 Mannschaften, keiner weiß, ob in Vierergruppen oder nicht. Wir bleiben dran. Danke Jürgen, danke Heiko. Kurze Pause, dann geht's hier weiter.
Ja, grüß euch, servus, das ist Dominik Lamberdinger und ihr hört Sportradio 360.
Ja, die Big Show 593 geht weiter und wir haben im Sommer, ich Pluralis Majestatis, ich habe im Sommer mit ihm gesprochen, weil ich mich immer sehr, sehr freue, wenn ich ihn sehe. Damals war es brüllig warm in Kitzbühel und er ist gerade vom Center Court runtergekommen und er, das ist Nico Langmann, die Nummer 1 in Österreich im Rollstuhltennis. Servus Nico.
Hallo, servus Jan.
Nico, ich habe gehört, du warst verletzt, wurde mir gezwitschert. Wie geht's dir jetzt? Hast du das Training schon wieder aufnehmen können?
Ich habe so diese Wehwehchen der Wintersaison, der Aufbausaison, die glaube ich viele Sportlinge kennen, eigentlich in der Phase, wo man sich nicht verletzen sollte. Aber da übertreibt man es dann vielleicht einmal ein bisschen schnell. Aber fühle mich großartig eigentlich, besser denn je am Platz, obwohl ich mich das im Winter gleich jedes Mal noch gesagt habe und bei den ersten Turnieren dann irgendwie aufgezeigt wurde, aber dieses Mal fühle ich mich wirklich so, als ob viel weiter gegangen wäre.
Es hat ja gerade in Österreich große Diskussionen gegeben, ob Hallen zusperren müssen wegen der hohen Energiekosten. Ist das Training so verlaufen in den letzten Wochen, wie du dir das eigentlich vorstellen hast können? Abgesehen eben davon, dass ich glaube, die Bandscheibe hat dir Probleme bereitet.
Genau, ja, also ich hatte meinen Bandscheibenvorfall sogar, den ich aber Gott sei Dank mittlerweile im Griff habe und man muss halt irgendwie das Training ein bisschen mehr vielleicht darauf anpassen, aber nicht weniger dadurch. Aber mein Winter ist eigentlich wirklich so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe schon Mitte November mehr oder weniger die Saison beendet gehabt. Mhm. Auch im Dezember hätte ich keine Turniere gegeben. Australian Open ist die Qualifikation leider wieder ums A-Lecken nicht ausgegangen.
Sprich dich ruhig aus. Ja.
Deswegen habe ich jetzt einfach die Vorbereitung verlängern können und beginne erst im Februar wieder mit Turniersaison.
Okay, wir freuen uns drauf. Wir haben gerade vorhin im Vorgespräch ein bisschen gesprochen, wer denn in München zu den BMW Open kommt, die heuer ein bisschen früher stattfinden. Dort wird der Nico, es ist glaube ich ein Achterfeld und du wirst in diesem Jahr am Start sein.
Ich glaube, es sind sogar 12 dieses Mal.
Ach, schön.
Letztes Jahr waren es 18, sind es ausgeweitet auf 12. Und freue mich vor allem, weil genau diese Events diejenigen sind, die mir am meisten Spaß machen einerseits und andererseits glaube ich auch am meisten bewegen, weil das sind dann plötzlich um einiges mehr Zuschauer, sind wir dann Teil dieser großen ATP-Bühne und das freut mich dann immer sehr.
Der Anlass aber, mein lieber Nico, warum wir miteinander sprechen, ist, weil wenn ich wieder nach Wien komme, ich wo schlafen möchte. Nein, weil du ein Buch herausgebracht hast. Ich bin fast geneigt, ein Buch geschrieben hast. Ich glaube aber, ich nehme einfach an, dass ein Ghostwriter mitgeholfen hat oder
du bist ein Mann deiner Szene, der die Sportler kennt und weiß, sie sind nicht in der Lage, sich selber ihre Wörter zu schreiben.
Nein, das wollte ich so nicht sagen. Aber es hat dir schon jemand geholfen. Mit wem hast du es denn geschrieben zusammen?
es hat mir sogar ein Landsmann von dir geholfen. Christian Bartler heißt er. Der ist Journalist für die Zeit.
Okay.
Hat selber, das war sein erster Ghostwriting-Job. Und Ghostwriting in dem Sinn war es ja nicht, weil wir, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, aber wir haben halt schon sehr viel miteinander gearbeitet und ich habe auch diverse Passagen immer ausgebessert und selbst geschrieben und ich will jetzt mich nicht drüber höher stellen, als ich bin. Natürlich hat der Christian meine Gedanken vor allem irgendwie in Worte fassen können und ordnen können vor allem. Aber ich glaube, es ist ein ziemlich schlüssiges und cooles Ding rausgekommen.
Wie heißt es? In welchem Verlag ist es erschienen?
Wie man einen Traum aufgibt, um ein Leben zu gewinnen. Klingt komisch, aber das ist der Titel. Im Brandstätter Verlag.
Brandstätter Verlag, in der gut sortierten Buchhandlung zu finden. Und ich muss dich ganz kurz korrigieren. Sollte Christian Bartlau nicht zufällig einen österreichischen Pass haben, ist er nicht mein Landsmann. Aber das nur nebenbei. Ist auch nicht.
Stimmt natürlich,
sorry. Ja, ist auch nicht weiter schlimm. Wasser fährt man?
Ja, wie bin ich gerade aufgekommen, dass du aus Deutschland bist? Was ist?
Ja, ich wohne nur in Deutschland.
Du wohnst nur in Deutschland. Okay.
Aber ich renne gerne mit der rot-weiß-roten Mütze herum, vor allen Dingen am Hahnenkamm-Wochenende. Aber das ist ein anderes Thema. Nico, was lernen wir in dem Buch? Also wo geht's los? Wo hört's auf? Wo führt's hin?
Ich muss leider wahrscheinlich viele, nicht Fans von mir, aber Fans des Tennissports enttäuschen, weil ein großartiges Tennisbuch in dem Sinn ist es nicht. Es ist eigentlich, meine Lebensgeschichte. So unbescheiden, dass es jetzt auch klingt, weil ich bin 25 Jahre alt und diese hoffentlich nicht ausgeschrieben. Aber es geht vor allem eben um das Aufwachsen als Mensch mit Behinderung, wie das alles bei mir, ich hatte einen Autounfall mit 2 Jahren, was sozusagen meine Familie damals natürlich vor allem, große Herausforderungen gestellt hat und es beginnt beim Autounfall und hört auf in der Gegenwart.
Okay, und ich gehe mal davon aus, dass en Detail beschrieben ist, wie du dann eben auch zum Tennissport gekommen bist. Wie viel kannst und magst du uns denn davon verraten? Wie hat's bei dir begonnen, dass du wirklich dich begeistert hast eben für das Rollstuhltennis?
Ich erzähle gerne alles von diesem Buch. Ich habe es ja auch geschrieben, also aber jetzt kann es jeder lesen. Es geht natürlich auch um Tennissport. Es hat ein ganzes Kapitel natürlich bekommen. Und begonnen hat es bei mir im Alter von 7 Jahren. Da habe ich mit meiner Familie gemeinsam im Sommerurlaub den Job gehabt, die Bälle aufzuklauben, wenn mein Vater und mein Bruder miteinander spielen. Was natürlich am 7-Jährigen sehr schnell viel zu fad wird, weil eben die eigentlich sehr gute Tennisspieler waren. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich will auch einen Schläger. Und dann musste mein Vater mir die Bälle zuwerfen auf den Schläger und ich habe es trotzdem geschafft, den nicht zu treffen. hat natürlich damals schon irgendwie begonnen, Spaß zu machen und habe dann mit meinem Bruder vor allem spielen wollen und habe deswegen den Ehrgeiz gepackt und im Sommerurlaub drauf habe ich schon mit ihm übers große Feld hin und her gespielt, was mich natürlich sehr gefreut hat.
Und wie lange hat es wirklich gedauert? Du spielst ja mit einem speziellen Rollstuhl, klarerweise, genau. Wie alle Spitzenathleten. Ab wann ist es einem dann klar, mit meinem normalen Rollstuhl, da werde ich nicht weit kommen. Wann war es wirklich so weit, dass diese Investition mal getätigt wurde?
Die ist relativ schnell klar gewesen, weil man wirklich mit dem unter Anführungszeichen normalen Rollstuhl nicht weit kommt. Um den Sport, damit der Sport wirklich Spaß macht, braucht man diese Sportgeräte. Und bei mir war eben, jetzt wir schneiden wahrscheinlich in diesem Gespräch einige Themen an, aber bei mir hatte ich eben das Glück, einen Autounfall gehabt zu haben, wo eine Versicherung dahinter steht, die für die Unfallfolgekosten aufkommen musste. Das heißt, ich habe zu dieser Versicherung gesagt, hey, ich will Tennis spielen und sie haben mir den Tennisrollstuhl gekauft. Was natürlich das alles sehr erleichtert hat, weil es kostet 5.000, 6.000 Euro. Habe so sehr schnell auch das Commitment setzen können, mich mit dieser Sportart wirklich auseinanderzusetzen.
Jetzt, wenn jemand, unter Anführungszeichen, normal Tennis zu spielen beginnt, ein Jugendlicher, dann hat man natürlich, wenn Jugendliche jetzt in Österreich Tennis zu spielen beginnen, dann denkt man sich, möchte vielleicht mal so gut spielen wie Dominik Thiem, in Deutschland wie Alexander Zverev. Hast du auch schon in jungen Jahren dann ein Vorbild gehabt oder gesagt hast, okay, Alfie Hewitt, nein, der ist gleich alt wie du. Aber gab es irgendjemand, von dem du gesagt hast, okay, das könnte ich mir vorstellen, dass ich mal so gut spielen möchte wie der?
Ja, aber das waren die Tennis, Vorbilder, die die anderen auch hatten. Also dadurch, dass vor allem Rollstuhltennis damals überhaupt, also Behindertensport im Allgemeinen damals überhaupt nicht in den Medien war, habe ich im Fernsehen habe ich Jürgen Meltzer zugeschaut oder Stefan Kubek. Oder natürlich, und ich meine, das ist eh im Endeffekt für jeden Tennisfan, Roger Federer und Rafael Nadal. Es ist für mich war sozusagen das dann das, was auch in der Öffentlichkeit natürlich zu sehen war. Und das waren meine Vorbilder.
Wie man einen Traum aufgibt, um ein Leben zu gewinnen, ist das Buch von Nico Langmann, mit dem wir jetzt plaudern. Und im Sommer weiß ich noch, du hast gesagt, du bist, glaube ich, eins draußen bei den US Open, dass du nicht spielen kannst. Jetzt auch ums Arschlecken die Australian Open verpasst. Was muss passieren im Frühjahr, dass du für die French Open einen Platz bekommst? Wie viele Chancen hast du? Wann geht die Turnierserie los, wo du vielleicht dann, ich glaube, du musst auf Platz 16 der Weltrangliste sein, stimmt's?
Platz 14.
14, nein. 14, also, ja, zwei Wildcards.
Es gibt zwei Wildcards. Ja. Ich war für die US Open war ich Nummer 15. Was muss passieren? Also Mitte Februar geht's eben los und das sind zwei Turniere in Großbritannien. Das ist ein 500er und ein 250er. Mhm. Und wenn ich die beiden gewinne, dann bin ich wahrscheinlich bei den French Open dabei. Also es ist im Endeffekt hier straightforward. Ich muss Matches gewinnen und gut spielen. Und wie hoch die Wahrscheinlichkeit, also ich, in Wahrscheinlichkeiten zu rechnen, ist immer schwierig, glaube ich, als Sportler. Natürlich, also weil es einen einfach eher hemmt, als beflügelt. Aber ich, wie gesagt, fühle mich sehr gut und bin jetzt eben in einem Punkt in meiner Karriere, wo ich einfach, also nicht jetzt in einem Punkt in meiner Karriere, aber es ist einfach immer schon dieser große Traum gewesen, Grand Slam spielen. Und ich bin jetzt nicht mehr der Junge, der sagt, ja, in 5, 10 Jahren will ich das mal machen, sondern ich will es jetzt echt eingeben und Gas geben und bei diesen großen Bühnen dabei sein. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass sich das so bald wie möglich ausgeht.
Diese Turniere in Großbritannien, ist da die Konkurrenz so, dass da wirklich auch die ganz Großen mitspielen? Oder sind das Spieler, die schon in deiner Reichweite sind? Weil wenn die Nummer 1 der Welt mitspielt, sag mir bitte, wer ist die Nummer 1 der Welt? Aber die Chancen, dass du ihn schlägst, sind eher wahrscheinlich gering.
Ja, voll. Wenn wir wieder bei Wahrscheinlichkeiten sind, da nehme ich es wirklich. Aber die Nummer 1 der Welt ist zurzeit Shingo Konieda aus Japan. Ah, ja. Und der, glaube ich, macht sich den Trip nach England nicht. Aber da dahinter schon die meisten. Also, aber auf der anderen Seite wieder die meisten, die auch jetzt, also ich sehe mein Level mittlerweile echt so, dass ich mit meinen Waffen sehr vielen wehtun kann. Also ich glaube, dass ich die nächsten Turniere echt gut abschneiden kann.
Shingo Konieda habe ich vor kurzem gesehen, da gab's eine ganz interessante Veranstaltung von Uniqlo.
Mit Roger Federer.
Genau, und das war so geil. Da sitzt also Federer, da sitzt Konieda, da sitzt Nishikori und es ist noch ein Vierter da gesessen.
Gordon Reid, ein Schotte, auch im Rollstuhl.
Auch Rollstuhlfahrer. So, 10 Fragen wurden gestellt und 11 von diesen 10 Fragen an Roger Federer. Und also von den Journalisten heraus und vom Publikum heraus. Also Nishikori hat niemand interessiert. Konieda, der, glaube ich, ein Superstar ist in Japan, ja, hat niemand interessiert. Das war leider eine reine Federer-Veranstaltung für Uniqlo.
Wenn wir tief in uns reinhören, würden wir es genauso machen, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Und natürlich, ich könnte mir vorstellen, weiß nicht, wie es ist, aber dass jemand wie Nishikori und Konieda für die japanischen Medien, und das waren ja nur japanische Journalisten, die dort waren, halt eher greifbar sind als Federer, wenn der schon mal nach Tokio kommt. Aber ich fand es halt nur bemerkenswert. Ich gehe davon aus, wenn du jetzt in England spielen wirst, dass die ganze Geschichte auf Hardcourt stattfindet, richtig?
Ja, ja.
Welche Probleme kommen auf uns zu? München, 18. April, Juan Martin del Potro, es hat mal geschneit, da war das Turnier noch eine Woche später. Welche Probleme, also kann ein Platz für euch auch unspielbar sein?
Ich glaube aber erst zu einem gewissen Grad, wenn er wirklich unspielbar wird, wenn sich der Ball so verspringt, wenn solche Löcher entstehen, dass einfach ein Tennismatch unmöglich ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Plätze bei unseren Turnieren wahrscheinlich zu einem Großteil in einem viel schlechteren Zustand sind als auf der ATP-Tour natürlich. Ja. Ich meine, nicht weil wir sie zerstören, sondern weil es im Vorhinein einfach ein schlechter Platz ist. Ja, okay. Und auf all diesen Turnieren spielen wir trotzdem, also auf all diesen Plätzen spielen wir trotzdem Turniere. Also wir sind da um einiges unzimperlicher, glaube ich, als der verwöhnte oder die verwöhnte ATP-WTA-Spielerin. ohne denen jetzt was vorwerfen zu
können. Nein, um Gottes Willen,
wollen wir nicht. Aber sie haben bessere Bedingungen meistens.
Ja, haben sie. Ja, ja, gerne. Gönnen wir ihnen. Wir können auch ja, gönnen. Nico, ich habe dich jetzt auf Instagram, also folgt bitte Nico Langmann auf Instagram unbedingt. Ich habe dich da öfter mal in einer Buchhandlung gesehen. Gibt's auch in den, kommenden Tagen, Wochen, wirst du das Buch auch nochmal irgendwo signieren in Wien oder irgendwo in der Umgebung? Oder hat sich ist dieser Lebensabschnitt vorbei bis auf Weiteres?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass jetzt, ich habe ein Jahr Arbeit steckt sozusagen mehr oder weniger jetzt in diesem Buch. Also wir haben circa genau vor einem Jahr begonnen, das zu schreiben oder zu planen. Jetzt ist plötzlich, also ich habe gedacht, dass mit der Schreibarbeit mehr oder weniger das dann getan ist und dann kommt das raus und dann sagt man, cool, hoffentlich gefällt es den Leuten. Mhm. Aber es ist dann doch, dass einem vor allem bei der Veröffentlichung relativ viel Arbeit noch auf einen zukommt. Also ich muss zurzeit meine Trainings Plan mehr oder weniger an Interviews und Lesungen und Co. anpassen. Also morgen, wann auch immer das jetzt, am Mittwoch, dem 18. Jänner abends, ist die große Buchpräsentation in Wien, in der Thalia Landstraße. Und da haben sich auch schon einige Leute angemeldet und Fernsehteams und dann muss ich am Tag darauf nach Tirol, weil ich dort in ein Fernsehstudio musste. Dann war ich letzten Samstag bin ich eigentlich jeden Tag in irgendeinem Fernsehstudio, was unglaublich cool ist und vor allem, weil es auch plötzlich ganz andere Themen angesprochen werden und da geht es plötzlich um mein Leben mehr oder weniger und jedes Interview ist dann auch sehr intim, weil das Buch auch sehr intim ist, weil da geht's so plötzlich klingt dann eben um familiäre Themen und um mein Aufwachsen, sogar um Sexuelles, also einfach alle einen sehr offenen Umgang um das Leben mit dem Leben mit Behinderung, indem ich viele Fragen versuche zu beantworten, die mir mein Leben lang gestellt wurden. Und deswegen ist das jetzt auch relativ stressig, aber auf eine sehr coole und positive Art und Weise und vor allem irgendwie aufregende Art und Weise, weil als Behindertensportler ist man den Medienrummel in dem Sinn nicht gewohnt und ist natürlich sehr cool, wenn da so ein Interesse da ist.
Wie man einen Traum aufgibt, um ein Leben zu gewinnen. Brandstätter Verlag von Nico Langmann. Abschließende Frage, Nico, weil du sagst, es ist sehr intim, aber hätte es irgendwas gegeben, worüber du partout nicht hättest sprechen wollen?
In diesem nein, also jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, eben es geht wirklich, und ich glaube, das ist auch wichtig an diesem Buch sozusagen, es ist ein sehr ehrliches Bild von meinem Leben in meiner Vergangenheit einfach und um auch Probleme, die ich hatte. Also es ist ja nicht ein Sunny-Book, wo alles nur eitel Wonne ist. Und ich schreibe eben wirklich, wie gesagt, über meine ersten sexuellen Erfahrungen, wo ich dann erst finden musste, wie funktioniert das mit Behinderung und wie kann ich da für mich was finden. Auch sehr, sehr, sehr intime Geschichten, wo auch was daneben gegangen ist einmal und wo ich beim Schreiben mit einer anderen Person überhaupt nicht das Problem hatte, das jetzt sozusagen zu Papier zu bringen. Nur jetzt der Gedanke, dass man als wildfremde Person das erwerben kann und dann einfach nachlesen kann, macht mich schon sehr nervös. Aber ich glaube, und das haben auch die ersten Feedbacks sozusagen gezeigt, dass genau das ist, was auch gut unter Anführungszeichen ankommt oder was die Leute auch gern annehmen, weil sie wissen, okay, der ist recht ehrlich, was er sagt, weil sowas erfindet man nicht.
Ja, also ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich nehme es mir auf jeden Fall vor. Es ist so, wenn ihr, das ist jetzt ein Pro-Tipp, wenn ihr in Wien seid, und das ist mir nämlich mal passiert, aber ich wollte dich nicht ansprechen. Wenn ihr in Wien seid, ich habe dich auch nur auf 20, 30 Meter Entfernung gesehen, und es kommt doch ein unfassbar fescher Bursch im Rollstuhl vorbeigefetzt. Du hast doch ausgeschaut, als ob du zum Termin musstest. Das ist Nico Langmann. Und dessen Buch kann ich euch nur ans Herz legen. Und wer, wie gesagt, in München dann zum Tennisturnier kommt, schaut euch den Nico an.
Da freue ich mich sehr. Ja. Und ich hoffe, dass wir uns dort alle
sehen. Aber natürlich. Ja, aber selbstverständlich. Wie man einen Traum aufgibt, um ein Leben zu gewinnen. Abschließende Frage jetzt wirklich. Die Australian Open zum Zeitpunkt unserer Aufnahme erst 2 Tage alt. Wer kann Novak Djokovic schlagen? Wer gewinnt bei den Frauen?
Also ich glaube, Iga Świątek ist natürlich irgendwo der natürliche Guest und ich finde auch, dass sie ein Spiel hat, mit dem sie es gewinnen kann. Mhm. Und wer Novak Djokovic schlagen kann, ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich traue es zurzeit eigentlich noch niemandem zu, auch wenn ich als... Ja, und ich will mich jetzt...
Oute dich bitte.
Ich will mich jetzt Ich will mich nicht outen, aber ich oute mich als absoluter Nadal- und auch Federer-Fan. Und so sehr ich die sportlichen Leistungen von Djokovic bewundere ins Höchste, hoffe ich trotzdem, dass Nadal irgendwie diesen Rekord über die Runden bringt. Aber ich sehe nicht, ich sehe niemanden, der ihn wirklich gefährden kann eigentlich. Medvedev. Vielleicht
Medvedev. Aber der ist am oberen Ast, das ist ganz, ganz haarig. Viertelfinale Nadal, wenn es nach der Setzung geht, Tsitsipas im Halbfinale. Und Djokovic unten hat es relativ einfach. Nico, ich danke dir herzlich. Es war eine Freude.
Wir machen
eine kurze Pause in der Big Show 593.
Oui, bonjour, c'est Henri Lecomte. Vous écoutez la radio 360.
Ja, und hinten raus in der Big Show 593 selbstverständlich noch Tennis bei den Australian Open. Und ich freue mich sehr, dass ein paar Minuten, nachdem Alexander Zverev leider rausgeflogen ist, der deutsche Davis Cup Kapitän, Head of Men's Tennis, ein paar Minuten Zeit für uns hat, in Melbourne wohlgemerkt, Michael Kohlmann. Servus, Michael.
Servus nach Deutschland.
Ja, ich bin... Na, was, gib mir mal dein Resümee. Also Sascha hatte... denke ich, noch mit seinem ersten Match zu kämpfen in diesem zweiten Match. Wie bewertest du die Vier-Satz-Niederlage gegen Michael Moe?
Boah, also so knapp nach einem Match ist es immer, ist man noch sehr emotional dabei. Insofern ist es jetzt so ein emotionsfreies Resümee zu ziehen, wahrscheinlich nicht so leicht, aber ich versuch's mal. Also ich würde jetzt sagen, dass Sascha eigentlich ganz gut ins Match gefunden hat und auch ordentlich angefangen hat, aber ich glaube, dann hat man gemerkt, dass er sich nicht mehr so gut bewegt hat und im Laufe des ersten Satzes schon so ein bisschen Probleme hatte, in die Ecken zu kommen. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass es ihn einmal in den linken Oberschenkel, also hinteren Oberschenkel reingezogen hat. Danach hat er sich noch deutlich schlechter bewegt und am Ende dann hat es versucht, aber es wurde, glaube ich, nicht richtig viel freier und hat dann dementsprechend auch verloren, beziehungsweise der Mo hat dann auch sein Spiellevel ein bisschen angehoben und ein bisschen besser gespielt, hat ihn ein bisschen mehr laufen lassen und hat dann am Ende, würde ich jetzt sagen, verdient gewonnen. Und das als Abschluss, das glaube ich schon, dass Sascha halt, so wie er es ja selber auch angekündigt hat, ein paar Matches brauchen wird. Das geht nicht so schnell von heute auf morgen, da wieder in diesen Rhythmus und auch in diesen Bewegungsrhythmus reinzukommen. Und ich glaube, das hat man heute dann ganz gut gesehen auch.
Ja, jetzt hat er, bisschen mehr als zwei Wochen, die er Zeit hat für Trier, um die deutsche Mannschaft dann zu Punkten zu bringen. Du bist ja schon ein paar Tage länger dort und ich gehe mal davon aus, dass du auch viele dieser herrlichen jungen Schweizer gesehen hast, nämlich wahrscheinlich den Stricker, Riedi, hast du den Hüßler auch angeschaut. Wie viel der kommenden Gegner hast du denn gesehen?
Ja, alle. Also ich meine, deswegen bin ich ja hier. Ne? Also das, ich habe jetzt ja, klar muss ich oder gucke ich mir gerne die Deutschen an, aber ich habe die Reise ja auch genutzt, um nochmal alle Schweizer mir anzugucken und ich habe mir auch den Herrn Wawrinka angeguckt, weil das kann ich jetzt hier bei euch wahrscheinlich zuerst auch verkünden. Der wird mit ziemlicher Sicherheit auch in Trier aufschlagen. Also ich glaube, dass wir dann ein richtiges Brett kriegen von der Schweizer Mannschaft, die in absoluter Bestbesetzung antreten werden. Und ja, da müssen wir uns gut vorbereiten, brauchen mit Sicherheit das Publikum und hoffen dann, dass unsere Spieler da gut gegenhalten können und in zwei Wochen ein bisschen weiter sind, als sie vielleicht jetzt gerade hier waren.
Wahnsinn. Das sind ja Breaking News mit Stan. Du weißt, ich bin ein großer Fan von Stan Wawrinka. Also ich werde natürlich Deutschland die Daumen drücken dann, aber Stan in Trier, ich bin froh, dass ich jetzt schon mein Zugticket, ich komme schon am Mittwoch, damit ich Donnerstag beim Training zuschauen kann auch, mir das anschauen kann. Wie, Michael, und das war ja auch thematisiert worden gestern bei Rafael Nadal, aber wie muss man sich das vorstellen, dieser Wechsel der Bedingungen, der da stattgefunden hat, von Dienstag auf Mittwoch war es, glaube ich, Dienstag noch hochsommerlich und Mittwoch, ist es da wirklich komplett anders zu spielen plötzlich?
Ja, also für die, die jetzt draußen gespielt haben bei teilweise 38 Grad, um dann am Mittwoch abends dann vielleicht in im Nieselregen zu spielen, das ist schon ein Riesenunterschied. Aber ich sage jetzt mal, wenn du jetzt auf Sascha zum Beispiel ansprichst, der hat ja am Dienstag in der Halle gespielt, also die war schön runtergekühlt auf 20 Grad, also für den war es jetzt kein großer Unterschied von den Temperaturen, weil heute war es, fand ich, mit offenem Dach genauso. Klar, also in der Hitze, wenn es heiß ist, dann springen die Bälle ein bisschen höher, die Bälle fliegen ein bisschen mehr. Und wenn es dann 15, 20 Grad kälter ist, ist es halt schon so, dass es ein bisschen langsamer ist, die Bälle ein bisschen weniger fliegen. Und das sind schon Unterschiede, die du, ich sage jetzt mal, auf dem Niveau definitiv merkst. Aber die Jungs sind ja hier auch lange genug dabei oder auch so solche Profis, dass sie sich darauf einstellen, die Bespannungshärte etwas angleichen. Und dann ist das für die jetzt klar immer ein bisschen ein kleiner Unterschied, aber ist auf jeden Fall zu bewerkstelligen.
Jetzt ist am Mittwoch Rafael Nadal rausgeflogen. Wie ist denn die generelle Stimmung? Also du kennst Rafa schon seit Jahren. Hat sich da große Bedrücktheit über den ganzen Zirkus gelegt oder ist das wirklich nur eine Geschichte, die Nadal seine Familie betrifft? Oder hat man schon vielleicht ein kleines bisschen das Gefühl, es könnte das letzte Mal dort gewesen sein? Es ist gerade jetzt publik geworden, er soll 8 Wochen Pause machen müssen. Ist vielleicht das Gefühl, das könnte es insgesamt gewesen sein?
Ja, also ich habe die Gerüchte hier auch gehört, aber weil ja so wie Rafa sich verabschiedet hat, könnte man vielleicht darauf schließen, aber ich weiß es nicht. Also ich meine, man hat ihn schon so häufig abgeschrieben und so wie ich das mitbekommen hat, hat er ja auch so ein bisschen drauf reagiert, als Sascha seine Bemerkung im Eurosport-Interview gegeben hat, dass er sich vorstellen könnte als Vorhersage, dass Rafa eventuell in Paris aufhören könnte, da hat er ja relativ deutlich darauf reagiert. Insofern glaube ich, dass er sich damit auch nicht befasst. Also ich meine, so bitter für ihn jetzt persönlich hier die Verletzung und damit auch die Niederlage war, glaube ich aber jetzt nicht, dass er sich jetzt aktuell mit dem Ende befasst, sondern ich habe eher das Gefühl, dass er schon noch so im Geschehen und so im Zirkus drin ist, dass er auch noch weitere Titel im Visier hat und dementsprechend noch keinen Rücktrittsgedanken in Erwägung gezogen hat. Ne? Und ansonsten, klar, ist das Turnier hier dadurch einen Star hat es weniger. Jetzt hat gerade Taylor Fritz noch verloren, der ja auch so ein bisschen als Geheimfavorit hier mitgehandelt wurde, beziehungsweise als Halbfinalist, eventueller Halbfinalist. Kaspar Ruud ist rausgegangen heute, aber ja, insofern spricht für mich alles eigentlich für Novak Djokovic, der, glaube ich, auch nur sich selbst schlagen kann, beziehungsweise, wenn er wirklich angeschlagen ist, glaube ich, kann, wenn überhaupt, Daniil Medvedev ihn schlagen. Andrei Medvedev, sage ich schon, gespielt. Das ist der Alte, der könnte ihn auch schlagen. Aber, ist der einzige, richtige Konkurrent für ihn, glaube ich, er selber oder Daniil Medvedev.
Ja, das wäre eigentlich, du nimmst die Antwort auf meine nächste Frage vorweg, weil ich meine Frage wäre schon gewesen, wer dich bis jetzt beeindruckt hat. Da gehe ich mal davon aus, dass das Medvedev ist. Ich würde auch noch, wenn ich darf, den Tsitsipas mit in die Verlosung bringen, weil der mir beim United Cup schon recht gut gefallen hat. Und die ersten beiden Runden, auch wenn die Gegner jetzt nicht so stark waren, aber mit der Tsitsipas hat mir gut gefallen. Wie dir?
Ja, auch gut. Tsitsipas ist ja immer irgendwie in der Verlosung mit drin und spielt ja auch gerade in Australien hier so gefühlt ist das ja auch so ein bisschen ein kleines Griechenland hier in Melbourne. Also sind ja extrem viele griechische Fans hier und da spielt er ja auch immer sehr, sehr gut und hat auch gute Ergebnisse, solide Ergebnisse. Aber ich glaube, dass Medvedev und auch Djokovic einen Tick besser sind in dieser Phase und insofern wird's für Stefanos also wenn ich das jetzt heute entscheiden müsste, wird's für Stefanos leider knapp nicht reichen.
Jetzt bist du ja, glaube ich, hingeflogen, wo der United Cup gerade vorbei war. Wir hatten ja im letzten Herbst drüber gesprochen, als dieses Konzept bekannt wurde. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob du skeptisch oder voller Vorfreude warst. Wie war denn jetzt abschließend dein Eindruck von diesem United Cup, eben auch, wenn man ihn, du warst ja diesmal nicht dabei, aber das hat dich beobachtet, wenn man ihn auch vergleicht mit dem ATP Cup?
Du, generell finde ich das, fand ich das jetzt so aus der Ferne und auch so dann, als ich hier in Australien angekommen bin, da lief der gerade noch genau das Finale, ist das eine sehr gute Veranstaltung. Ich glaube, es ist was Einzigartiges, in eine gemischte Mannschaft, einen gemischten Mannschaftswettbewerb mit einem gewissen Mannschaftswettbewerb zu starten und war mit Sicherheit in der kurzen Vorbereitungsphase für die Veranstalter nicht so leicht, das alles so hinzukriegen und zu organisieren, aber so die Grundstimmung war eigentlich sehr positiv. Ich habe mit vielen Spielern und auch mit vielen Offiziellen geredet, die halt erstmal generell eine sehr positive Erkenntnis rausgezogen haben und jetzt mit einem neuen Jahr nochmal an Vorbereitung bin ich mir auch sicher, dass da nochmal das eine oder andere vielleicht auch angepasst wird. Ich glaube, dass es nicht so leicht ist, die Länder, wie man diese Qualifikation zulässt. Das werden mit Sicherheit Sachen sein, wo sich die Organisatoren nochmal genau hinsetzen werden und das nochmal abschätzen werden, ob es da vielleicht irgendwelche Anpassungen gibt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hat mit den USA natürlich auch ein Land gewonnen, was mit Abstand, also sprich mit den Herren und auch Damen, die teilgenommen haben, die beste Mannschaft nominiert hatten. Und insofern auch das Finale gegen Italien, das war ordentlich, ne? Also das konnte man sich gut angucken und ich glaube, ist für die Fans auch dadurch, dass es einzigartig ist und so halt keinen anderen ähnlichen Wettbewerb gibt, was Besonderes.
Aber was mir nicht gefallen hat, war, dass die Matches über zwei Tage gegangen sind. Ich weiß schon, das wäre alles eng geworden, aber es gab ja diesen einen Tag, es waren, glaube ich, die City Finals. Ich glaube, du musst das an einem Tag austragen, dann macht das mehr Sinn. Und du müsstest von 18 auf 16 Mannschaften runtergehen, weil dann mit dem, dass jemand noch weiterkommt, obwohl er verloren hat, ein City Final. Das sind vielleicht die Dinge, an denen man feilen könnte, finde ich.
Und ich glaube, das werden auch die Dinge sein, die sie verändern werden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade dieses über zwei Tage Spielen ein Punkt sein wird und auch dadurch, dass du 18 Mannschaften hast qualifizieren lassen, musste ja ein Verlierer dann noch ins Halbfinale kommen. Das war ja von vornherein klar und das war ja auch von vornherein schon schwierig. Nur man hatte, glaube ich, ausgeschrieben auf 18 Mannschaften.
Ja.
Und anders war das nicht möglich, wenn du das über drei Städte verteilst. Und das werden die kleinen Anpassungen sein. Vielleicht gibt es nächstes Jahr, wie du sagst, nur 16 Teams. Wenn sie die drei Städte beibehalten wollen, wird es aber, glaube ich, nicht so leicht.
Ja,
also
stimmt,
dann musst du dir was anderes überlegen. Aber das werden mit Sicherheit die Gedanken sein, die Veranstalter jetzt halt, wo sie jetzt ein Jahr Zeit haben, die Sachen, die Kleinigkeiten anzupassen.
Ja, dann gib mir abschließend noch zwei Dinge ganz kurz. Das eine wäre Oscar und Struffi. Du hast mir netterweise letzte Woche deine Einschätzung gegeben. Oscar verliert gegen diesen sehr jungen Chinesen. Struffi verliert gegen Tommy Paul, aber hat die Quali geschafft. Positiv der Trip für Struffi oder dann doch ein bisschen enttäuschend, dass es gegen Paul dann doch in drei Sätzen runtergegangen ist?
Also ich glaube erstmal positiv, weil er hat in Canberra Halbfinale gespielt, ein bisschen angeschlagen, ne, hat er zu Beginn der Woche ein bisschen Magen-Darm-Probleme gehabt, hat hier dann in der Quali drei sehr souveräne Matches gespielt, hat gegen Tommy Paul leider auch ein bisschen Probleme gehabt, mit dem Arm, konnte dadurch nicht so richtig aufschlagen, wie er es sich gewünscht hat, aber das ist keine Ausrede. Tommy Paul, ein richtig guter Spieler, muss man auch sagen, der dann ja auch heute Davidovic Fokina geschlagen hat in fünf Sätzen. Ich glaube, dass er mit einem positiven Gefühl nach Hause fliegt. Er hat 6 Matches gewonnen und spielt jetzt nächste Woche noch in Belgien einen Challenger und wird da auch nochmal versuchen, ja, nicht nur ein paar Matches zu gewinnen, sondern vielleicht sich auch in der Rangliste jetzt noch weiter nach oben wieder zu spielen, dass er an die ersten 100 mal rankommt. Da gehört er definitiv hin und die Klasse hat er auch. Und ja, wenn er das jetzt so durchzieht übers Jahr, was er hier gezeigt hat, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch dann nur eine Frage der Zeit ist. Und beim Oscar, ja, glaube ich, beim Oscar merkt man ganz gut, dass ihm gerade so ein bisschen die Siege fehlen seit seiner Verletzung, seiner Knieverletzung im Sommer. Danach ist er zurückgekommen und hat leider ja noch nicht so viel gewonnen. Ne, hat natürlich auf einem hohen Niveau gespielt, immer gegen gute Gegner. Und ja, da fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit. Ne? Und der kleine Chinese hat es wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ist auch ein extrem guter Spieler. Ne? Das ging mir so ein bisschen unter in dieser Vorberichterstattung. Das ist ein Riesentalent. Der trainiert beim Bolitieri in der Academy und hat sich erstmal über kleinere Turniere diese Ranglistenposition geholt. Aber ja, ist von der Klasse her, glaube ich, werden wir Ende des Jahres drüber sprechen, ob das vielleicht einer der Aufsteiger sein wird. Also da bin ich mir relativ sicher, dass der in relativ kurzer Zeit an die 100 auch rankommt. Aber wie gesagt, ich glaube, Oscar in einer normalen, guten Form mit vielen Siegen ist auf jeden Fall gut in der Lage, den hier noch zu bezwingen. Leider hat er in den wichtigen Phasen, in den entscheidenden Phasen, manchmal die falsche Entscheidung getroffen, ein bisschen angespannt dann auch gewesen. Das ist halt so im Sport, wenn du nicht viel gewonnen hast, dann geht dir so ein bisschen die Leichtigkeit manchmal ab. Und deswegen bin ich jetzt auch froh, dass er nächste Woche auch nochmal in Belgien die Möglichkeit hat, auf einem etwas kleineren Turnier vielleicht ein paar Siege einzufahren, dass er dann in Trier auch definitiv dann ein Kandidat ist, auch die Punkte für uns zu holen.
Schön. Leider Pützi heute auch verloren. Andy Mies ist weitergekommen und Kevin Kravitz. Wir sehen ihn auf Eurosport ab und zu, aber er wird bald Papa. Michael, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war's, die Big Show 593, Sportradio 360. Schön. Wir hören uns nächste Woche wieder und natürlich auch in den Dailies und zur Musik und überhaupt.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!